Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Ja so, hallo Internet, Binärgewitter Folge 79. Wir sind wieder zurück aus der Neujahrs-Winter-Weihnachtspause.
Ja.
Ich meine, streng genommen ist ja immer noch Winter, aber...
Es kommt eh nicht mehr, es
ist vorbei. Ist egal. Jedenfalls, wir sind wieder da, ausgeruht und toll, hoffe ich doch.
Und toll.
Und toll. Ich bin der Pfleidi, bei mir sind...
Felix.
Und...
Matt.
Und ich würde mal sagen, wir fangen an, oder?
Nee.
Nicht?
Machen wir jetzt nicht einfach.
Okay, dann gucken wir jetzt die nächsten zwei Stunden weiterhin Mediengewitter und kommentieren lustige...
Schon wieder Mediengewitter.
Kommentieren lustige GIFs.
Mediengewitter funktioniert nämlich wieder, nachdem es nach einer glorreichen Portierungsaktion von Node 0.03 quasi zu Node 10.
Node 0.10.
Ja.
Ja.
Ja, 0.10, genau.
Ja, einfach portiert ein Bit verschoben in der Version.
Klar, und dann hat auch alles funktioniert. Nicht. Und es musste super hart portiert werden in einer glorreichen Aktion. Es funktioniert alles wieder, sogar der Chat auf mediengewitter.de.
Oder mybucket.com.
Fuck der Chat. My Bucket, ich habe übrigens den Bucket überall aus dem Source Code gelöscht wieder.
Oh fuck. Fuck that shit. Ich habe die Domain tatsächlich auch noch nicht geschalten.
Ja, siehst du, ist ja auch egal. Mediengewitter.de ist auch die einzig wahre Domain. Also wenn ihr lustige Bilder sucht, dann könnt ihr sie auf mediengewitter.de
genau,
finden.
Ohne dass ihr euch anstrengen müsst, indem ihr scrollt.
So, genau, weil das Coole an Mediengewitter ist, dass du quasi die ganze Zeit lustige Bilder bekommst, ohne was dafür tun zu müssen.
Weil wer scrollt, verliert.
Wer scrollt, verliert. Und deswegen wird auch Werbung nicht funktionieren, weil die Leute nirgendwo draufklicken.
Genau.
Also es funktioniert wieder und es sind 10.000 lustige Bilder, die ihr euch hart durchschauen könnt oder auch nicht. Ist ein bisschen NSFW dabei, weil auch Super.io mitgecrawlt wurde ein Stück weit.
Ja, und der Crawler halt irgendwie Porn mag.
Nein, der mag einfach alle Bilder und das ist das Problem.
Ja.
Der kann noch nicht entscheiden.
Der Crawler ist eine Sau.
Ja, das ist ein schmutziger Crawler.
Schmutziger Crawler. Und wir haben noch kein User Up- und Downvote-Zeugs.
Nee.
Weil du das mal bauen wolltest, aber hast niemals gemacht.
Ja, ich habe dann irgendwie rumgemacht mit GridFS und MongoDB und sonst was und habe alles dazu gepatcht und es ist nichts fertig geworden.
Du warst das Beste, du hast es quasi
Ich hab's hart umgeschrieben, hab's komplett overengineert und nie beendet.
Ja, richtig, das war nämlich das Problem. Du hast diesen Crawler für lustige Bilder quasi komplett umgeschrieben, bis auf den Punkt, dass er die Bilder runterlegt.
Ja.
Und dann er konnte die Bilder crawlen.
Er hat alle Bilder gefunden, aber es ging ja auch davor schon. Ja,
er wusste aber, hier wäre ein Bild.
Ja, genau, wirklich so.
Was soll
dieses
ich
Bild könnte ich jetzt runterladen.
Theoretisch. Ja.
Genau.
Hätte.
Ja, ich habe da die komplette Plugin-Infrastruktur umgeschrieben, damit es irgendwie toller ist und neuer und super und alles, aber ja, so weit bin ich da nicht gekommen.
Genau, und du hast da...
Ich wurde irgendwie abgelenkt.
Du hast
da ein Eichhörnchen über den Weg gelaufen.
Du hast MongoDB quasi gesagt, dass es benutzt wird, aber es wird nicht benutzt. Einfach,
ja.
Es ist einfach so, ja, das könnte ich runterladen und ich könnte es auch in die Datenbank tun. Könnte ich runterladen und könnte ich Sachen in die Datenbank tun.
Die Frage ist ja, ist MongoDB dann langsam, wenn es denkt, dass es benutzt wird oder wenn es benutzt wird?
Beides. Das ist so einfach.
Was ich gerade überlegt habe bei der ganzen Sache ist, ihr hattet gesagt Up- und Downvoten und bei mir ist ja jetzt letzte Woche erst so weit gekommen oder diese Woche genau genommen, dass ich auf Stack Overflow endlich meine ganzen vielen falschen Antworten downvoten kann, weil ich genug Raps.
Ich habe dir übrigens gegeben.
Das ist sehr nett von dir, Vladi. Dankeschön. Ja. Und viele andere Leute, die mir auf Twitter folgen, ich kenne sogar Leute, die sich extra dafür Stack Overflow Accounts reaktiviert haben.
Das ist sehr gut.
Und
wie kam es dazu? Hattest du vorher noch keinen Account oder?
Ich habe sehr lange meinen Stack Overflow Account nicht benutzt. Also zuerst habe ich irgendwie Account Fuck-up gehabt bei Stack Overflow, weil ich mal mit meinem Google Account eingemeldet war, dann mir irgendwann einen Stack Exchange Account gemacht habe. Es hat mich nie sonderlich berührt und ich bin einer von der Sorte Mensch, ich musste immer Probleme lösen und ich hatte nicht genug Zeit, irgendwie immer 2-3 Stunden am Tag für Stack Overflow zu erübrigen. Und als ich das vor ein paar Monaten dann mal gestartet habe, naja, es ist halt nicht so rewarding, das System bei Stack Overflow. Also man denkt zwar so, ja, dadurch, dass ich anderen Leuten helfe, aber die anderen Leute sind halt so das klassische Massendoofheitsphänomen, ja. Also du löst deren Problem extrem aufwendigst und dann sagen sie nur,
Da gibt es einen Trick, nämlich du fragst, was das lustige Kommentar im Source Code ist. Und dann entweder du stellst die Frage oder du machst ein lustiges Kommentar rein, was aber eh bloß ein Repost vom letzten Mal ist. Und genau. Du kriegst 10 Millionen Upvotes.
Genau. So einfach. Aber zurück zu Mediengewitter. Ich dachte mir so, okay, wie machst du da? Also du musst ja irgendwie das Privilege earnen, dass du und downvoten kannst. Nee. Du musst mindestens 1000 Bilder angeschaut haben.
Genau, du hast oben so einen Counter und der muss mindestens eine Stunde gelaufen sein.
Ja.
Und genau. Erst ab dann, und wenn du dann wieder zumachst und anmachst, genau. Dann ist weg.
Das genau. Natürlich wieder warten. Doch, auf jeden Fall. Für alle Leute, die mindestens eine Stunde gucken, bis dahin ist das Hirn auch so weich gekocht, dass es auch funktionieren kann.
Und das Beste ist, wir können das sogar realisieren über die Websockets, dass wir schauen, dass dieser Socket wirklich offen war die ganze Zeit und dass er nicht gecheatet hat über JavaScript.
Und alternativ kannst du den Leuten halt, also dem mit den MacBooks kannst du ja ihre iSight-Firmware hacken. Du kannst Gesichtserkennung machen. Auch zum Beispiel, du musst das eine Stunde lang durchhalten, ohne
genau, auf die ganz, Tastatur zu brechen. Ohne zu lachen. Eine Stunde ohne zu lachen. Und wenn du gelacht hast, muss er normal. Und erst dann kannst du voten.
Genau.
Ich finde, das hört sich super an. Genau, Mediengewitter tut. Und ganz kurz zum 30C3. Wir reden jetzt gar nicht, oder ich rede gar nicht jetzt über die ganzen Vorträge, die alle super cool waren und die euch alle angucken.
Also ich meine, du kannst ja mal ein paar empfehlen, die du gesehen hast.
Ich kann den Satellite-Tracking-Vortrag empfehlen. Der war sehr cool, weil auch der Vortrag, ich glaub, kennt man auch, wenn man den Namen hört. Ich kann ihn mal hier kurz verlinken. Satellite-Tracking...
Der Vortrag von Linus Neumann, also ich habe den nur im Stream dann gesehen, über Bullshit Made in Germany, der war natürlich auch wieder klassisch.
Ja, das also, ist so gut.
Einfach. Ich meine, es sogar auch fachlich, sage ich mal, auf einer gewissen Tiefe, wie man es erwartet, aber natürlich auch vor allem schönes Ranten.
Ja.
Okay. Gefällt dem Rantele.
Also ja. Hillbilly Satellite Tracking heißt es ja. Von Travis Goodspeed. Sehr gut. Genau, der war gut und dann halt der Tor, also was aktuell so mit Tor geht, ist natürlich auch war ganz gut, weil da auch coole Speaker waren wieder. Also es ist eh immer voll wichtig, wenn du dir Vorträge anguckst, dass du
auf die Speaker guckst.
Dass du auf die Speaker schaust, weil es gibt gute, echt super geniale Themen, aber dann sind einfach die Redner so kacke, dass du dir das nicht antun willst. Und dann willst du am liebsten wieder rausgehen. Aber du sitzt ja schon und dann ist ja auch.
Und dann bist blöd. Du irgendwie im großen Saal und dann kommst du nicht raus und
genau.
Alle hassen dich, wenn du an ihnen vorbeiläufst.
Genau, deswegen guckt auf die Speaker oder guckt sie euch einfach jetzt an. Aber das geht ja auch noch. Genau, worauf ich hinaus wollte, ist das Binärgewitter-Hörertreffen, beziehungsweise es waren quasi nur Hörer da, weil der Rest...
Die Hörer haben sich getroffen, nicht?
Genau, die Hörer haben sich getroffen. Und das war wirklich auch so, weil ich irgendwie ziemlich zu spät kam. Aber es lag nicht an mir, sondern weil sich das geändert hat, wo wir uns getroffen haben.
Natürlich.
Vielen Dank an Lead Name, der das hart organisiert hat und das einfach super gut funktioniert hat. Jetzt habe ich mal unsere Hörer gesehen und...
Und? Kann man sich sehen lassen?
Geht so.
Kann man sie auch sehen.
Ja. Fies.
Kann man sie nicht nur besprechen.
Haben sie dich angefasst?
Angefasst wurde ich auch, ja.
Ja.
Und genau,
müssen wir mit einem Psychologen drüber reden? Nö, oder geht's?
Nee, das geht. Okay. Das war kein Bad Touch.
Ich habe danach gleich wieder auf Mediengewitter geguckt. weg damit.
Genau. Ja. Also vielen Dank nochmal fürs Organisieren, war super gut, hat funktioniert. Cool. Und lustige Geschichten gab's. Und Schokolade.
Schokolade ist gut. Schokolade.
Ja, wärst du da gewesen, hättest du richtig geile Schokolade bekommen.
Ich war im Schokoladenmuseum, da gab's auch richtig geile Schokolade.
Das reicht nicht.
Ja, aber da kannst du ja nur anschauen. Ja,
nee, du kannst auch probieren.
Kannst glaube ich auch essen, ja. Also das wäre echt das bescheuerste Schokoladenmuseum.
Diese Schokolade von 1918.
Ja.
Die ein deutscher Soldat durch den gesamten Ersten Weltkrieg geschleppt hat.
Und nicht gegessen.
Genau.
Die
können sie ein Stück abbrechen.
Genau, diese Schokolade wurde von irgendwelchen Katzen gegessen und dann wieder ausgekackt.
Genau. Das hört sich total praktisch an.
Ja, ich gelobe Besserung zum nicht 30C3, der ist ja rum, aber vielleicht zum 31C3.
Sehr gut, sehr gut.
Der C3 oder der Kongress liegt halt terminlich bei mir immer denkbar ungünstig.
Der liegt einfach optimal für alle Menschen.
Ja, ich habe Familie und
muss mich
um diese Familie kümmern.
Nee, das ist ja kein Problem, du machst es einfach zu Weihnachten. Du machst es einfach zu Weihnachten und dann gehst du weg.
Ich habe etwas mehr Familie.
Ach du Scheiße, du musst zu mehr Familien?
Ja, das lässt sich nicht vermeiden.
Kannst du ja vorher machen. Sich
dieses Jahr vermeiden.
Kannst ja einfach vorher machen schon.
Genau, und ich muss Ihnen einfach sagen, dass ich sie hasse.
Ja, das hört sich einfach an.
Ja. Das geht auf jeden Fall leicht.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ich schäme mich nicht, ich war im Urlaub und ich würde es, glaube ich, wieder tun.
Gott.
Urlaub und ich würde es wieder tun.
Unglaublich. Ja, So war's. Und es war super. Und ich habe nicht nur eine Schokolade bekommen, sondern auch eine Clubmate. Quasi alle guten Sachen vereint.
Mhm.
Sehr gut. Und sonst halt natürlich Leute treffen, coole Dinge tun, 4 Tage lang. Immer wieder was Tolles. Genau, ja. Das war der 30C3 und das Hörertreffen. Weiter.
Sehr gut. Was haben wir denn da noch? Ach so, ich habe Post bekommen. Ganz unerwartet. Ich hatte irgendwie ein Briefchen, also so ein bisschen größeren Brief im Briefkasten und war dann sehr verwundert, weil ich eigentlich gar nichts bestellt hatte.
Gar nichts von AliExpress bestellt.
Nee, da war tatsächlich ein Hörer so nett mir, weil ich ja so ein Raspberry Pi hatte und über irgendwie Sensorengeschichten nachgedacht hatte. Der hat mir so einen Sensor für Luftfeuchtigkeit und Temperatur geschickt, den man so an die GPIO-Ports vom Raspberry Pi anstecken kann.
Und wie hieß er?
Ja, also du hättest dich retten können und den Namen des Sensors sagen können.
Genau. Nee, muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ich komme jetzt leider direkt von der Arbeit und habe diesen Brief daheim liegen lassen.
Unglaublich. Unverzeihlich.
Ich werde mich bessern und das nächstes Mal danach holen.
Vielleicht schreit er ja.
Vielleicht schreit er. Also wenn
du
er
hast
gerade
deine Briefe nicht immer dabei.
Nein.
Das wäre mit dem E-Post-Brief nicht passiert.
Genau, also hätte mir den Sensor per E-Mail geschickt, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen.
So wäre es. Ja. Bam.
Weiter. Aber ist auf jeden Fall sehr nett. Ich kam noch nicht dazu, irgendwas damit zu machen, aber ich
du musst es jetzt machen, weil das Geschenk
ich bekommen hast. Ich muss es tun,
ja. Ja, richtig. Hm? Genau, das nächste. Kim.com der Woche. Den gibt's immer noch und das ist so gut.
Er lebt
noch. So viele tolle Ideen. Er hat jetzt nämlich sein neuer Plan ist, eine neue politische Partei aufzumachen. Und das heißt der Party im Englischen und er nennt sie die Internet Party. Er macht quasi die Internetparty und alle sind eingeladen.
Oh. Er macht die harte Internetparty.
Ob da nicht die deutsche Polizei mal vorbeischaut und sagt, Moment, nicht so viele hier.
Also die Party will er aufmachen in Neuseeland, in seinem Lieblingsland, wo er jetzt gerade wohnt und wahrscheinlich auch nicht wieder wegkommt. Genau, und es liest sich so ein bisschen wie die Piratenpartei in Deutschland, also es geht so. Er will die Protestwähler und er will die Internetgemeinde und die Nichtwähler quasi alle mobilisieren, damit sie die Internetparty wählen. Und ja, es ist Kim.com, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich
Pirates Unite.
Das wird die Mega-Party.
Genau, also in Neuseeland gibt es wahrscheinlich die Pirate Party und deswegen macht er einfach die Internetparty.
Auf jeden Fall.
Dazu noch die Pirate Party. Darf in Russland nicht antreten, weil sie Pirate im Namen haben. Und das ist nicht so schlimm wegen dem Piratisieren von irgendwelchen Filmen oder so, sondern es geht um die echten Piraten. So diese Freibeuter.
Die von Greenpeace.
Burrys.
Die und Ölbohrinseln.
Ja, wenn es nur die wären.
Stehen und
nee,
sie angucken.
Wenn es nur die wären, nee, das wäre okay. Also Greenpeace ist ja okay. Aber diese Piraten, die zum Beispiel freibeuten. Wie vor Somalia Freiburg. Zum Beispiel.
Das ist ein extrem schlimmes Problem der Russen.
Ja, genau, weil die haben das ist das Allerschlimmste, weil überleg mal, wenn du da deine U-Boote hast, ja, und dann werden die gefreibeutet.
Ja, das
die Piraten aus dem
denke ich mir
Ural.
Auch jeden Morgen, oh mein Gott, wenn ich da meine U-Boote habe und die da gefreibeutet werden, genau. Was mache ich denn da?
Sind genau. denn alle meine U-Boote noch da? Ich gucke auch genau. jeden Morgen in der Garage nach.
Ist dieses U-Boot auch Freibeuter?
Genau, sicher. Und deswegen dürfen sie in Russland nicht antreten. Mhm. Und jetzt nennen sie sich wahrscheinlich anders oder so.
Interessant an der Sache finde ich ja auch noch, hier die Piratenpartei hatte ja hier immer so erzählt in Deutschland, dass sie Schwierigkeiten hatte mit den Medien und so, ja, spornen und so, Interviews geben. Hier, der Kim gibt mit seiner Internetparty Interviews nur an Torrentfreak.
Ja, das sind die einzig wahren Leute. Die kannst du dann aber in UK nicht lesen.
Qualitätsjournalismus, ganz einfach. Ja.
Ja. Weil Torrentfreak ist ja noch in UK gebannt.
Ja, also weil das ist
von
ja
dem Pornfilter,
genau. Quasi
Porn. Macht total viel Sinn.
Auf jeden Fall. Also es hat doch keiner vorausgesehen, dass diese Filter irgendwie missbraucht werden.
Quatschkram. Keiner hätte das wissen können. Die kommen bloß von irgendeiner Third Party, die halt irgendwelche Dinge damit tun.
Genau,
genau. Warum sollten wir was Böses machen?
Ja.
Quatschkram.
Nee, das hat doch keiner voraussehen können. Das ist jetzt total, ja.
Ja, aber das ist halt UK. Ich meine, dafür werden sie halt irgendwann eigener Kontinent.
Und so ein Filter ließe sich ja auch ein super Monitor-Port installieren.
Ach, Quatschkram, ne? Das dürfen die gar nicht.
Stimmt.
Also machen sie es nicht.
Genau, ist verboten.
Genau, das ist verboten, deshalb machen sie es nicht.
Aber die machen es eh schon, also UK ist ja eh Vorreiter im quasi Abziehen von Daten.
Ja.
Genau, machen wir weiter.
Wir haben Tumblr der Woche. und zwar zwei.
Zwei lustige.
Zwei lustige. Wir haben einmal Friedrich tut wichtige Dinge. Da sieht man unseren netten Herrn Innenminister, wie er wichtige Dinge tut, die wichtiger sind als die NSA-Affäre. Zum Beispiel Käseigel essen oder die Rübe grübeln. kann man sich mal durchgucken, ist sehr amüsant.
Und er zeigt uns einen Brokkoli.
Er zeigt uns einen Brokkoli und macht leckere Früchtchen ein. Und der zweite ist süß, nämlich Baby Goats and Friends. Da gibt's Baby Goats and Friends. Also ist sehr knuddelig, weil ich finde Ziegen sehr süß, vor allem als was sind denn kleine Ziegen? Zicklein.
Die sind böse einfach. Ja. Guck dir die Viecher
Zicklein.
An, die sehen einfach
fucking Zicklein.
Evil aus. Sehen aus wie der Teufel.
Der Teufel!
Weil der genau.
Fucking, sie haben Teufel. Fucking Hörner.
Gehörnten Tiere.
Ja, aber sie sind so süß.
Böse gehörnte Tiere.
Sie sind
lieber so. Lamas.
Lamas sind auch super.
Also, shaved Lamas?
Genau, auf Twitter ging letztens dieses Ding mit den rasierten Lamas rum. Das ist auch sehr amüsant.
Ja, ich such das mal.
Ja.
die wichtigen Sachen.
Die wichtigen Sachen.
Shaved Lamas bei Google einfach eingeben.
Nee, bei Twitter.
Bei Google. Da hast du nämlich alle Shaved Lamas. Oh,
auf Gott. Jeden Fall. Ja. Toter der Woche.
Sag was.
Steintoter der Woche.
Echt? Nee. Ja.
Nicht
Coiny.
Wer war denn das dann?
Du war
das
Ingo?
Coiny?
Coiny.
Ja, Coiny darf nicht passieren, weil Kanye West hat seinen Anwalt geschickt und gesagt, no.
Nein, die machen mich voll fertig.
Genau. Keine Währung nach mir benennen, bitte nicht.
Genau, es kann doch nichts werden.
Dafür eine Religion für Kanye.
Ja, also es sollte eine Kryptowährung geben namens Coinje, benannt nach Kanye West. Und ich glaube, das war's dann eigentlich auch.
So. Ja, das war's schon. Das ist das Gute. Ja. Also, das hat einfach keine Aussage.
Ja, es ist einfach nur neue Krypto-Coins und irgendwie einfach. Wortspiel mit Kanye, mit Kanye West und Coinje. Und ja, und gut.
Er ist mit als Fisch quasi auf diesem Coin drauf.
Ja.
Und als Anspielung zu dem South Park, glaube ich, oder?
Ja.
So,
okay. Ich fände es mal interessant, wenn man so eine Art Yet Another Zeitgeist machen würde. Also wenn man immer so über die Jahre diese Yet Anothers zusammentreiben würde und sagen und daraus sozusagen einen Google Zeitgeist bauen würde. So Yet Another Node.js Framework und Yet Another Virtual Bitcoin Clone.
Ja, Yet Another Altcoin.
Also, genau.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, auf der Herfahrt habe ich tatsächlich im Radio gehört, es gibt jetzt irgendwie von ein paar crazy Amis dafür gegründet, G-Sanity.
Jeez.
G-Sanity. Nach Kanis Spitznamen und auch, glaube ich, sein letztes Album hieß Jesus. Und da haben sie halt mal eine Religion gegründet. Das ist also okay.
Ist die ja? anerkannt?
Ich weiß nicht, von wem sie anerkannt ist. Ich glaube, das sind sogar Anonyme, die gegründet haben. Soweit ich das irgendwie verstanden habe.
Das macht
aber interessant an der Sache finde ich ja einfach, so eine Währung darf nicht sein, ja, mit einer Währung, mit der gehandelt wird.
Nee, aber eine Religion.
Aber Religion, ja. Und Religion wir wissen ja alle, dass Religion der Hauptgrund für Mord und Totschlag
ist. Für alles ist, so, böse ist.
Ja. Für alles Base. Böse, genau.
Base.
So.
Base.
Das ist dem Kanye nicht schlimm genug. Ja.
Genau. Vielleicht hat er bloß das Logo nicht gemocht.
Er wird in Zukunft wieder nur Bushido-Alben kaufen.
Ist okay. No. So ist das.
Aus Protest. Weil ich will, nur aus Protest.
Ich bin Protestkäufer. Ich kaufe das andere.
Genau.
Genau. Und wir haben noch einen Toten, nämlich der Entwurf der EU-Reform für den neuen Datenschutz in der EU quasi. Und zwar, wer ihn tot erklärt hat, war nicht unser Mr. Toterklären, Mr. Beender, ist es nicht gewesen, sondern Google hat den Entwurf für tot erklärt. Ja.
Ja.
Und sie haben gesagt, dass das nicht funktioniert und leider kann ich dazu gar nicht so viel sagen.
Also wenn Google sagt, dass Datenschutz nicht funktioniert, dann würde ich ihnen glauben. Ja.
Natürlich. Ich meine, komm, wenn das Google sagt, dann muss es stimmen.
Die sagen, der ist zu hardcore und da wird sich keiner dran halten. Und man kann gar nicht diesen ganzen Verpflichtungen sich quasi, man kann die gar nicht erfüllen, wenn man normal irgendwie Dinge tut. Und das ist echt traurig. Und wenn Google das sagt, man, wer soll es sonst sagen? Die haben unendlich viel Geld, also stimmt's.
Ja.
So ist es.
Wir hatten ja, ja mal vermutet, dass sie notfalls sich ein ganz eigenes Land kaufen.
Ich glaube, sie
kaufen schon. Sie auch die ganze EU.
Ganze Welt.
Sie kaufen ganz plötzlich.
Ihr habt ein Problem mit uns, wir kaufen euch.
Genau.
So was, Lettland? Kein Problem, wir kaufen euch.
Ach ja.
Oder vielleicht kaufen sie einfach die komplette EU-Kommission, sie können einfach die ganzen Leute kaufen.
Ja, ist billiger.
Wahrscheinlich billiger.
Wahrscheinlich billiger.
Aber nee, guck mal, sie können ja die ganze Welt kaufen, bis auf Apple, und dann ist es auch wieder billig.
Ja.
Oder?
Ja, gut.
Also.
Aber die ganzen Fabriken von Apple.
Ja, die kann man ja kaufen. Die sind nicht so teuer. Aber du kannst Apple nicht selber kaufen. Weil die zu teuer sind halt.
Weil die unter anderem so Millionenwerte oder Milliardenwerte Fabriken irgendwo rumstehen haben.
Nee.
Ja, wobei die Fabriken gehören ja normalerweise anderen Leuten.
Genau, die Fabriken nicht, aber die Werkzeuge gehören sie auch.
Ja, die können sie dann wieder haben. Kannst du aus den Fabriken abholen.
Yeah. Genau, ihr könnt eure Werkzeuge machen, wieder
deine
haben.
Deine iPhones.
Genau, kannst die Kinder quasi da im Freien
ausbauen. So eine Art Waldklassenzimmer.
Genau. Kannst du dein Kind hinschicken zum Handys zusammenbauen.
Jo.
Sehr schön. So.
Oder auch nicht schön.
Wer ist denn Untoter der Woche? Das ist ja ein alter Bekannter.
Den hatten wir schon mal.
Wir hatten ihn als Toten der Woche schon mal.
Und jetzt lebt er wieder.
Jetzt ist es wieder soweit. So schnell geht's. Zombies überall.
Mhm. Ja.
Und zwar, es ist der Winamp Media Player.
Das shaved Lama.
Das ist auch so schön auszusprechen. Ich finde Winamp ist toll. Einfach der Name.
Winamp.
Es hat so Erinnerungen. Mhm. Also wir haben, weiß gar nicht, wer den Artikel verlinkt hat. Achso, zu Heise Online.
Ja.
Und sie haben den Ur-Winamp Media Player, der wahrscheinlich auch immer noch so aussieht, haben sie einfach abgebildet. Und es hat so Erinnerungen. So, ja, damals irgendwie über Kazaa MP3s kopiert, auf Disketten auf 2 Stück, ja, die nach Hause getragen und dann im Winamp Media Player abgespielt.
Genau.
Der Vorteil ist, du kannst es jetzt zugeben, weil es ist schon längst verjährt.
Richtig.
Das ist so gut.
Alter. So lang ist
das. Außerdem habe ich nicht gesagt, dass ich das gemacht habe, sondern dass ich so eine Erinnerung habe, dass vielleicht Kinder sowas gemacht haben.
Jemand hat das gemacht.
jemand hat dir diese Erinnerung eingepflanzt, die du gar nicht erlebt hast.
So ist es.
Aber das war eine gute Erinnerung.
Ja.
Und was ist passiert? Sie wurden, AOL hat den Media Player verkauft an Radionomie. Was machen die?
Radio.
Ja,
Internetradio.
Und was machen die mit dem Media Player dann?
Die wollen da halt im Wesentlichen wahrscheinlich ihre Radiostationen irgendwie promoten. Wahrscheinlich sind die dann halt irgendwie standardmäßig drin integriert und sagen sich, ja, das steigert voll die Zuhörer.
Aber die haben das noch voll viel Geld verkauft, irgendwie 5 bis 10 Millionen.
Das ist auch eine relativ weite Spanne.
Ja, aber 5 bis 10 Millionen sind immer noch Millionen.
10 Millionen ist bei dem, was hier gerade so gehandelt wird, das ist ja ein Hundertstel Instagram.
Ein Hundertstel Instagram.
Ja.
Also sie haben Nicesoft, also AOL hat Nicesoft 1999 für 80 Millionen noch gekauft.
Ja, das war jetzt nicht so das Gewinngeschäft, aber
ist AOL, vielleicht, ich, also das weiß man nicht halt. Vielleicht haben die ja fucking viel Geld damit gemacht und nur jetzt ist es vorbei.
Ich meine, mit was hat Winamp eigentlich Geld verdient? Die haben irgendwie, du konntest irgendwie eine Pro-Version kaufen und es wurde, glaube ich, irgendwann dann Werbung angezeigt beim Start oder sowas, oder? Werbung, und ich glaube, es waren auch schon immer so zum Beispiel so Radiostationen und so irgendwie so.
Achso, stimmt, vorkonfiguriert,
drin, genau.
Das kann sein, ja.
Man weiß ja bei solchen Geschichten nie, was da alles dann nachher genauer gedealt wird, hinten dran.
Genau, weil das halt auch nicht mitbekommst, wahrscheinlich auch besser.
Besser ist das, ja.
Ja. So, genau. Also er ist untot, gibt's wieder. Radionomie macht damit irgendwelche Dinge.
Genau.
So. Weiter.
Und irgendwie wird trotzdem keiner von uns mehr benutzen. Und damit ist wahrscheinlich bald wieder auf der Liste des Toten der Woche bei uns.
Ja, das Gute ist, du musst es einfach nur zum Download anbieten, dann ist fertig.
Genau.
Bam. Ja. Ist quasi fertig dann.
2014 ist das Jahr, wo Winamp
wieder
auf der toten Liste bei Binärgewitter steht.
2014 ist das Jahr von Winamp auf dem Desktop.
Ja.
Winamp auf Google Code oder so.
Mhm. Winamp wird mit dem Google Plus integriert.
Ja, auf Fresh Meat ist dann einfach. So. News. Und
erzähl
zwar mal. Eine News, die mich hart überrascht hat. Nämlich, es gibt von der Post und einem Verwerter für Elektroschrott, nämlich, wie heißen die? Die Alba-Gruppe.
Genau.
Hast du die Möglichkeit, kostenlos deinen Elektroschrott an die Post zu senden, beziehungsweise an die Alba-Gruppe, und die entsorgen das für dich. Und zwar bis zu 1 Kilo, einfach so, kannst du denen schicken und dann hier, herzlichen Glückwunsch.
Genau, aber also sie zielen im Wesentlichen auf alte Handys und,
ja, ja, natürlich,
und Druckerpatronen ab. Ja.
Natürlich wollen sie alte Handys und Druckerpatronen, aber was sie bekommen, ist halt noch eine andere Frage. Ne?
Ich meinen alten Desktop da mit so einer Autopresse zusammen komprimiere und ihn schicke.
Ja, ja, in ein Kilo Teile.
Du musst es ja, ja gut, du, genau. Ich meine, du kannst ja
irgendwie Briketts schneide.
Ja. Ich meine, ich könnte ja, wenn ich meinen Server mal loswerden will, könnte ich ja dann pressen, in kleine handliche Würfelchen und lasern lassen.
Das und dann ist gar kein Problem.
Ja.
Das ist so praktisch.
Da bräuchte ich nur noch einen Laser.
Genau, also
und eine Presse.
Ich habe von Notebooks Billiger den Blog das verlinkt, weil ich habe es nirgendwo anders gefunden und ich habe nirgendwo anders gesucht. Mhm. Aber die haben dann auch das PDF, wo das dann nochmal genau erklärt wird, was du machen musst.
Aber
du kannst quasi das PDF direkt ausdrucken und dann auf deinen auf deinen Zettel kleben, beziehungsweise auf deine, wie heißt das, Umschlag.
Ja. Mhm. Nee, weil ich hab vor ein paar Jahren, als ich mal so eine Toner-Kartusche übrig hatte.
Ja.
Ich wollte die irgendwie entsorgen und ich wusste nicht wie und ich habe wie wild rumgegoogelt und dann irgendwie, ja, geh doch zum Wertstoffhof und sonst noch irgendwas. Letzten Endes habe ich irgend so einen Laden um die Ecke, der eigentlich die Dinger wieder auffüllt, genötigt und habe gesagt, hier, entsorg mal.
Ja.
Und der hat es dann wahrscheinlich auch gemacht.
Wahrscheinlich hat er sie wieder neu gefüllt.
Ja, mit Sicherheit hat er es wieder gemacht, aber ich war es los und mir war es egal. Ich denke, die werden das auch nicht ohne Hintergedanken machen, aber ich meine...
Ja, natürlich, es sind halt Wertstoffe.
Ja, ich meine, wenn man damit halt dann keine eigenen Kosten hat oder keinen großen Aufwand, weil man das Ding nur irgendwie in ein Päckchen stecken muss und wegschicken, dann ist es schon cool.
Ja,
das ist eine coole Sache. Ich hasse es da, der Überbringer der schlechten Nachrichten zu sein.
Nein, hör auf damit.
Hör nicht,
genau.
Nein,
tu's nicht. Und jetzt wurde Matt rausgeschnitten. Zum einen ist natürlich völlig klar, dass sie zum Beispiel eben gebrauchte alte Handys oder so von euch haben wollen, weil die kann man noch schön in die dritte Welt oder so verkaufen. Solche Handys kann man ja auch zum Beispiel an irgendwelche anderen Shops zurückschicken, wo man zumindest 5 € kriegt. Das ist das eine. Das andere
kann man übrigens auch in der Wilhelma ins Affenhaus werfen.
Und dann? Geil, dann ruft dich einer von denen an.
nee, ist tatsächlich so. In irgendeinem der Affenhäuser in der Wilhelma, da hängt so eine Spendenschale, da kannst du ein altes Handy mitnehmen und da reinwerfen und die verkaufen das dann irgendwie in versorgen davon ihre Tiere oder haben halt, also das ist quasi eine Spende an die Wilhelma. Das
wäre ja schon mal was Schöneres.
Also
so wie ich es mitbekommen habe, ich habe vor, wann waren das jetzt, 8 Jahren, habe ich als Ausleiher, sozusagen als Ausleiharbeitskraft bei so einem Unternehmen mal ein paar Wochen mitgearbeitet, die für einen großen deutschen oder in Deutschland sehr bekannten Druckerhersteller in einem sogenannten Take-Back-Center habe ich gearbeitet. Und zwar so als Aufsichtskraft, wie auch immer, für die Leute, die dann da arbeiten. Ja, ich durfte nicht, weil es ging um behinderte Mitarbeiter.
Oh.
Und
Compliance wäre es dann gewesen.
Und das war am Anfang war das ganz nett. Und dann habe ich irgendwann so immer mehr so hinter das Ganze geguckt und habe leider feststellen müssen, da kamen Sachen vor wie ganze LKW-Ladungen von fabrikneuen Druckern, original verpackt. Da ging es im Prinzip nur, also die Ursache war häufig die, dass halt irgendwie ein Firmware-Bug oder so drauf geflasht worden ist und da so ein Drucker in Taiwan oder wo der gebaut wird, irgendwie 4-5 € kostet. Lohnt sich nicht, wenn man in Deutschland jetzt Servicetechniker dran setzt, die da irgendwie eine neue Firmware drauf flashen. Also hat man LKW-weise Drucker verschrottet und es ging im Wesentlichen drum, noch schnell die Druckerpatronen rauszureißen, weil die haben Kohle gebracht. Oder halt irgendwie, es kamen irgendwelche Server zurück oder sonst irgendwas und es ging einfach nur drum, mit ganz brachialen Methoden ganz schnell die Sachen, also Kühlblöcke, Kupfer und so weiter rauszureißen, die einigermaßen noch Cash bringen. Und zu verwerten. Das ist an sich ja nicht verwerflich, das ist ja völlig in Ordnung. Schade finde ich zum einen mal natürlich, dass man das eben so den Leuten so darstellt, dass man sagt, hier, das ist Schrott, ja, sei doch froh, dass du uns den kostenlos abgeben kannst und nachher noch Cash draus zu machen. Und das andere war, dass ich im Zuge dessen, ich kann da keinen Namen nennen, ich möchte es auch nicht, immer mehr das Gefühl hatte, dass da mehrere Seiten ausgenutzt werden, also der Arbeitgeber, der die behinderten Mitarbeiter an dieses Take-Back-Center ausgeliehen hat, der war halt froh sozusagen, dass er einen Job für die behinderten Mitarbeiter gefunden hat. Das heißt, die haben da, glaube ich, gar nicht so viel für bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Gleichzeitig wurde das Take-Back-Center von allen Seiten dafür gelobt, dass es total wirtschaftlich denkt und so und recycelt und so weiter und hat noch Fördergelder in den Arsch geblasen bekommen. Oh. Und das ist schon ziemlich traurig, wenn man das dann unter dem Aspekt sieht. Ich weiß nicht, wie es da im einzelnen Fall bei dieser Alba Group aussieht. Ich möchte nur daran erinnern, da ein bisschen, ja, Das Hirn einzuschalten bei Dingen, die noch funktionieren. Es gibt so viel bedürftige Leute um sich rum, die man in der Regel kennt, denen man das geben kann.
Ja, also wenn Sachen wirklich noch funktionieren, ist das natürlich das eine, aber wenn halt zum Beispiel dein Handy jetzt ein gesprungenes Display hat und nicht mehr tut, was machst du dann damit?
Garantiefall, ganz klar.
Ja, das Problem ist ja, wenn es fallen lässt, ist es halt eben kein Garantiefall, das ist ja immer die Sache.
Ja, ich würde jetzt gerne noch die große Transparenzinitiative für diesen Markt auch noch antreten. Ja.
Transparenz!
Leider hat auch mein Tag nur 24 Stunden.
Wir machen die Internetparty einfach.
Also genau, Internetparty.
Auf Facebook und da geht's los, Transparenz.
Ja.
Okay, das heißt, wenn es kaputt ist, kannst du es schon hinschicken oder nicht?
Oder muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe die Entscheidung in letzter Zeit nicht treffen müssen, deshalb weiß ich nicht, wie ich mich heute entscheiden würde. Ich wollte nur sozusagen mal der Euphorie, dass man da jetzt einen ganzen alten Scheiß hinschicken kann, auf mal so ein Stück Realität entgegensetzen. Zumindest wie ich sie damals vor ein paar Jahren wahrgenommen habe. Das kann sich verändert haben. Wenn da jemand was anderes weiß, soll er sich gerne mit mir oder uns in Verbindung setzen.
Ne, das ist ja ganz klar, dass da dran irgendwie auch, also dass es nicht quasi, weil
zum
sie
so Spaß machen, die das
weil
nicht,
sie nette Typen sind, sondern sie wollen natürlich auch was draus haben. Die Frage ist halt, ob das nur eine Nullsumme ist und die mit Fördergeldern quasi den Profit, die Marge machen, die sie brauchen, oder ob da halt noch viel mehr passiert.
Mhm, genau.
Aber das ist auf jeden Fall immer so. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn du es in Restmüll wirfst. Weil da ist dann nämlich nicht so gut für die Umwelt.
Genau. Und natürlich kann man es auch unter dem Aspekt sehen, dem klassischen Aspekt unserer letzten Bundesregierung. Wenn das Arbeitsplätze schafft, dann ist das gut. Was für Arbeitsplätze sind, ist egal. Ja, also kann ich mich zu einem gewissen Punkt dem auch anschließen. Zu einer gewissen...
Natürlich, wir sind Gradzahl.
So, Stimmung runtergezogen. Wie ziehen wir sie wieder hoch?
Google.
Genau. Ja, danke, Google.
Danke, Google, dass ihr Sachen gekauft habt. Weil wir reden darüber so gerne einfach.
Danke, Google, dass ihr einfach ein Instagram total lächerlich aussehen lasst. 1 Milliarde Dollar. Ach, Quatsch. 3,2 Milliarden für einen Thermostat.
Ja, genau.
Aus Gold.
Ja. Nee, ich meine, da hat wahrscheinlich Larry Page zu einem seiner Minions gesagt, ey, ich kaufe mir mal einen Thermostat.
so wie Herr Bezos kauft sich eine Zeitung.
Genau.
Larry Page braucht einen Thermostat.
Ja. Ich habe gerade dieses Nest, das ist voll cool und das ist neu und das brauchen wir. Ja. Das brauchen wir. Alle.
Ein Nest.
Nee, wir brauchen alle. Alle Nest. Ja. Ja, genau, sie haben es gekauft.
Also das ist so ein mehr oder weniger Home Automation enabled mit einer iOS und Android App steuerbarer Thermostat, den man sich irgendwo in seine Wohnung hängt. Der scheint dann auch irgendwie so ein bisschen Magie zu machen und dann irgendwie dazu zu lernen, wann du wie welche Temperatur haben möchtest. Und ich habe schon Leute in Podcast furchtbar fluchen hören. Die dann versucht haben, das wieder abzuschalten, weil der Thermostat dann irgendwie komische Settings drin hatte und immer zur falschen Zeit dann wieder die Heizung ausgemacht hat.
Willst du jetzt Sauna hier? Um diese Uhrzeit willst du immer Sauna.
Ja, nee, ich meine, das könnte man ja dann auch enforcen, so wenn du dich nicht mindestens zweimal am Tag in Google Plus einloggst, dann hast du plötzlich Sauna.
Genau. Okay, also Google, ich will jetzt Sauna.
Nee, genau. Okay, Nest.
Genau. Okay, nee, ist ja jetzt Google.
Ach so, ja.
So einfach.
Ja, ja, da gab es auch irgendwie diverse Photoshops, wo man dann irgendwie Saurons Auge im Nest und so gesehen
oder
hat.
Oder eine Eyesight-Kamera mäßig, also eine Webcam oder so, oder ein ganz normales Auge. Ja. Das Nest war eigentlich echt ganz, also vom Konzept her fand ich das cool.
Das war halt echt sehr teuer.
Naja, ja, aber es sieht aber halt auch cool aus. Das war danach halt auch, glaube ich, free, oder? Also das war ein Einmalpreis für $250, 249.
Ja, sowas um den Dreh.
Und danach war ja die Nutzung free und da hing ja auch so ein Webportal und so weiter dran.
Wie funktioniert das überhaupt? Ganz kurz. Ja, weil ich sehe immer bloß dieses Teil, was dir sagt, wie viel Grad gerade sind, genau. Aber wie tut es Dinge?
Also das ist so ein Drehring im Prinzip. Ja.
Aber der dreht dann...
Du kannst drehen und drücken.
Okay, und du machst es dann an deine Heizung an?
Das heißt, das hier an der Wand.
Ja, okay. So. Alles klar. Aber wie macht es die Heizung an und aus?
Die entsprechenden Leitungen.
Genau, also das ist quasi so ein System, was in den USA gängig ist. Da hast du ja im Normalfall nicht so Radiatorenheizungen wie jetzt bei uns, sondern da hast du da so Kühlheizaggregate irgendwo rumstehen und die werden dann über einen zentralen Thermostat irgendwo in einem bestimmten Raum gesteuert.
Genau, das heißt, du ersetzt hier
mittlerweile quasi, aber eigentlich auch relativ üblich.
Nein. Ja, aber ich,
also ich habe sowas bei mir in der Wohnung zum Beispiel.
Ja, also auch. Wir haben auch einen Thermostat, aber ich bezweifle, dass der irgendwie jemals getan hat. Also im Normalfall ist es schon so, dass man dann an der Heizung rumdreht. Und ich glaube, es ist halt auch tatsächlich so, dass wenn man dann irgendwie mal ein größeres Haus hat, dann hat man halt nicht nur ein oder zwei so Thermostate, sondern vielleicht drei, vier und dann zahlst du halt mal locker $1,000, um dann dein Haus beheizen zu können.
Ja, genau, das ist das Interessante daran. Ja. Also prinzipiell ist das so, du hast halt entsprechend Drähte an den Thermostaten, wie du ihn bisher schon hast. Und wenn du so einen schon hast, dann kannst du in der Regel das Nest auch ganz einfach verwenden.
Kannst du es quasi drauf batschen.
Genau, da gibt es einfach verschiedene Arten mit drei oder mit vier Leitern, die entsprechend Stromversorgung für das Ding liefern, plus
halt Dinge tun.
Steuerkanal sozusagen darstellen. Ja, ja. Da gab es am Anfang lustige Probleme, wie zum Beispiel, dass das Nest, glaube ich, einen integrierten Akku haben musste, weil nicht alle immer irgendwie, weil die Thermen oder die Geräte nicht immer dann Stromversorgung gegeben haben, sondern halt auch, wenn sie ausgeschaltet waren, mal nicht für eine Zeit lang. Da gab es auch Probleme wie, dass das an so Thermostat, dass der Thermostat irgendwie Fehlersignale gesendet hat und dann die Gastherme zum Beispiel irgendwie die ganze Zeit an, aus, an, aus ging.
Es gab auch, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, es gibt manche älteren Häuser, wo quasi dieser Stromkanal nicht mitkommt. Da hat man nur einen Steuerkanal, aber da ist halt keine Stromleitung mit dabei und da ist es dann irgendwie auch problematisch, weil man sonst irgendwie die ganze Zeit diesem Teil Batterien füttern muss.
Ja, also es ist so typische Home-Automation-Dinge einfach, weil das ganze Home-Automation ja alles relativ neu ist und du hast ganz viel Legacy-Shit.
Ja, es gibt halt keine Infrastruktur dafür.
Und alles, was Legacy ist, ist auch automatisch nicht standardisiert. Und das heißt, du hast hart verloren, immer, egal was du machst. Das heißt, auch wenn du irgendwie eine coole Idee hast, ist es meistens eh immer problematisch für Leute. Ja.
Aber ansonsten scheint das Ding eigentlich ziemlich cool zu sein. Also so diese ganzen Apps, also zumindest die Screenshots, die ich bis jetzt davon gesehen habe, die waren alle ziemlich so polished, was jetzt UI und so weiter angeht. Die scheinen ziemlich gut benutzbar gewesen zu sein oder sind sie wahrscheinlich noch immer noch. Und das Teil an sich scheint eigentlich auch nach ein paar Kinderkrankheiten ganz gut zu funktionieren. Ich frage mich jetzt nur, was will Google damit?
Ja, also warum das so ein tolles Produkt ist, liegt ja, also das hat ja in vielen Details vieles richtig gemacht. Ich habe hier gerade diesen Installation Guide nochmal aufgemacht. Und da sind halt so geile Details drin, wie das zum Beispiel an dem Nest an der Rückseite ist halt eine kleine Wasserwaage, sodass du es immer schön richtig ausrichten kannst. Und solche Details haben die halt drauf geachtet, liegt unter anderem bestimmt auch deswegen, daran, dass der Nest mitgegründet wurde von Tony Fadell, so dem Urvater des iPods, der da, sage ich mal, entsprechende Erfahrungen
hat. Das heißt, sie haben sich quasi ein Stück Apple gekauft.
Das war im Home-Automation-Markt so, also hatte so den Charme von Apple in vielerlei Hinsicht. Mhm. Sie haben ja auch jetzt so einen Nest Protect, so einen Smoke-Alarm gebaut, der im Prinzip aussieht wie eine auf den Kopf gestellte Time-Capsule mit Löchern.
Ich habe das Ding schon gesehen. Also es ist ein bisschen kleiner, also es ist wirklich nur so.
Ja.
Ich weiß nicht, 10x10 vielleicht. Aber ich verstehe es nicht, was es soll. Also es kostet $130 oder 140 oder so. Aber es ist halt immer noch ein Smoke Detector. Das ist so ein Ding, was piepst, wenn es brennt.
Ja. Yeah. Die Frage ist, was macht's, wenn die Batterie leer ist?
Piepen, bis die Batterie leer ist.
Richtig.
Das ist so ja wie Handys. Wenn der Akku fast leer ist, dann vibriert es die ganze Zeit, um zu sagen, dass der Akku fast leer ist.
Ich hatte auch mal ein Handy, oder ich habe das immer noch daheim rumliegen, so als Backup. Das vibriert nicht nur, sondern es piept auch noch, wenn der Akku leer ist.
Das ist so praktisch.
Ja.
Jedenfalls, also ich verstehe den Smoke Detector nicht so. Okay, du weißt, es brennt und es redet auch mit dir. Also es sagt so, Fire, Fire, Warning, Fire. Und du brauchst dann halt wieder für jeden Raum. Und es kostet fucking unendlich viel Geld.
Naja, du hast beispielsweise in Europa, in der EU meine ich, mittlerweile Vorschriften, dass du in vermieteten Wohnräumen zum Beispiel so ein Ding aufhängen musst.
Ja, aber du musst
so ein Ding aufhängen. Erhöht das natürlich den
Markt. Du musst nicht so ein Ding aufhängen, sondern du musst irgendein Ding für 5 fucking Euro aufhängen.
Ja.
Und dann bist du dabei.
Vielleicht haben sie halt damals schon mit Google kollabot und da ist irgendwie schon so eine Webcam drin oder so.
Das könnte sein. Die haben quasi davor schon quasi gut zusammen gedingst, gelobbyt. Und dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen das, um herauszufinden, ob die Leute ihren Toast verbrannt haben.
Genau.
Weil das ist, was
fire, your toast is on fire. Your toast is toast.
Toes. Und dadurch, dass es mit dir reden kann, kannst du ja auch die ganze Zeit Werbung quasi sagen. Genau. Einfach in der Nacht so. Genau. Übrigens, du solltest morgen dir ein neues Android-Telefon kaufen.
Fire, to disable, go to AdClick, double trade.
Genau. Doubleclick.net. And click of one of the following products and buy it. Genau. Because we know if you don't buy it.
Genau. Ja, nee, das ist... Ja.
Genau, es hat nämlich quasi das Feature zu riechen, quasi ob CO2 und was kannst du noch? Es kann ganz viele verschiedene...
Kohlenmonoxid,
genau. Und das kannst dann quasi riechen und das wird halt nicht nur durch Feuer gemacht, sondern durch alle möglichen Dinge. Und dann können sie dich endlich super hart tracken.
Genau. Also es gab zu dem Nest zum Beispiel in Deutschland auch eine Alternative, oder ich glaube, die gibt's unter anderem auch in Deutschland. Und die haben es halt genau andersrum gemacht. Da kriegst du die Hardware halt kostenlos und zahlst dafür halt 100 € im Jahr.
Ja, kriegst du alle Hardware kostenlos, die du brauchst, oder?
Ja, halt so Anschlusshardware und also das, den Thermostat und irgendwie so eine Backplate dazwischen, die du manchmal dazwischen schrauben musst. Und das ist ja genau das Schwierige bei der Home Automation, ist immer so dieses Thema, ist das kompatibel mit dem Schild, ja, den irgendeiner vor 20 Jahren in mein Haus eingebaut hat.
Ja.
Ich suche diese App nebenher mal raus zu diesem anderen Anbieter. Aber tut ja an sich nichts zur Sache. Interessant ist eben genau daran die Tatsache, dass Google sie jetzt gekauft hat, beziehungsweise kaufen möchte.
Ist ja, also das ist relativ klar, oder? Das ist passiert? Oder spricht irgendwas dagegen, dass es nicht passiert?
Die normalen Kartellbehörden der USA werden da nichts dagegen haben.
Nee, Quatsch, Kram, sind zu klein. 3,2 Milliarden.
Winzig. Genau. So. Ja, was machen die dann? Automatisch auf Google Plus posten, wenn dein Toast brennt.
Das hört sich noch ein Plan an.
Bei solchen Acquihires immer die Frage, ob sie das Produkt wollen.
Oder wollen sie, ob sie Home Automation wollen?
Genau, ob sie da Know-how wollen im Home Automation-Bereich.
Ich meine, es kann auch sein, dass sie einfach die Entwickler haben wollten.
Genau,
aber dafür hätten sie Entwickler nicht für 3,2 Milliarden Dollar.
Ist ja, halt schon, das hat schon. Nee, Quatsch. Also, das ist ja, die haben Hardware mitgekauft, ganz klar. Und Hardware ist immer teuer. Und deswegen.
Genau.
Das muss man immer sehen. Also, wenn du nur Software kaufst, ist es billiger. Ganz einfach.
Ja. Naja, zum einen ist eben genau die Hardware interessant und sie werden sie auch weiterführen, haben sie erstmal gesagt. Das Nest weiter so eine Subdivision jetzt.
Natürlich, wenn die profitabel sind, ist ja auch kein Problem.
Genau, oder? Dann wäre es ja dumm, die jetzt einzustampfen. Aber mei. Gleichzeitig ist ja Nest die Firma, gerade wegen so Leuten, die da eben am Start gewesen sind, so ähnlich wie Tesla und SpaceX. Das sind so ganz schöne Talentschmieden in letzter Zeit gewesen. Die haben richtig viele coole Leute eingestellt und auch noch andere coole hervorgebracht durch ihr Arbeitsumfeld.
So wie es Google früher mal war.
Und hat sich Google wahrscheinlich gedacht, so, geile Hardware, Technologie, Know-how und noch ein paar Leute. Wahrscheinlich auch viele Ex-Googler dabei.
Ja. Ja. Nee, ich meine, tatsächlich ist es auch so. Google ist mittlerweile so groß geworden und hat wahrscheinlich mittlerweile auch so eine hohe, wie soll ich sagen, Bürokratiehürde aufgebaut, dass es da gar nicht mehr ohne weiteres möglich ist, wirklich innovativ zu sein. Und ich meine, klar, die Leute arbeiten da noch, die verbessern ihre Produkte, aber die haben wahrscheinlich, nachdem sie jetzt auch die 20%-Zeit und so weiter abgeschafft haben, glaube ich nicht, dass Google noch von alleine richtig super coole, innovative Produkte bauen wird. Die müssen sich halt Innovationen zukaufen und das machen sie in dem Fall jetzt halt.
Vielleicht wollten sie auch einfach nur Apple reizen, dass sie jetzt auch was in der Richtung unternehmen. Oh, dafür gehen wir gerne mal 3,2 Milliarden.
Du meinst so wie Motorola mit seinen komischen Uhren.
Genau.
Ja.
Motoclocks.
Motoclock.
Genau.
Ja. Google hat, sind wir mit dem Nest-Thema durch?
Ja.
Also Google hat nämlich noch was gekauft und das finde ich eigentlich fast cooler. Sie haben nämlich Boston Dynamics gekauft. Und kennt ihr die?
Der Name sagt mir,
sie machen Roboter-Dinge.
Also ich hab mal zwei YouTube-Videos verlinkt und das ist ziemlich hardcore. Die haben unter anderem diesen Big Dog und diesen Wildcat-Roboter gebaut. Und das sind so, ich würde es jetzt mal Kampfmaschinen nennen. Also die sind eigentlich nicht mit Waffen bestückt oder so, noch nicht. Aber das sind halt so geländegängige Roboter, die sich bewegen wie Tiere.
Und die waren doch von der Army als Frontversorger so geplant.
So, dass man die irgendwie beladen könnte und die können dann irgendwie klettern, die können über Hindernisse drüber springen. Es gibt auf YouTube Videos, also die Boston Dynamics-Leute, die haben dann YouTube-Channel, wo sie immer mal so Produktvideos von ihren Robotern zeigen.
Und das ist schon ziemlich krass. Also man sieht da so einen Roboter, wie dann so ein kräftiger Mann dem in die Seite tritt und das Teil fängt sich halt wieder und man denkt, das ist irgendwie ein Tier. Das bewegt sich irgendwie, ich weiß nicht, organisch. Und es sieht nicht, also
sieht wenn man ein bisschen retardiert noch aus.
Ja, wenn man diese Bewegung sieht.
So derpy, 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 derpy.
Also ja. Es sieht aus wie ein stolpernder Hund.
Ja, so oder sowas. Als ob er fast gleich nach vorne fällt.
Aber ja, aber weißt du, ein Hund macht es ja auch, um sich wieder zu fangen. Und also es sieht halt schon ziemlich abgefahren aus, wenn man diese Teile so sieht.
Wenn das Ding aufs Zukommt, hast du einfach verloren.
Ja.
Das würde ich essen.
Ja. Also ich meine, man könnte ja überlegen, dass es dann plötzlich den Google Street Doge gibt.
Doge heißt es, glaube ich.
Doge?
Doge. Ja, ich nenne es Doge.
Google Street Doge. Ja. Der dann durch die Städte rennt und dann irgendwie hochhüpft und Fotos macht.
Das genau, ist und total der cool. Macht dann Face Recognition aber die ganze Zeit.
Auf jeden Fall.
Und deswegen musst du das auch aushalten, wenn die ganzen Rentner nämlich treten wollen. Ja.
Genau, dann kann er einfach über sie drüber springen. Genau,
wahrscheinlich wird er dann irgendwann gefüttert, so mit Bildern. Hier, guck mal. Und jetzt,
der holt dann keine Stöckchen, sondern du kannst dann irgendwie deine Familienfotos reinfüttern und dann macht er irgendwie einen Backflip oder so.
Genau.
Was ein Backflip.
Ich meine, hey.
Pictures for me.
Okay, Doggy. Genau. Do barrel roll.
So much pictures.
Wow.
Wow.
Such Backflip.
Amaze. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt?
Oh yeah.
Intel öffnet Fab 42 nicht.
Genau.
Was ist das?
Intel hat vor ein paar Jahren eine neue Prozessor-Fab aufgebaut, hier in Arizona, die sich Fab 42 nennt, oder wie sie Fab 42 nennen. Und damals ist dann noch hier der Obama dabei gestanden, hat so mehr oder weniger so, yeah, American Engineering, yo.
America.
Genau, America.
Fuck yeah.
So, und und jetzt durch das halt der PC-Markt anscheinend immer noch in der Krise ist, oder wie man, auch welchen Grund auch immer, Intel hat halt nicht so Demand gerade und deshalb schafft da irgendwie keiner. Also wenn wir gerade ein großes Baseballfeld mit Dach suchen, ich glaube, da haben wir
da ist Platz, ja. Also ich glaube immer noch, dass der PC-Markt nicht irgendwie schwächer geworden wird, sondern die Computer sind einfach gut genug. Und deswegen kaufen einfach keine Leute mehr
Computer. Ja gut, das heißt ja schon, der Markt wird schwächer, weil weniger gekauft wird.
Ja, aber nicht, weil die Leute ihre Computer nicht mehr benutzen oder weil sie weniger Handys benutzen, sondern einfach kaufen weniger Leute ihre neue Computer, weil sie es nicht brauchen.
Nee, ist tatsächlich auch so. Also ich sitze gerade vor einem nagelneuen Rechner und das Teil hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 8 logische Kerne, 16 Gigramm und so weiter, aber es fühlt sich halt irgendwie ähnlich an wie mein anderer Mac, der 3,5 Jahre alt ist. Also die Computer, die sind halt mittlerweile schnell genug, dass man so den Geschwindigkeitszuwachs beim normalen Benutzen gar nicht mehr richtig merkt, sondern das fällt halt auf, wenn man Software kompiliert oder wenn man irgendwie so Tests laufen lässt und sonst irgendwas. Der Akku hält unendlich lang, muss ich zu meiner Dekadenz gestehen. Ich habe die Kiste jetzt schon ein paar Tage. Ich habe noch nie geguckt, wie lang dieser Akku denn hält,
Ist nicht mehr das Problem.
Genau,
der Chat schreibt auch gerade, also SSD rein, das ist so
der eine
Sprung, der in den letzten Jahren noch passiert ist.
Der Turbo-Boost einfach.
Ja, eben. Oh, und in meinem alten Rechner, da habe ich schon eine SSD drin, ist jetzt zwar in Anführungszeichen nur 250 Gig, jetzt habe ich halt 500, aber das ist, ja. Und ich meine, was halt cool ist, ist die Kiste jetzt, also so ein neues 15 Zoll MacBook Pro, ist halt kleiner, leichter und der Akku hält länger und das Display ist viel, viel geiler.
Retina.
Aber ansonsten, also hätte ich diese Kiste jetzt nicht für meine Arbeit bekommen, dann hätte ich den alten behalten, den ich jetzt halt weiterhin für meinen Privatkram benutze. Aber ich hätte mir da keinen neuen Rechner gekauft. Und ich glaube, das ist halt so das Ding. Und wenn wir sagen, hey, unsere alten Laptops, die sind noch gut genug, dann werden wahrscheinlich alle anderen sagen, ja, hält noch 3-4 Jahre länger.
Genau.
Ja.
Also ich werde jetzt auch im Frühjahr diesen Jahres werde ich mir halt auch ein neues MacBook kaufen, weil im Wesentlichen aus steuerlichen Gründen.
Ja. Kann man absetzen.
Weil mein anderer Rechner jetzt halt mittlerweile voll abgeschrieben ist. Genau. da habe ich halt auch irgendwann eine SSD rein, habe das blöde optische Laufwerk rausgehauen, habe da die Festplatte rein, habe jetzt genug Speicher, habe genug schnell und das mit einem mit 2010 MacBook Pro und das war damals nicht sonderlich teuer, witzigerweise. Ja. Also ich war damals gewohnt, mehr für ein schnelles MacBook auszugeben. Mhm. Anyway, genau aus diesem Grund glaube ich halt einfach, in dem Markt PC wird nicht mehr so viel an Prozessoren gebraucht. Richtig. Ja, also der neue heiße Scheiß ist halt immer so im Mobile-Bereich und da hat es Intel ja mal nicht verschlafen, aber ich meine, da sind halt genug andere Player am Markt, so die Apple selber, Samsung, Qualcomm. Und das merken die dann halt und dann werden sie halt, ich meine, wäre dumm von Intel, wenn sie jetzt irgendwie hier noch mehr Mikrochips bauen würden, weil dann könnten sie ja, also ich meine, ich glaube schon, dass Intel auch ein bisschen Mikrochips hortet an einem Stück, um den Preis zu halten. Mhm. Und also Schaden tut's auf jeden Fall nicht, wenn sie sagen können, nee, von den ganz schnellen i7, da können wir nicht so viele
haben
so
schnell fertigen. Da haben wir nur 10 im Jahr.
Genau, dann, also
sind die so teuer.
Ist ja irgendwie immer so die, es gibt ja immer so einen i7, so der muss $1,000 kosten.
Ja, das geht nicht anders einfach. Ja,
das ist einfach so, weil der aus Gold gefertigt ist oder keine Ahnung.
Aus Platin einfach.
Das ist der eine aus den 10 Millionen.
Genau, der hat dann Glück quasi, da sind die Sterne dann auch richtig gestanden irgendwie.
Genau.
Mondlicht ist gerade auf den, auf den Tropfen, der da runterfällt, auf den CPU gefallen und dann ungefähr so funktioniert
es. Und auf den schmiere ich dann mit meinem linken Zeigefinger ein bisschen Wärmeleitpaste und kein Kühlkörper drauf, weil ist ja Wärmeleitpaste. Ist ja $1,000 CPU, muss das abkönnen.
Der muss das abkönnen. Naja, geht halt nur aus. Das ist ja nicht so wie damals, wo die einfach verraucht sind.
Genau.
Er sagt dann einfach, oh, es ist aber ganz schön warm, da gehe ich jetzt lieber besser aus.
Ich gehe jetzt mal schlafen.
Ja, für immer. Ja. Ja, nee. Also die gibt es, aber ja. Hm. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht noch im Serverbereich, aber die ganzen großen Player bauen ihre Server einfach selber jetzt.
Ja, und es gibt jetzt auch von verschiedenen Seiten auch schon Projekte, Server auf ARM-Architektur zum Beispiel zu bauen. Ja, kann man mal probieren, so wie alles, was man mal probieren kann.
Genau, also das, wie gut dieses ganze ARM-Zeug wirklich ist, das kann man ja einfach mal ausprobieren, wenn man sich einen Raspberry Pi kauft. Und dann ist es nicht so richtig schnell auf einmal. Nee, auch alles, was so diese ganzen, alle NAS sind ja auf ARM basierend oder auf irgendeinem komischen anderen Frickelscheiß. Und das ist alles nicht so richtig super Bonusgeschwindigkeit, weil es einfach nicht darauf optimiert ist gerade.
Ja, es ist halt auf reicht optimiert.
Genau, auf reicht optimiert. Ja, das ist genau das Ding. Ja, genau, aber sonst alles cool. Weiter. Was ist es? Ah, McAfee Antivirus heißt jetzt Intel Antivirus.
Mhm.
Und John McAfee findet es gut. Jetzt kriegt er nämlich keine E-Mails mehr. Wow. Warum, wie man McAfee Antivirus deinstallieren kann. Weil das geht nicht.
Ich kriege jetzt also von Intel auch auf mein Windows Notebook, wenn ich es mir neu kaufe, irgendwelchen Scheiß drauf installieren.
Natürlich.
Juhu, das wird Intel bestimmt gut tun. Dann selbst wenn ich mir einen AMD-Rechner kaufe, habe ich Intel Inside.
Yeah.
Ja.
Der Rechner startet und der Windows-Sound ist ding, 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 ding.
Warum? Nee, ich meine, das ist auch so könnte man auch eine Verschwörungstheorie draus bauen, so von wegen. Warum verkauft Intel CPUs? Weil die Rechner schneller werden müssen. Jetzt sind die Rechner schnell genug. Was macht Intel? Kauft einen Virusscanner, damit die Rechner wieder langsam sind.
Ja. Ach, die wollen, dass sie doch wieder mehr schnelle CPUs fertigen können, damit sie ihre Fab 42 mehr voll kriegen.
Genau, die haben jetzt den Intel-Virenscanner und der macht einfach deinen Rechner langsam, sodass du mehr Intel-CPUs brauchst, um den Virenscanner zu bedienen.
Ja, das Besondere, was ich ja gar nicht mitbekommen habe, dass Intel einfach McAfee-Antivirus gehört. Also ich habe das nicht mitbekommen.
Nee, das war schon voll lange her. Da gab es auch vor ein paar Jahren dann irgendwie den Witz, dass irgendwie jemand bei Intel gemeint hat, kauf mir mal einen Virenscanner. Ja.
Für alle.
Ja. Nee, das ist schon ein paar, haben wir glaube ich sogar schon mal in der Sendung besprochen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Weiß ich glaube ich nicht. Also dann war ich, es verplant. Jedenfalls,
Oder du warst nicht dabei.
Vielleicht. Kann schon sein.
Ja.
Okay. Aber mehr Internews vorbei. Und weiter geht's.
Mobile. Ja, geht's mit Mobile.
Was auch immer.
Ja, Flurry, das ist einer von so Mobile Analytics Services, also weil Google Analytics kann ja jeder benutzen. Viele benutzen auch Flurry und die Jungs von Flurry haben einen Jahresbericht sozusagen rausgebracht und gesagt, okay, Mobile Use ist 115% gestiegen in 2013, speziell durch Messaging-Apps.
Was ist denn Mobile Use? Wie wird denn das gerechnet?
Naja, aktivierte, aber halt auch benutzte Geräte und genauer darfst du nicht fragen, weil genauer gibt der Artikel nicht her. Genau wollen sie nicht sagen. Sie wollten eine Headline haben.
Ja, sie wollten halt irgendwie Aufmerksamkeit generieren, was sie ja geschafft haben damit.
Genau.
Aber ja, ich meine, ich kenne unglaublich, jetzt nicht unbedingt in meinem Umfeld, aber man, sagen wir mal so, in Freunden von Freunden in diesem Umkreis, da haben eigentlich so 80% der Leute ein Smartphone, um irgendwie kein Geld für SMS bezahlen zu müssen.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Die benutzen dann irgendwie WhatsApp, die benutzen Facebook, die benutzen vielleicht, wenn sie ein iPhone haben, iMessage oder sowas. Und dann haben sie vielleicht noch, wenn es ganz hoch kommt, einen Twitter-Account oder lesen irgendwie Spiegel Online oder sowas und das war's dann auch. Also ich meine, viele Leute, die holen sich tatsächlich nur ein Smartphone, um dann irgendwie über das Internet texten zu können.
Ja.
Oder sechs.
Ja, und das ist halt auch total divers. Also das, was wir hier wahrnehmen, ist ja das eine davon. Also dass bei uns zum Beispiel Facebook und so ganz groß sind. Was ich dem letzten lernen durfte, ist, dass in Indonesien, was jetzt auch nicht so der kleinste Markt ist, zumindest so für Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, dass da dieses Path voll abgeht.
Ja,
also dieses Path, das halt hier voll gestorben ist, weil keiner wollte. Path
war dieses Social Network für eine begrenzte Anzahl
von Benutzern.
Private Social Network. Sieht aus wie Instagram, wenn du es auf Private stellst.
Ja. Genau. Oder dass ja auch das Orkut von Google irgendwie früher halt in Brasilien voll abgeht.
Ja, und sonst
nirgendwo so. Ja,
ja, das ist auch nur für den Markt gemacht worden.
Genau, und dass es da auch Phones extra dafür gab.
Orkut Phone.
Genau, jetzt ein bisschen Orkut Phone.
Das ist ein bisschen Orkut.
Das hat der Ruffy, der das iPhone in 5S in Gold gemacht hat, der hat auch das Orkut Phone gemacht.
Orkut Phone. Ja. Also, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass so diese Generation nach uns so komplett Dienste anders benutzt, als wir das jetzt irgendwie tun. Es gibt
eine Generation nach
uns? Ja.
Bullshit. Ich habe noch nicht dafür gesorgt.
Das wird dir nicht passieren, würde ich sagen.
Nee, wie keine Generation
alle 20 Jahre?
Ja, alle 20 Jahre.
Nee, ist aber auch echt krass. Ich habe es letztens realisiert, dass Leute, die 94 geboren sind, jetzt so langsam 20 werden.
Dass die Auto fahren dürfen, oh Gott!
Ja, die dürfen schon seit einer Weile Auto fahren, das ist ja das Schlimme.
Scheiße.
Aber was ich noch sagen wollte ist, da ist es halt oft so, die ganzen Kids, die finden ja Facebook und sowas total irgendwie öde und Twitter finden sie ja auch doof. Die benutzen jetzt alle nur noch Instagram und Snapchat.
Snapchat, ja.
Ja, ich meine, da ist halt auch klar, die benutzen das, um zu kommunizieren. Und ich meine.
Nee, weil ihnen jetzt Geschlechtsorgane gewachsen sind. So.
Die waren davor noch nicht da.
Genau.
Ja, zwing, mit 20.
Blöpp raus.
Ja.
Ja. Ja, interessant an der Sache, vielleicht noch ein lustiges Side-Note von mir zum Thema Mobile Analytics, weil wir setzen uns ja mit der auch immer wieder auseinander. Was für Analytics wir in unsere Apps einbauen. Mhm. Flurry hatte irgendwie immer einen fishy Anmutung auf uns. Und dann wollten wir halt, mein Gott, weil man kennt's, Google Analytics verwenden.
Mhm. Ja.
Und Google ist so doof. Die sind so doof.
So doof.
Sie sind eine der größten Firmen in diesem Business und sie kriegen es seit Monaten nicht hin, ein ARM64-Bild von ihrer scheiß Google Analytics Library zu veröffentlichen. Und sie bewegen sich als auch nicht, also sie sagen nicht mal, jo, machen wir oder leckt uns oder sonst irgendwas, sondern es gibt einfach keinen Kommentar. Ich habe da irgendwie alle möglichen Issues auch schon gestarrt und das Zeug verfolgt.
Oh, du hast die gestarrt, na gut, dann muss es jetzt passieren.
Ja, da würde ich aber was mitkriegen zumindest, wenn sie dann was sagen drauf, aber sie sagen halt nichts. Und witzigerweise setzen halt auch andere das dann zum Beispiel ein, also wir haben uns dann irgendwann auf Segment.io zum Beispiel mal genauer angeschaut und bei Segment.io ist es so, die bieten ein Frontend für viele Analytics Backends an und Google Analytics haben sie direkt in ihr SDK für eine Mobile App, also zum Beispiel iPhone App mit drin. Und weil das Google Analytics SDK drin ist, können sie wiederum selber keinen 64-Bit-Build machen. Und da habe ich mir demnächst auf GitHub
das
irgendwie
das
mit den Entwicklern dann mal kurz eine, ja nicht Diskussion geliefert, sondern sie nochmal drauf hingewiesen und
hab
die Antwort gekriegt, dass sie so mehr oder weniger wahrscheinlich jetzt Google Analytics halt rausschmeißen, wenn es halt nicht weitermacht, weil man muss halt jetzt das ist wiederum von der anderen Seite geschossen, weil man ja von Apple jetzt gezwungen wird, bis zum 1. Februar alle Apps auf iOS 7 kompatibel und Xcode 5 umzustellen. Das heißt, man muss es in Xcode 5 bauen, muss dann das 64-Bit-Build aber wieder von Hand entfernen. Und das, wenn man CocoaPods zum Beispiel verwendet, bei jedem einzelnen CocoaPod weil CocoaPods da noch keine Einstellung zu hat. Also es ist ein massiver Pain und warum kriegt Google das nicht gerafft?
Ich also meine, zur Erklärung, ja so CocoaPod ist so ein Library Dependency Manager für iOS-Projekte.
Genau. Und das kann sehr viel, aber es kann momentan zum Beispiel noch nicht irgendwie Architectures konfigurieren. Mhm. Beziehungsweise es macht das eigentlich Richtige, nämlich es setzt einfach voraus, dass 64-Bit geht. Naja.
Sollte man eigentlich meinen, aber...
Hätte,
sollte, könnte.
Wenn sie gerade nicht so mit Kaufen beschäftigt wären, ja.
Ja, das ist das Problem. Die sind so beschäftigt, Sachen zu kaufen.
Aber es sind eigentlich genug Leute, dass sie alle Sachen gleichzeitig machen können.
Genau. Ach,
nein.
Genau. Meinst nicht?
Nein. Na gut, dann ist es so.
Verboten. Bei Apple wurde dagegen verkauft. Und zwar ein bisschen zu lax anscheinend mit In-App-Purchases umgegangen, sodass halt von ein paar Kindern in den USA, von ein paar Eltern in den USA die Kinder... ja, zu leicht Geld ausgeben konnten und jetzt hat sich Apple mit der FTC geeinigt, dass sie ihnen 32,5 Millionen
aus der Kaffeekasse,
also vor allem vor den anderen Zahlen und auch vor dem, was Apple so in Cash rumliegen hat, mal kurz knapp 33 Millionen zahlen und
dann ist alles okay.
Der Tim Cook wohl irgendwie auch so gesagt hat, naja, wir wollten es ja eh schon so machen, wie die FTC oder so hier will. Haben wir noch ein bisschen Geld gespendet, so nach dem Motto.
Wir finden es eh gut, was die machen.
Genau.
Auf jeden Fall.
Eigener Inner Purchase von Apple.
Plus eins und ein
Live. Hat die FTC gekauft.
Kaufen wir euch.
Genau.
Einfach mal so. Was kostet die Welt?
Genau.
Die 32 nächstes, Millionen kriegt ihr.
Genau. Und als nächstes kaufen sie die FCC.
Kaufen wir einfach alles. Die kaufen fucking USA einfach ein jetzt.
Genau.
Dann was kauft mit? Google einfach Europa und die Apple kauft alles Amerika. Einfach alles fertig. Genau.
Was mit TrueCrypt passiert hier, steht hier.
Also, genau, hier ist ein bisschen mehr, ganz kurz Vorgeschichte dazu. Oder Kontext, genau. Und zwar geht es darum, es ist ja schon seit längerem bekannt, dass wenn du den Memory Dump, also den RAM-Inhalt von einem Computer abschnüffelst, der Festplattenverschlüsselung benutzt gerade, dann hast du die Möglichkeit, den Key, der für die Festplatte zum Entschlüsseln verwendet wird, rauszulesen. Und das ist eigentlich relativ lange so ein theoretisches Ding gewesen. So, ja, das geht schon und du musst es nur machen und die ganzen bösen Hacker und Cold Boot und dann machst du es einfach. Und dann funktioniert es. Aber es gab noch nie so ein richtiges so, ja, okay, nimm einfach das und das sagt dir danach den Schlüssel. Und genau so ein Tool ist jetzt von Volatility Labs quasi rausgebracht worden, beziehungsweise sie haben allgemeine Python Toolchain, die heißt Volatility und die kann Binaries auf bestimmte interessante Sachen untersuchen und unter anderem haben die jetzt auch den TrueCrypt Master Plugin und dieses Plugin sagt dir, welches okay, dieser in diesem RAM wurde irgendwann mal TrueCrypt verwendet für irgendeine Festplatte und sie benutzen folgenden Verschlüsselungsalgorithmus und sie sagen dir den Master Key dazu. Das heißt quasi den Schlüssel, den du brauchst, um dieses Krypto-Device zu öffnen, beziehungsweise das ist nicht so wie das Passwort, was du vorher eingibst, sondern das ist quasi der Schlüssel, der von dem Passwort geöffnet wird, um das dann zu benutzen. Mhm.
Weil du musst ja in der Lage sein, quasi dein Passwort auch zu ändern.
Genau.
Darum ist es, das ist es bei so Festplattenverschlüsselung im Normalfall so, dass da eine Indirektion gefahren wird und man generiert sich quasi einen langen, beliebigen Key, den man dann tatsächlich zum Ver- und Entschlüsseln benutzt und den tust du dann mit deinem Passwort, was du da in dein TrueCrypt oder in deine sonstige Kryptosoftware eingibst, tust dann diesen Key unlocken, der nochmal extra verschlüsselt ist,
genau.
mit diesem Passwort und den können die dann quasi abschnüffeln.
Genau.
Ja.
Und früher war es, beziehungsweise mit den aktuellen Tools, war es halt so, dass du quasi immer nur AES versuchen konntest zu entschlüsseln, weil du dann einfach nach langen AES-Schlüsseln in deinem RAM suchst und dann gibt es so ein paar, die du ausprobieren kannst und andere Verschlüsselungsalgorithmen wurden nicht so richtig gut quasi unterstützt von irgendwelchen Tools und damit geht es jetzt quasi alles Cruise-Control-mäßig. Hier Computer-Entschlüsse damit und das ist fertig. Und das ist eine ziemlich coole Sache.
Und creepy.
Und creepy natürlich. Also wie es früher ging, den RAM quasi von einer anderen Kiste zu dumpen, war mit Firewire. Du hast es mit FireWire die Möglichkeit Direct Memory Access. Also kannst direkt auf den RAM zugreifen und kannst dann einfach sagen, okay, gib mir den ersten Block vom RAM und dann den zweiten und den dritten und den vierten und den fünften und bis du halt fertig warst. Das ist gepatcht worden, relativ nach 2008 oder sowas schon, also relativ. Es hat relativ lange gebraucht, bis sie es dann wirklich gemacht haben, aber jetzt ist schon wieder relativ lange her, dass es quasi gemacht wurde.
Genau. In den Apple Stores haben sie zum Beispiel sehr lange die Hardware über einen FireWire-Port immer ausgelesen. Also sie hatten so spezielle Dongles, die sie dann immer an den FireWire dran gehangen haben und dann mal dann Speicher ausgelesen haben, um zu sehen, ob da irgendwas corrupted ist.
Ja.
Natürlich nur im Guten.
Ja, natürlich. Pff.
Also wirklich. Und sowas würde FireWire auch nie würde jemand andersweitig verwenden.
Das ist Quatsch, weil das ist ja böse.
Und das war natürlich gut, dass früher viele Rechner zumindest bei FireWire nicht drin hatten, aber ich glaube, heute hat jedes Krepel-Mainboard hat doch einen Fire, also ja, Notebooks nicht, aber Krepel-Desktop-Mainboard haben doch praktisch alle so einen FireWire 400-Port.
Und eine Zeit lang hatten unterschiedlich. Sie also jetzt haben die meisten dafür USB 3 einfach.
Ja.
Also
aber, aber USB 3 kann ja kein DMA, oder?
Ist ja, weil du das auch nicht brauchst.
Ja, so, weil es halt einfach nur Cancel ist.
Nee, USB 3
das nach außen zu legen.
Ja, ja, klar. Also,
ja. Ja, du hast Thunderbolt, das ist ja im Prinzip
PCI-Express nach außen. Ich habe Thunderbolt-Ports, da ist es im Endeffekt genau das Gleiche. Du hast da halt den direkten, ist ja mehr oder weniger ein PCI-Express-Bus rausgelegt. Genau.
Und das da heißt, kannst du genau da hast du dann wieder die gleichen Effekte.
Ja.
Was aber keine gute Sache ist.
Also, ja, aber, ist halt so. Also, ich passe halt auf meinen Laptop auf.
Ja,
du kannst halt Kaugummi reinstecken.
Genau. Ja. Oder dann nie wieder benutzen, ist auch praktisch.
Jo.
Was für Windows XP gemacht wurde, war quasi so ein Patch, dass du Direct Memory Access einfach direkt ausgeschaltet hast, weil sie sagten, wir brauchen das eh nicht für Windows. Es kann eh nichts und wir brauchen es für nichts und deswegen machen wir es einfach aus.
Einfach ausmachen.
Und das hat funktioniert, weil dann hat es nicht mehr funktioniert, dieser Angriff quasi ist. Aber dann, du kannst ja halt immer noch Cold Boot, also quasi das einfach rausziehen oder einfach im Standby lassen und das Ding dann nehmen und so. Ja. Genau, also das ist ein relativ cooler Artikel, der so ein bisschen beschreibt, wo das Problem ist, mit den aktuellen Tools an diesen Schlüssel zu kommen und was sie einfach viel cooler können. Und es ist Python, was automatisch besser macht.
Ja. Ja, dein Thema, Felix.
Ach so, ja, ich habe gedacht, da kann jemand was drüber sagen, weil ich also es geht darum, in USA, also wir sind nicht mehr in Europa oder so, sondern bei den komischen Amis. Und da geht es darum, dass ein Gericht Comcast gegen FCC quasi gab es einen Disput und zwar zum Thema
Net Neutrality.
Netzneutralität, genau, ja. Aber wo genau?
Bei den Amis. Ist das
bei den Amis.
Okay, ich glaube, es ging darum, dass sie den Traffic von File-Sharing-Seiten irgendwie langsam machen wollten. Comcast. Und die FCC hat gesagt, das ist aber böse, weil das ist Netzneutralität und so.
Ja, ist ja auch böse.
Ja.
Das gehört sich nicht. Nicht in unserem Internet. Dieser Artikel ist übrigens
von 2010. Dann muss es so. Nee, das kann sein, dass der
File-Sharing ja auch nicht, damit es langsam ist.
Genau.
Ja, wahrscheinlich ist der Fall jetzt halt mal
durch. Genau, der Fall ist jetzt durch und der Artikel ist einfach schon so lange her, dass es trotzdem noch, dass es jetzt wieder quasi aktuell geworden ist. Genau. Und das Gericht hat jetzt beschlossen, dass Comcast Recht bekommt und dass sie das machen können, was sie wollen. Und Netzneutralität ist jetzt in Gefahr und wir müssen es beschützen mit Waffen.
Und savetheinternet.eu.
Savetheinternet.eu.
Wurde hier gerade im Chat empfohlen. Hab das jetzt einfach mal
blind
weiterempfohlen.
Dummerweise tot.
Tut gerade nicht.
Nee, stimmt gar nicht hier. Kacknups.
Ich glaube, HTTPS geht nicht.
Ja, pff.
Ja. Ist aber mit HTTPS verlinkt worden.
Ja, also ohne HTTPS geht's. Ich packe das mal in die Shownotes, kann man sich angucken. Da steht drin, was man tun kann, um die Situation erträglicher zu machen.
Ach so, genau. Und da wird dann nochmal ganz kurz beschrieben, was das Problem ist. Nämlich, dass du dann quasi, dass die Provider die Möglichkeit hätten, dann zu sagen, okay, wenn du YouTube schnell haben willst, dann musst du Geld dafür bezahlen.
Ja.
Und wenn du Facebook schnell haben willst, dann musst du einfach
auch noch bezahlen. Also da gibt's auch, glaube ich, mittlerweile zig Videos auf YouTube zum Beispiel, oder auf Vimeo, ich weiß es gar nicht mehr, die mal so anschaulich mit so Comics und so weiter dieses Problem erklären und der dann einfach sagen, okay, wenn du Netflix gucken willst, dann musst du diese Gebühr bezahlen und also in den USA wird das, oder im englischsprachigen Raum wird das mittlerweile die Netflix-Tax genannt, um das halt so den normalen Leuten klar zu machen, dass es sie auch betrifft, weil viele wollen Netflix gucken und dann finde ich
dann schnell gucken. Ja. Genau. Also sie bezahlen eh schon für Netflix, aber dann müssen sie quasi doppelt bezahlen, was ja nicht in Ordnung ist.
Ja, ist halt wieder schön mit den Hinterzimmeraktionen. Ne?
Ja, das klar. Ist halt im Endeffekt das übliche Spiel. Lobbyarbeit und noch mehr Lobbyarbeit und irgendwie Leute, die halt irgendwie Gewinnmaximierung betreiben wollen und Internetprovider, die nicht akzeptieren, dass sie im Kabel sind, sondern halt irgendwie mit allen möglichen unseriösen Mitteln zusätzlich noch Geld machen wollen. Und
die wollen nicht Gewinn maximieren, die wollen doch dir das gute Netz ausbauen. Das kostet doch
so viel Geld.
Der Netzausbau, von dem du nachher wegen der fehlenden Netzneutralität so wenig hast, der kostet doch so viel Geld. Genau. Den musst du jetzt auch noch bezahlen. Ja,
natürlich, wenn schon.
Ganz schön schlau, liebe Telekom und andere Provider.
Ja, genau. Lass ganz uns doch mal schlau. Irgendwie alles vergolden, weil...
Genau. Vergolde uns doch mal
unsere Nachdem Kabel. Wir das ganze Gold von den Aktionen von der Post bekommen haben,
genau,
können
wir damit
auch den Shit vergolden einfach.
Oh shit.
Alles macht Sinn jetzt. Alles gehört zusammen.
Ja. Goldständer arbeitet bei der Post. Darf ich dir deinen Dödel vergolden?
Sehr gut. Aber dieses Problem auch noch gelöst.
So gut. Auf jeden Fall.
Wir lösen so viele Probleme.
2014. Ich habe übrigens den Artikel von 2014 gefunden.
Sehr gut. Immer mehr Artikel. Das ist super.
So, jetzt unser erster Ars Technica Artikel, oder?
Ich glaube schon, ja.
Shit, wir haben echt lange gebraucht, bis wir zum Ars Technica Artikel gekommen sind. Und diesmal geht's um mein Lieblingsthema, nämlich
Filesysteme.
Eigentlich ButtFS.
Was? ButtFS?
ButtFS.
Im speziellen Deadass.
Deadass.
Genau, und zwar bei Ars Technica gibt es einen Artikel darüber, warum man auf jeden Fall coole neue Filesysteme beziehungsweise Next-Gen-Filesysteme benutzen will. Und zwar, der ist 3 Seiten lang. Es geht erstmal darum, um Bitrot. Was ist Bitrot? Also Bitrot ist so der... ich mache mich darüber lustig, wenn ich sage, okay, der Code funktioniert nicht mehr, weil Bitrot. Mhm. Aber Bitrot ist ein Phänomen, wenn sich auf deiner Festplatte Bits flippen.
Ja, und ich meine, das kann schon mal passieren. Ich meine, auf Festplatten zumindest wird das ja magnetisch gespeichert und da kann mal alles Mögliche sein, irgendwie Sonnenstrahlung,
Butterflies,
sonstige Dinge. Aktuelle Filesysteme, die wir so einsetzen, die interessiert es ja nicht. Die sind nicht mal in der Lage zu erkennen, dass es da irgendwie ein Problem gibt. Also das Problem ist, die meisten Filesysteme, die haben Mechanismen, um Metadatenfehler zu erkennen. Das heißt, um sicherzustellen, dass ihre eigene Struktur, mit der sie Daten...
Dass sie selber konsistent sind.
Genau, also die Struktur, die Metadatenstruktur, mit der sie quasi Daten verwalten und wiederfinden und indizieren und so weiter, da können sie halbwegs sicher sein, dass die stimmen und da ist auch Redundanz eingebaut und so weiter. Aber für die eigentlichen Daten, um die es dir eigentlich geht, da eben nicht.
Mhm, genau.
Und wenn da halt mal irgendwo ein Bit flippt und du vielleicht einen RAID hast und dann irgendwie, dann bringt dir dein RAID halt auch nichts, weil dein RAID-System oder dein Filesystem oder was auch immer nicht checkt, ob du, selbst wenn du redundante Blöcke hast, werden die nicht verifiziert, ob die auf den anderen Volumes, wo die liegen, ob die da vielleicht auch die gleiche Checksumme haben oder irgendwie den gleichen Zustand haben.
Genau, also hier bei Ars Technica wird von 5 Generationen gerade geredet, also dass du direkt auf Daten schreibst, dass du Random Access hast, dass du Organization, also so Ordner hast. Mhm. Das Generation ist Metadaten und Generation 4 ist dann Journaling. Das heißt, wenn dein Computer verreckt, während du gerade auf die Festplatte schreibst, dann ist dein Filesystem in der Lage, das wieder rückgängig zu machen, damit das nicht in einem inkonsistenten State einfach
bleibt. Also es hat quasi in gewisser Weise Transaktionssicherheit für Schreibzugriffe.
Genau, und die Generation 5 ist genau, was der Flight jetzt beschrieben hat, nämlich, dass du erkennst, wenn deine Daten kaputt gehen. Und
ich meine, das kann halt auch alle möglichen Gründe haben. Ich meine, es muss jetzt nur nicht sein, dass es durch äußere Einflüsse ausgelöst wird. Weil so ein Festplattencontroller ist auch nur letzten Endes nur Software.
Ja.
Und kann halt auch Bugs haben. Und kann halt auch nur Bugs haben, die in ganz, ganz seltenen Fällen...
Das ist dann ganz blöd.
Wenn die Mondphase gerade irgendwie im Zenit steht oder was auch immer, dann kann es halt sein, dass dann plötzlich mal deine Bits kaputt gehen und du merkst es halt nicht.
Genau, du merkst es halt dann nur, wenn du die Daten anschaust, und die machen keinen Sinn mehr. Und das ist dann blöd.
Ja, also jedem, der schon mal, dem schon mal der RAM irgendwie zum Beispiel corrupted ist. Also einem Kollege von mir, sein iMac baugleich mit meinem damals, der hat halt RAM-Module gefressen. Also der hat halt einfach so einen Riegel davon, so hat er halt heimlich kaputt gemacht. Und das merkst du halt nicht, wenn du keinen ECC-RAM hast. Ja. Ja, du merkst es halt sehr lange nicht, dass da zum Beispiel auch in dem RAM ein Bit geflippt ist und bis sich dann irgendwann mal das Ding komisch verhält und so Sachen sagt wie
Kernel Panic, lol.
Ja, also eher so, genau. Der Kernel hat gerade irgendwie noch andere Teile vom Kernel irgendwo anders im RAM entdeckt. What? Und wenn man sich dann ECC-RAM wünscht, dann muss man sich nur überlegen, okay, du hast jetzt in dem Falle irgendwas zwischen 4 bis 16 bis 32 Gigabyte volatilen Speicher gehabt. Das heißt, was da drin ist, geht da auch schnell wieder raus. Also relativ gesehen.
Ja.
Und im anderen Falle hast du terabyteweise Speicher, also schon mal eine viel höhere Wahrscheinlichkeit. Ja. Und dann auch noch persistenten Speicher, das heißt,
der bleibt kaputt. Der wird nicht mehr automatisch gefixt.
Genau, also so allein vor dem Hintergrund ist das so ein absoluter No-Brainer, dass man das haben will, wenn es das denn einfach so heutzutage gibt.
Wenn es das kostenlos gibt.
Genau.
ZFS war eins der ersten, beziehungsweise das erste Filesystem, was das so gemacht hat, wo du genau dieses Checksumming über deine ganzen Blöcke und so Zeugs hast. Und Butterfs ist halt das, was der coole neue heiße Scheiß ist. Und worüber ich immer rede, und dass es dieses Jahr Butterfest auf dem Desktop gibt. Genau, es gibt aber neben diesem Checksumming noch viele, viele coole andere Dinge in diesem Artikel beschrieben, nämlich Copy on Write ist das neue Magic Wort, was du quasi benutzen kannst.
Das, was Datenbanken auch schon eine ganze Weile machen.
Genau, und zwar nur mit riesigen, fetten Daten. Das heißt, du hast irgendwie 300 Terabyte Datei und du kopierst sie. Und das Filesystem sagt, okay, ich habe es gemacht, aber in Wirklichkeit ist es quasi ein Copy-on-Write heißt, erst wenn ich es anfasse, kopiere ich auch die Blöcke, die ich angefasst habe. Und dann sieht es halt die Datei genau gleich aus, weil du sie kopiert hast. Aber in Wirklichkeit ist es die gleiche Datei.
Ja.
Und das ist ein nettes Feature, wenn du so große Dateien hast.
Ja.
Aber das ist ein super cooles Feature, wenn du einfach Snapshots haben willst. Das heißt, okay, ich habe meine Festplatte in dem Zustand wie heute. Und ich kopiere das als Snapshot einfach weg und nach einem Jahr kann ich einfach schauen, wie sah denn mein Computer vor genau einem Jahr aus.
Ja. Und das ist gerade bei diesen Filesystemen, ich meine, sowas wie LVM kann das ja auch theoretisch.
Ja.
Aber halt nicht auf so einem Level. Also diese Dateisysteme können das halt auf einem Level, dass du sagen kannst, okay, ich mache jetzt einmal alle halbe Stunde oder einmal die Stunde einen Cronjob.
Ja.
Der mir einen Snapshot anlegt und ich habe dann quasi ein versioniertes Dateisystem, was über die letzten Tage, Wochen, Monate versioniert ist. Solange ich dann nicht viele Daten ändere, kostet mich das nicht mehr großartig Speicher.
Richtig.
Ja.
Also LVM kann das sogar relativ gut aktuell. Also du brauchst dafür nicht neue Partitionen, wie das früher war, sondern du kannst sagen, okay, du machst einen Pool von Snapshots. Und in dem ist halt Platz und wenn der Platz voll ist, dann geht halt nichts mehr, aber das ist auch okay.
Ja, und gleichzeitig bedeutet es halt auch, also A, braucht es nicht so viel Speicher im ersten Moment und zum anderen heißt es ja auch, die Performance bricht nicht so krass ein.
Ja.
Ne? Also es ist konsistenter in den Performance-Charakteristika.
Genau. Was gibt es noch für coole Sachen? Volume Management, das heißt, du sagst, okay, du hast zwei Festplatten. Und du sagst, okay, ich möchte gerne ein RAID 1 über diese zwei Festplatten fahren.
Das ist halt das Filesystem, das abbilden kann und du kein extra Layer on top brauchst.
Genau. Genau, aber das kann noch mehr. Nämlich du kannst die komplette Struktur, wie die Festplatten zusammen sich verhalten, kannst du im Laufen einfach ändern.
Ja.
Und das ist eine sehr, sehr coole Sache.
Ich weiß nicht, ob das ButterFS mittlerweile kann, aber ZFS kann das auf jeden Fall. Da gibt es nämlich sogar die Möglichkeit für einzelne Z-Pools, zum Beispiel eine SSD, also schnellen Speicher als Cache mit reinzuhängen, um dann quasi Dateizugriffe auf oft benötigte Dateien deutlich zu beschleunigen. Und das ist halt auch schon cool.
Ja, was ZFS halt nicht kann, ist einfach, dass du eine Festplatte dazu hängst, was ein bisschen doof ist.
Doch, das müsste doch gehen, oder? Du kannst auch im laufenden Betrieb nicht?
Nee.
Echt?
Du kannst eine austauschen, aber du kannst niemals eine neue dazu machen, weil das RAID-Set quasi starr ist, sobald du es angelegt hast.
Okay, das,
und deswegen will man eigentlich nie ZFS haben für Festplatten, also für NAS.
Ja, also
ist so.
Also ich habe das
für NAS zu Hause, wirst du kein ZFS immer
so interpretiert, dass das geht, aber ich habe es natürlich noch nie selber probiert, weil ich bis jetzt noch keine Kiste hatte, die irgendwie
du kannst auch nicht mal den Z-Pool sozusagen beenden. In gewisser Weise, also du kannst es auch nicht anmounten und dann, sondern du kannst es nie mehr machen.
Nee, du kannst es nicht mehr machen. Okay.
Weil das war mir zum Beispiel auch so noch nicht bewusst. Ich hatte ZFS immer so als das eine Ding.
Das eine wahre, das eine wahre Filesystem, ja. Und ja.
Deswegen ja nur so lange auf HFS Plus rumgurken auf dem Mac, bis dann Apple irgendwann mal, und dann haben sie halt doch wieder.
Genau, nicht. Also hier.
Ja. Aber der Ingo hat schon zu Recht angedroht im Chat. Er hat ja über die Pause ButterFS Erfahrungen gesammelt, und ich glaube, da können wir ihn auch mal nächstes
Mal. Das ist
ja
eine coole Sache. Dieser, genau das, was ich gerade angesprochen habe, ist auf Seite 3, Online Balancing heißt es hier.
Ah, okay.
Und wenn ihr dann mehr zu wissen wollt, dann könnt ihr euch das mal genau durchlesen. Also du kannst wirklich die File-Struktur ändern, während es läuft. Du kannst sagen, okay, ich hatte davon RAID 1, aber eigentlich will ich ein RAID 5. Über diese ganz vielen Computerplatten. Und dann funktioniert es einfach, und das ist eine coole Sache. Genau, was gibt's noch? Ganz am Ende wird noch gesagt, dass ButterFS experimental ist, und das ist es halt auch noch. Das heißt, es sind alles super coole Features, wenn sie denn dann wirklich stabil sind. Besonders das RAID-Zeug, also auf der Mailingliste habe ich mal ein bisschen darüber gelesen, da sagt einer so, ja, ich habe das irgendwie ausprobiert. Und irgendwie hat was funktioniert, aber ich wollte nur wissen, wie ist denn gerade der Status dazu? Und dann haben sie gesagt, ja, also wir haben es mal gebaut. Ein Typ hat es gebaut, und dann ist es in Mainline quasi rein. Und dann war es auch fertig.
Genau.
Das heißt, so richtig unendlich viel Testing gab es damit noch nicht.
Genau. Ich erinnere mich auch dran, wie ein Bekannter von mir, mit dem ich eben, den ich früher immer zu meinen NAS-Plänen gefragt habe, dann auch gesagt hat, BetterFS, ButterFS, la.
Ja.
Und dann irgendwann schickt er mir mal so einen Link, wo auch so mehr oder weniger drin stand, okay, der RAID-Support in ButterFS hat es jetzt gerade noch so in das Merge-Window geschafft,
genau.
Ja. Vom Mainline-Kernel.
Ja.
Was nicht unbedingt immer das beste Zeichen ist.
Nee, also... Sie haben es aber auch gerade so geschafft, nachdem sie schon das letzte Merch-Window verpasst haben, was sie eigentlich schaffen wollten.
Genau.
Also das ist war wohl doch eine größere
Sache. Es kommt immer irgendwann ein neues Merch-Window.
Was ganz cool ist auf der ButterFS-Mailing-Liste, sie haben quasi, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, irgendwie ein neues RAID-Level, wo du dann beliebig viele Paritäten haben kannst. Also nicht nur ein oder zwei, nicht fünf und sechs, sondern RAID N quasi. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und dann sagst du, okay, ich hätte gerne irgendwie 5 Paritäten über diese 23 Festplatten. Und es funktioniert einfach. Und das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, aber es tut.
Dann nachher funktioniert.
Also er hat irgendwie gesagt, hier Mathe. Und dann hat er irgendwelche komischen Formeln gesagt, und dann hat er gesagt, oh ja, das hört sich richtig genau. aus.
Keiner kann das Gegenteil beweisen, okay.
Machen wir es im Mainline, fuck der Chat. Er
hat 60 Sekunden, um mir das Gegenteil zu beweisen.
We're doing it live. Genau. Nee, also das ist, sah auf jeden Fall super interessant aus, und ich habe auch keine Ahnung von solchen Sachen. Aber es sah gefährlich aus und gut. Genau, jetzt.
Gut und gefährlich.
Genug über ButterFS sinniert.
Geh und geh.
Machen wir weiter.
Starbucks.
Starbucks-Daten im Klartext. Weiß ich nicht.
Ja, Starbucks Website ist unsicher. Aber ja,
die App, oder? War das nicht die App?
Ja, es ging darum, dass du da bezahlst, oder? Dass du da mit der Starbucks-App, also genau, dass du in einem Starbucks mit der App, zum Beispiel der iOS-App, da bezahlen kannst, und dass da halt die Bezahldaten, also Nutzernamen, Passwörter und so weiter, der Standort,
steht halt einfach
im Klartext übertragen wird.
Nee, nicht nur übertragen, sondern
und gestort wird.
Das ist auf deinem Telefon drauf quasi. Das ist wie in deinem, wenn du dann beim Android, ist es so, dass du kannst halt anstecken, dann kommst du auf die ganzen Daten rauf, und da liegt dann halt auch eine File, die heißt Starbucks Passwords oder so ein Scheiß. Und da steht dann halt einfach im Klartext drin, und das ist halt so.
Was ja zum Beispiel bei iOS, spätestens seit iOS 6 oder so, extrem schwierig ist, Data Protection zu umgehen. Also es ist ein Standardfeature von iOS geworden, dass du einstellen kannst und fast schon genötigt wirst von den Entwicklern, wenn du dir irgendwelche WWDC-Videos anschaust, immer wieder so, Data Protection, los, anmachen, tut nicht weh, los. Und
also ich hätte
Starbucks, ich meine, hey, das...
Ich hätte tatsächlich bei mir so Verschlüsselungsshit und so auf dem Android auch schon angerichtet, aber ich muss dafür eine Passphrase oder eine PIN wählen.
Und dir ist also noch keine eingefallen?
Nee, also ich finde das ja mit diesem Pattern relativ cool eigentlich. Ich verstehe nicht, warum das nicht auch geht. Und mir, also so, du kannst
da so Muster.
Ja, du kannst Muster. So ein bisschen Entropie halt.
Oder? Nee, nee, also du musst da quasi auswählen, weil ich habe hier irgendwo mein Telefon.
Nee, also auf Android ist es so, du hast da quasi statt irgendwie
so einen Tasten.
Genau.
Und dann funktioniert das.
Genau. Und du benutzt das für deine Passphrase.
Also ich hätte gedacht, ich gebe meine Passphrase ganz am Anfang an, wenn ich meinen Computer quasi boote, weil dann sage ich, okay, ich habe jetzt unbedingt eine Passphrase, weil das ist ja verschlüsselt. Und die kann auch super hardcore sein von mir aus. Aber ich will es nicht jedes Mal machen, wenn ich mein fucking Telefon anlocken will. Darum geht's.
Ja. Ja.
Und das ist bei Android kaputt und ich find's kacke.
Mhm.
Genau, ja. Das war Starbucks.
Ja, Starbucks ist halt auch ein so ein kleiner Coffeeshop.
Genau, ein Coffeeshop.
An jeder Ecke halt.
Ja.
Ja, aber totgerösteten Kaffee kann man auch irgendwo anders kaufen.
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Genau. Haten wir einfach ein bisschen Starbucks.
Ja, kann.
Sie haben sich ja verdient.
Sie haben sich verdient.
Hate.
Also die App ist mir egal, aber der Kaffee.
Der Kaffee ist kacke.
Genau. Der Kaffee, der hat es nicht verdient.
Der ist scheiße, aber das ist mir egal.
Ja, komm.
Selber schuld, wer der einkauft.
Richtig. Twitter. Das ist jetzt schon eine uralt News aus dem letzten Jahr.
Gott, letztes
aus
Jahr.
Anfang Dezember tatsächlich. Da hat Twitter die Art und Weise geändert, wie Blocking funktioniert. Und da haben sich diverse Leute aufgeregt. Ich weiß nicht, wollen wir da noch groß drüber reden oder ist das schon kalter Kaffee?
Die Sache ist, dass sie es wohl wieder zurückgeändert haben,
genau,
laut diesem Artikel.
Genau, schon pulled back im Wesentlichen, glaube ich.
Dann lassen wir es. Also im Endeffekt, was sie gemacht hatten, war, wenn man Leute gemutet hat, dann war es
geblockt hat,
dann war der Fall vorher immer so, die konnten einem dann auch nicht mehr followen und die mussten dann mehr oder weniger so sich ausloggen und oder irgendwie mit einem anonymen Browser, in dem sie nicht eingeloggt sind, dein Profil angucken, damit sie deine Tweets lesen können. Das wurde dann so geändert, dass das quasi ein Mute war.
Das ist halt genau, aus deiner Richtung Block, aber
genau,
in die andere
dass
Richtung
du nicht mehr,
durch.
Nicht mehr lesen kannst, was sie dir schreiben oder was sie an Menschen, wenn sie deinen Nick irgendwo nennen. Aber es hat sie nicht daran gehindert, dir zu folgen, weiterhin, und dich zu stalken oder was auch immer. Und ich glaube, das war das Argument von den Leuten, dass halt da Leute auf Twitter belästigt und gestalkt und sonst was wurden. Und sie konnten sich mehr oder weniger nicht mehr wehren. Ich meine, okay, das ist jetzt nicht wirklich ein wirksames Mittel, um da zu verhindern, dass Leute die eigenen Tweets lesen, wenn das Profil öffentlich ist, aber...
Gab's ja. Zu dem Ursprung, also ich habe nämlich nie in dem Ganzen, gab's zu dem Ursprung mal eine Erklärung, warum sie es denn ursprünglich verändert haben. Weil wenn es da jetzt so keine gibt, dann würde ich mal so ganz, ganz verschwörungstheoretisch einen Marketingmenschen bei Twitter vermuten, der sich gedacht hat, boah, da können wir wieder 15% mehr Vernetztheit zwischen unseren Usern propagieren und das macht uns beim Schwanzvergleich mit Facebook wieder ein Stückchen besser.
Genau, die sind super vernetzt. Wie misst man sowas denn eigentlich?
Keine Ahnung, aber wahrscheinlich haben sie
irgendwie
irgendwelche
Millimetriken
genau,
generiert.
Irgendwelche Controller innen drin, die das machen. Menschen, nicht Software. Und denen hat das wahrscheinlich gefallen, die Idee.
Ja. Aber ist jetzt wieder alles gut und
genau.
Ja. Darum.
Kommen jetzt nur noch 2-3 Spambots die Woche vorbei.
100 meinst du?
Ja, 200, 300.
Ja. Zu was anderem, mit dem ich eigentlich nicht wirklich was anfangen kann, aber ich find's ganz cool. Da hat jemand einen Vim in JavaScript portiert. Und du kannst jetzt quasi so einen relativ vollständigen Vim, also der kann schon mal die grundlegenden Funktionen, der kann...
Ist es ein Vim oder ist es ein VI?
Vim.
Ist bunt,
okay. Kann Syntax-Highlighting, kann Undo-Redo. Undo-Redo geht. Und ansonsten, der kann auch automatisch Code einrücken und so, habe ich auch schon. Ist ein bisschen langsam und hängt ab und zu zwischendurch bei mir. Aber allein, dass es geht, ist schon ganz, ganz cool so, finde ich.
Cool.
Also kann man mal machen. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wozu ich es großartig verwenden sollte. Ich meine, wäre nicht schlecht zum Beispiel für irgendwie, es gibt ja so zum Beispiel die Möglichkeit bei GitHub, Dateien direkt im Browser zu editieren und zu committen,
für sowas könnte ich mir das vorstellen.
Du meinst für die Power-User, dass man da halt einen Vim machen kann?
Genau, dass man sagen kann, okay, man macht jetzt den Vim-Mode, wobei dieses, mir fällt dieser Name von diesem Editor nicht mehr ein, den die bei GitHub einsetzen, aber der ist halt auch schon relativ mächtig und relativ gut benutzbar. Und
genau,
halt,
das wollte ich nämlich gerade sagen, der
und,
ist schon
und recht umfangreich. Der hängt halt auch nicht ständig, wie jetzt dieser Vim, dafür hat er halt nicht die ganze Magic mit drin.
Nicht alle coole Vim-Magic.
Ja, und du kannst halt auch nicht direkt, ich weiß nicht, suchen, ersetzen da drin, geht das da? Ich hab's gerade nicht im Kopf.
Ich suche mich gerade auch noch zurecht.
Aber neues Projekt mit Dingen im Browser. Ich meine, kann nicht schaden.
Ja, alles einfach auf JavaScript portieren, fuck that shit.
Auf jeden Fall.
Aber Vim, hey, und, Vim und JavaScript kombiniert.
Wie gesagt, du könntest auch einfach so ein Linux booten, ein Linux-Kernel in JavaScript und dort dann Vim ausführen.
Das könnte
auch
man kein Problem. Natürlich auch machen.
Wäre viel einfacher,
ja. Wäre viel einfacher.
Könnte man auch nämlich ganz viele andere Sachen.
Ja, zum Beispiel.
KDE zum Beispiel. Genau. Oder man könnte Phantom.
Phantom.js, genau.
Genau, man könnte, also Phantom.
Man könnte JS und JS booten.
Genau.
Einfach direkt in Node.js reinbooten mit dem Linux-Kernel.
Also der Editor heißt übrigens Ace.
Ace.
Der ist auf github.com/ajax.org/ace, findet man den. Also der von GitHub.
Ach, genau. So schön. Mhm. Ach so, der, okay.
Ja. Den anderen habe ich auch schon verlinkt, keine Sorge. Ja, aber es ist ganz nett. Also ich find's cool, dass es geht, und darüber hinaus geht meine Begeisterung jetzt eigentlich nicht hinaus, aber vielleicht finde ich mal einen Verwendungszweck. Vielleicht auch nicht.
Ja.
Ja. Was haben wir denn da noch?
Travis.
Genau, unser alter Bekannter von Travis, nämlich diesem Continuous Integration as a Service Dienst, den man so für Open Source Projekte kostenlos benutzen kann. Die unterstützen mittlerweile die Hip-Hop VM, die mal von Facebook gebaut wurde oder immer noch von Facebook gebaut wird. Das ist eine hochoptimierte PHP-Laufzeitumgebung, würde ich es jetzt mal nennen.
Genau, also es ist eine Art JIT-Compiler, ja, für PHP.
Genau, also es hat mal damit angefangen, dass sie PHP, einen Compiler für PHP hatten, den haben sie Hip-Hop genannt. Und der hat dann quasi PHP-Code nach C++ übersetzt, den man dann wieder, den Code konnte man dann wiederum irgendwie durch ein, was auch immer, GCC oder LLVM oder sowas jagen und da nativen Code draus machen. Und dann haben sie irgendwie das weiterentwickelt und haben daraus jetzt eine VM gebaut. Und wenn man PHP-Projekte hat, kann man die dann mittlerweile auch zum Testen auf Hip-Hop-VM laufen lassen, wenn man den Travis CI benutzt. Was ganz cool ist, weil mehr Plattformen für mehr Tests
mehr Dinge, genau, einfach
sorgt hoffentlich für stabilere Software, und finde ich gut.
Wenn euer WordPress mal wieder zu langsam läuft, Hip-Hop.
Genau, einfach mal
oder Hip-Hop. Oder einfach was anderes benutzen.
Genau.
Fuck that shit.
Ja, oder Hip-Hop auf 11 aufdrehen. Das geht ja auch.
Ja, das geht auch.
Ja.
Aber dann hast du halt keinen.
Wo wir gerade bei Hip-Hop waren,
Yo. Nee, nur einmal Yo.
Ja. Nämlich der Hedius, das ist der Charles Nutter, und das ist einer der Core-Entwickler von JRuby, und der hat so ein bisschen rumgespielt und hat mal angefangen, diese Go-Routinen auf Ruby zu portieren, und das finde ich eigentlich ist ein ganz interessantes Projekt. Also Go-Routinen, das ist so ein Mechanismus, um Gleichzeitigkeit in Software auf eine Art und Weise zu repräsentieren, dass man nicht dabei verrückt wird. Also das heißt, man hat so ein bisschen Semantik, man hat so Producer-Consumer-Geschichten, man hat irgendwie Queues zwischendrin und man kann da irgendwie auf der einen Seite Dinge reinfüttern, dann werden da bestimmte Sachen gleichzeitig ausgeführt, und man kann auf der anderen Seite wieder Dinge rausholen.
Fuck, das ist ja fast wie Shell.
Oh.
Holy crap, du machst einfach überall Pipes zwischendrin, das ist das.
Ja, du kannst da tatsächlich auch Sachen pipen.
Ja, das ist, das sind doch nichts anderes.
Ja, aber es ist halt parallel, also es wird halt auf mehreren Threads ausgeführt.
Ja, na und?
Ja,
was machst du denn in, ach so, du meinst mehrere Prozesse sind Burst und mehrere Threads sind gut. Oder nicht?
Nee, sondern Threading zu programmieren ist in der Regel sehr.
Ja, Threading nervt halt in der Regel.
Genau.
Also und das macht's halt irgendwie einfacher, okay, wenn du irgendwo in einer Programmiersprache das benutzen, genau, willst. Ich meine, du kannst auch sagen, du machst das mehr mit mehreren Prozessen, aber dann musst du halt jedes Mal deine Runtime neu spawnen, und klar, du kannst forken.
Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen verwöhnt von Shell dafür. Also weil da sind das, was quasi in Go so neu und cool war, was eigentlich ja auch nur Pipes sind. Shell ist halt langsam. Und Shell ist aber wirklich für solche Sachen gemacht, dass du einfach komplett parallel laufen lässt. Mhm. Und du kannst dadurch, dass du halt nicht an solche Sachen gebunden bist, wie okay, ich habe jetzt nur einen Thread und muss damit irgendwelche Dinge tun, sondern du machst einfach alles parallel. Mhm. Also du hast die Möglichkeit und Pipes ermöglichen dir genau das. Und das sieht ungefähr so aus. Sieht nicht so schön aus wie in Go, muss ich sagen.
Ja, aber ich finde es ganz cool, dass es das jetzt so als Library gibt, um es zum Beispiel mal in Ruby zu benutzen. Ich glaube, bei meiner Masterthesis, ich habe da jetzt einen anderen Mechanismus genommen. Ich habe Futures benutzt und eine Library namens Futuroscope oder Futurescope oder wie auch immer man es ausspricht, benutzt. Ich hätte vielleicht sowas mal ausprobiert, wenn es das damals gegeben hätte. Damals vor ein paar Monaten. Aber ist ganz cool, finde ich. So, könnte man mal ausprobieren, wenn man irgendwie das Bedürfnis dazu hat.
Okay.
Jo, Felix, ich glaube.
Ich habe noch eins.
Genau.
Und dann bin ich auch nämlich durch meine Sachen. Es gab pünktlich zum Kongress, oder war das ein bisschen später oder früher? 10. Januar. Nee, das ist sogar nach dem Kongress gewesen. Und zwar Kali Linux, das ist quasi so eine Security-Distribution, ähnlich wie Backtrack, beziehungsweise der Successor von Backtrack Linux. Und die haben gesagt, okay, wir haben voll die gute Idee. Wir haben nämlich für Crypt-Setup, für dieses Verschlüsselungszeug, was man normalerweise benutzt, also es benutzt dann Lux, um deine Festplatte zu entschlüsseln. Und Crypt-Setup ist dann quasi ganz ein Userland.
Ja, Crypt-Setup ist quasi Tools. Das die Command-Line-Tools dafür, ja,
also, um wie gesagt, das zu bedienen. Userland.
Genau. Und Lux ist das Linux Unified Keying System. Das ist da quasi der Teil, der im Linux-Kernel dazu ist.
Genau, der Sachen verschlüsselt und entschlüsselt.
Ja.
Und zwar transparent.
Ja.
Und die haben gesagt, okay, wir haben voll die gute Idee. Nämlich, wir bieten euch in unserem neuesten Release die Möglichkeit an, neben dem Passwort, was man zum Entschlüsseln benutzt von der Festplatte, ein Passwort zu definieren, was deine Keys, also worüber wir vorhin schon geredet haben, dein Master Key quasi aus diesem Blob rauslöscht. Das heißt, du hast dann quasi...
Kannst es zerstören.
Genau, du nukst damit dann quasi deine Festplatte.
Mhm. Also so eine andere Art von so einem Gummiknüppel-Dateisystem.
Ja.
Also mit Gummiknüppel-Dateisystem meinst du jetzt sowas
Ja, der Assange hat doch an sowas mal mitentwickelt oder mit konzipiert, dass du halt ein Dateisystem hast, das mehr oder weniger zwei Partitionen oder so
in sich hat. Das ist ja TrueCrypt zum Beispiel.
Da kannst
du ja ein zweites Passwort angeben, aber das nuke dann quasi nicht deinen bisherigen Store,
sondern
das zeigt dann irgendwie...
Also so ein Shadow.
Ja, genau, ist dann quasi irgendwie ein Bullshit halt drin.
Was Unverfängliches. Und zum anderen, also das Interessante bei der Sache ist ja immer, dass es kryptografisch nicht nachweisbar ist, dass das das Shadow ist und nicht das Original.
Ja.
Und in dem Falle wäre es halt so, du nukest es halt weg.
Genau, also du nukst quasi den Head, der da, wo drin stehen würde, wie du dein Master Key entschlüsselst.
Danach kannst du es halt nicht mehr entschlüsseln.
Genau,
und zwar nicht ohne Brute Force.
Ja, du den AES 512
Bit genau. Key
gebrute Force hast, ist auch noch ein bisschen Zeit.
Mit meinem Raspberry Pi.
Auf geht's, engage. Genau.
Du musst einfach genug Leuten sagen, dass sie dafür Bitcoins bekommen.
Ja, auf einen USB-Stick und dann geht's los. Genau, genau, also es hört sich ja prinzipiell erstmal nach einer coolen Idee an. Was ich hier aber dazu verlinkt habe, why there's no nuke option in Lux, also in genau diesem Linux-User Encryption-Dingsy. Mhm. Und zwar, das ist in den FAQs, haben sie quasi beschrieben, warum es keine Nuke-Option für Lux gibt. Also genau das, was sie quasi reingepatcht haben.
Jemals geben kann, weil konzeptionell bedingt.
Ja, nicht oder kann, sondern nicht
oder jetzt gerade
sollte. Weil sie sagen, okay, ganz kurz, der zweitletzte Satz ist, hence Lux has no kill option because it would do much more harm than good. Und darüber ist dann beschrieben, warum sie es nicht machen. Und zwar, sie sagen, du kannst es niemals richtig tun, außer du hast ein HSM, also ein Hardware Security Module, was das für dich übernimmt, was dann quasi in Brand aufgeht, wenn du dieses Passwort eingibst. Weil du hast das Problem, du könntest dieses Passwort eingeben und dann nukst du den Head von deiner Festplatte, aber Leute, die nicht ganz dumm sind, haben einfach davor deine Festplatte geklont.
So, konzeptionell bedingt.
Ja.
Prinzipiell immer so. Mhm.
Genau, und nur mit einem HSM hast du die Möglichkeit, dass der Key da auch wirklich drin ist, in diesem HSM, und nur damit quasi auch, nur mit dem Laptop, mit der Festplatte funktioniert. Mhm. Und alles andere kann einfach nicht funktionieren. Und das ist deren Aussage, warum sie es nicht haben, beziehungsweise von Lux.
Aber selbst dann wäre ja noch der Fall der, dass ich die kaputte Festplatte aus dem Notebook nehme, meine Kopie reinstecke und geht wieder.
Ja, richtig. Außer du hast halt ein HSM. Also wirklich eins, was die Krypto-Keys hast und nicht, dass die Keys mit auf der Festplatte liegen. Das ist ein ganz wichtiger
Punkt. Ja, aber irgendwo sind dann die Krypto-Keys. Also zum Beispiel...
Du meinst der
Key in irgendeinem Speicher in dem Notebook oder so drin?
Nee, eben nicht.
Oder und wo dafür, sind sie dann?
Die sind genau in diesem kleinen HSM-Chip drin.
Ja.
Und nur der kann entschlüsseln und verschlüsseln. Und er wird dir niemals den Key geben. Und das ist genau die Idee vom HSM.
Naja, aber auf welcher Basis gibt er dem rechtmäßigen Owner den Key? Also, der funktioniert ja, keine Ahnung, wann gibt er dir den Key?
Er gibt dir den Key niemals. Sondern du gibst ihm nur Daten und er macht dann entschlüsselt.
Okay, aber auf welcher Basis erkennt er sozusagen, das ist jetzt die Originalfestplatte und das ist ein Klon der Originalfestplatte, den ich jetzt hier dran hänge?
Achso, ja, das muss man dann sich hart überlegen, aber wahrscheinlich geht's nicht.
Ja.
Aber du könntest auf irgendwelche komischen IDs gucken oder genau.
Festplatten-Seriennummer, aber die kannst du dann ja auch
wieder ändern. Das ist prinzipiell egal, wenn du das HSM nämlich nukst und zwar wirklich quasi komplett schredderst, dann ist es nämlich dann auch
genau, also du musst das HSM dann nuken.
Ja. Genau, aber das Problem ist, dass so ein HSM, was ich gerade beschrieben habe, was diese tollen Features hat, kostet zwischen 20.000 und 100.000 Euro oder
USD. Schnäppchen.
Genau. Laptop halt. Und deswegen ist das alles ein bisschen schwierig.
Ah.
Und deswegen gibt es dieses Dings auch nicht.
Gibt so eine BTO bei Apple dann gleich. So ein Klick. 20.000 extra.
Genau.
Nennt sich Mac Pro Option.
Die Mac Pro Option. Ich möchte gerne alles.
Genau. Mit Soße und Scharf.
Sie haben auch beschrieben, dass es dann soziale Probleme gibt, weil okay, du hast jetzt deine Festplatte genug und sie funktioniert nicht mehr. Und dann zerknacken dir die Leute einfach deine Beine, was nicht so praktisch ist für dich. Oder es gibt halt irgendwelche Charges, dass du Beweise vernichtet hast oder so. Und das ist dann auch wieder nicht so praktisch.
Genau. Daher eher sowas mit einem Shadow vielleicht.
Ja, das könnte man sich überlegen, weil das funktioniert. Auf jeden Fall.
Mhm.
Sehr schön. Machen wir weiter.
Die anderen Schnüffler.
Die anderen Schnüffler. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen mal ein ganz anderes Thema. Ist ein Paper, was mir irgendwo auf Twitter vor die Füße gefallen ist. Ich habe bis jetzt nur die Zusammenfassung gelesen, aber es hört sich ganz interessant an. Und zwar geht es darum, dass Hunde in der Lage sind, das Erdmagnetfeld oder kleine Veränderungen im Erdmagnetfeld zu erschnüffeln. Und dass man dann quasi damit Hunde zum Beispiel zum Öl- oder Gasschnüffeln oder sowas einsetzen könnte, oder, weil die ja dann...
Oder Hunde zu Brieftauben umbauen kann.
Zu praktisch.
Ja. Fand ich interessant. Vielleicht fallen Leuten auch noch andere interessante Einsatzzwecke für gut schnüffelnde Erdmagnethunde
ein. Deshalb kleben die immer so mit dem Kopf am Boden.
Ja.
So praktisch.
Die schnüffeln nämlich, ob es da irgendwie... Genau.
Können die, pupen die nicht auch in irgendwie so. Richtung Erdmagnetfeld? War das nicht irgendwie die News
dazu? So magnetized.
Wow. das ist halt, also da ging es tatsächlich in der Studie, dass die sich immer so drehen, bevor die irgendwie anfangen zu pupen. Jetzt, wo du es nämlich gesagt hast, habe ich mich nämlich wieder dran erinnert. Und dass die sich dann immer in eine gewisse Richtung ausrichten.
Ja. Genau, und dann pupen sie erst.
Ja.
Sie außer sie können es nicht.
Sie richten sich nämlich immer mit folgender Richtung aus, so das Härchen ist ganz genau
immer Richtung
in your face.
Ja, genau so.
Scheiß Erdmagnetfeld, das könnte zwar auch, aber das ist langweilig.
Ja. Ist jedenfalls interessant.
Okay, weiter.
Genau. Netter Exkurs.
Ja.
Tatsächlich geil thematisch eingebunden.
Auf jeden Fall. Hunde.
Hunde und jetzt der Hundler.
So schlecht. Der Hundler. Bundler 1.5 ist auch schon wieder so seit ein paar Tagen raus.
Du hättest einfach alle Ruby-Dinge zusammen mergen sollen.
Es gibt neue Ruby-Jams.
Es gibt neue Ruby-Jams.
Du hättest nicht Ruby
und Hunde und dann wieder Ruby nehmen sollen.
Nee.
Okay, mach rein, mach mal. Okay.
Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen durcheinander.
Kannst du dann irgendwas richtig mega geiles neues Bundler 1.5?
Global Jobs 4.
Nee, also ich glaube, das Killer-Feature von Bundler 1.5 ist, dass der in der Lage ist, Gems in parallel zu installieren und darum schneller ist.
Das heißt, er war davor schon viel, viel schneller als diese Ruby-Gems und jetzt ist es super doppelt viel schneller.
Super doppelt, super schnell, ja.
Oh, das hört sich gut an. Das will ich.
Und man kann halt, wenn man zum Beispiel seinen eigenen Ruby-Gems-Mirror betreibt oder irgendwie einen zur Verfügung hat, dann kann man den auch noch in seinen Gem-File eintragen, sodass, wenn Ruby-Gems mal wieder down ist, dass man einfach seine Gems trotzdem installieren kann.
Den echten.
Jo. Und du kannst irgendwie für Ruby selbst, für die Ruby-Version, die du irgendwie voraussetzt, kannst du jetzt Patch-Level angeben, weil die ja kein Semantic Versioning machen und höher, schneller, weiter, toll.
Alles viel cool und besser.
Genau, ebenso wurde Ruby 2.1 released. Das kann alles toller, ist schneller, hat einen Generational Garbage Collector und ich habe mal einen Blogpost von Amun Gupta verlinkt, der so für dieses Ruby 2.1 Release hauptsächlich verantwortlich ist. Und der hat mal so eine Serie von Blogposts auf seinem Blog gemacht, was es alles für neue Features gibt. Und es gibt neue Introspection-APIs und es gibt irgendwie erklärt, wie der Garbage Collector funktioniert und so weiter. Das kann man sich alles mal durchlesen. Sehr interessant und ja, höher, schneller, weiter.
Alles
ich hoffe, ich kann es bald einsetzen.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau, was haben wir dann noch? Lighttable, da haben wir vor ein paar Jahren schon mal drüber geredet. Das war diese in Clojure geschriebene VM, die so, als ich glaube, als eines der ersten Kickstarter-Projekte so richtig Wind bekommen hat.
Ach so, ja, Lighttable.
Was dann so mit integrierter Dokumentation und du kannst dann irgendwie Sachen coden und dann passieren live Dinge und so weiter. Und die wurde ja dann quasi gefundet. Da wurde dann auch noch Support neben Clojure, glaube ich, für JavaScript und Python mit eingebaut. Und so die aktuelle Version davon ist jetzt quasi so ein bisschen aufpoliert worden und jetzt als Open Source.
Ich glaube, er hat keinen Bock mehr.
Meinst du?
Moment, wo hat das Open Source?
Auf GitHub.
Auf GitHub.
Okay, nicht bei Apache.
Nee, also es ist nicht Open Apache Graveyard Projekt geworden.
Nee, ist auf GitHub und ist, was für eine Lizenz? Schauen wir mal.
GPL. Steht auch oben.
Ist eine GPL. General ist eine GPL, ja. Also ist unter GPL, kann man benutzen.
Unter GPL, aber er hat natürlich, das reicht immer noch dieses
Ja, genau.
Also es gehörte ihm.
Ja.
Hat sich alles gekommen.
Eben.
Was ein bisschen problematisch war an dem Ding, warum ich es wahrscheinlich niemals benutzen werde, ist, weil es Clojure,
weil es auf der JVM läuft.
Ja, weil es quasi Lisp benutzt.
Und
so.
Ja. Aber das musst du deswegen ja nicht benutzen.
Ja, doch. Weil nur dann funktionieren die ganzen coolen Sachen.
Ja, aber also ich hab's tatsächlich nicht. Bis jetzt noch nicht selbst verwendet. Ich weiß jetzt nicht, wie gut da der Support für andere Sprachen ist. Es ist halt primär irgendein Ding, was dafür gebaut wurde, cool Clojure zu programmieren, weil der Entwickler selber halt Clojure.
Der stand halt drauf.
Der stand da halt drauf. Ich glaube, eher so ein Ding, wo ich jetzt nicht so Bock drauf hätte, ist, dass man da halt jedes Mal dann wieder eine JVM booten muss, die unendliche Mengen, obwohl ich habe unendliche Mengen RAM. Ach, scheiß drauf. Ich probiere es irgendwann mal aus.
Sehr gut. Guter Ansatz.
Ja, weil das ist, glaube ich, keine Ausrede mehr. Dass selbst wenn dieses Ding 5 Gig RAM braucht, ist es mir jetzt egal.
Nee, also tatsächlich ist meine Ausrede einfach, dass ich die Sprache nicht so gut kann. Vielleicht bin ich aber auch nicht aufgeschlossen genug. Vielleicht ist sie awesome.
Keine Ahnung. Also die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, die sind awesome. Ich werde es mir vielleicht irgendwie bei Gelegenheit mal installieren. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und ich meine, ich glaube nicht, dass wir momentan mit den Tools, wie wir sie so einsetzen, am Ende unserer Möglichkeiten sind, was so coole Benutzbarkeit und coole, Unterstützung beim Programmieren.
Da geht einfach viel mehr.
Da geht auf jeden Fall mehr. Und vielleicht ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Schauen wir mal.
Richtig.
Felix.
Schauen wir mal. Habe ich noch was?
Du hast noch was, ja.
Okay, warte, lass mich ganz kurz nachschauen. Wo bin ich denn? Ich bin verrutscht.
XKCD.
Oh Gott, haben wir noch viel.
Ja.
Holy shit. Genau, XKCD RegEx Golf. Also XKCD ist ja wie immer super awesome. Und es gab einen lustigen XKCD, der quasi das, ich weiß gar nicht,
wie man es genau beschreibt. Also am besten, man liest sich diesen Comic durch und dann lacht man darüber, weil es lustig ist. Und dann gibt es dazu einen Alttext, also wenn man über das Bild rüber geht, dann kriegt man quasi den Text, der das Bild beschreibt. Und dort ist ein regulärer Ausdruck wieder abgebildet, der alle Präsidenten der United States matcht, aber nicht ihre Opponents, also nicht die, gegen die er gewonnen hat, quasi.
Mhm.
Und dann gibt es dazu jetzt einen Typen, der hat sich das quasi als Vorbild genommen und hat gesagt, okay, das ist ziemlich cool. Und er hat quasi einen Solver für alle Probleme gelöst, die auf diesen Problemen basieren. Das heißt quasi, du hast eine Menge von Dingen, die ein Regex matchen soll. Und dann hast du eine Menge von Dingen, die von diesem Regex nicht gematcht werden sollen. Und es gibt auch, glaube ich, eine Webseite dazu. Wie heißt Regex Golf heißt die, glaube ich, einfach nur.
Mhm.
Genau, und die hat genau dieses Problem und das ist quasi der Walkthrough für all diese für diese ganze Webseite.
Das ist, glaube ich, so much Regex.
So gut einfach.
All die Regex
ist. Genau, und das ist ziemlich cool, weil er beschreibt ganz genau, wie er quasi das Problem angegangen ist und wie er es gelöst hat und die ganzen einzelnen Schritte, die er dabei durchgangen ist und wie er auf die Lösung dann wirklich gekommen ist. Und er beschreibt dann auch noch am Ende einen Regex, der noch cooler ist als der von Randall für dieses Problem, was er quasi gegeben hat. Und das ist sehr cool. Und ich wollte bloß darauf kurz eingehen, weil ich Python cool finde und weil ich Regex cool finde, wenn man es nicht übertreibt, wie es jetzt da aber gemacht wurde.
Hart übertreiben.
Minimal,
genau. Und weil ich Sachen cool finde, die es wird von irgendwo kommt ein Problem, was gestellt ist, und dann wirfst du einfach so lange Technologie drauf, bis du quasi diese Technologie, diese Aufgabentechnologie mit Lösungstechnologie geownt hast.
Auf jeden Fall Metatechnologie.
Ja,
einfach. Wir ownen Technologie mit weiterer Technologie.
Und dann haben wir gewonnen. Und das ist ja eigentlich auch die Aussage von dem regulären von dem Regex Golf Comic.
Mhm.
Und das ist eigentlich ziemlich cool.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das können wir mal ganz kurz besprechen. Es gibt aus der Node.js-Welt Neues. Und zwar Node hat jetzt mittlerweile zum dritten Mal einen neuen Hauptprojektleiter. Und zwar hat das ja mal mit, wie hieß er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Egal. Jedenfalls hat es danach Isaac Schlüter übernommen, der Autor von NPM. Und der hat sich mittlerweile dazu entschlossen, dass der jetzt eine NPM Inc. gründet, um quasi kommerzielle Lösungen irgendeiner Form, da ist noch nicht definiert, was der denn damit machen möchte.
Cash Moneys mit NPM.
Cash Money Packages.
Genau, Cash Money Packages. Also Isaac Schlüter will jetzt Cash Money Packages machen und es gibt's einen neuen Projektleiter, der jetzt dann halt irgendwie hauptsächlich an Node weiterarbeitet.
Gibt's dann halt ein neues Modul, du musst in Zukunft in jedem Node-Projekt erstmal Require Cash Moneys eingeben.
Ja, genau, auf jeden Fall. Require Cash Moneys.
Nee, das hat er bei sich eingetragen. Und du musstest dann quasi erstmal was dafür schreiben, damit das quasi das Require erfüllt ist.
Ja.
Also eigentlich musst du ihm Bitcoins überweisen.
Genau.
Und erst dann geht's los. Dumm.
Ja, das war's eigentlich. Also da tut sich ein bisschen was.
Dieses ganze Node-Zeug.
Schauen wir mal.
Also
ist halt ein bisschen hart, wenn so die Leute, die quasi so an letzter Stelle Entscheidungen treffen, alle paar Jahre wechseln. Weiß ich nicht, ob das besonders cool ist, aber bis jetzt hat sich keiner beschwert, also scheint es zu funktionieren.
Muss gut sein.
So, vielleicht.
Hm. Auch ganz kurz, HP steigt mal wieder in den Smartphone-Markt
rein. Nicht schlecht.
Sinnvollerweise nicht mit Smartphones, sondern mit Phablets. Phablet ist das Marketing-Bullshit-Wort für ein Smartphone.
Für ein Fett.
Ja, also für es ist ein Smartphone, weil es zum Beispiel eine Telefonfunktion hat, ist aber im Prinzip so Tablet. Fast schon ein Tablet.
Also sowas wie dieses Samsung Galaxy Note oder wie. Also
so ungefähr jedes Samsung-Device.
Ja, also so die Dinger, die so breit sind, dass man sie nicht mehr in die Hosentasche bekommt.
Genau.
Du brauchst halt eine große Hosentasche.
Ganz genau, der alternative Marketing.
Ja, es gab ja mal diese Jeans mit einem iPad
Loch. Mit einer
iPad-Tasche.
Genau.
Ja, da gibt es
eine kleinere dafür, für das iPad Mini. Ja. Steve Jobs konnte leider nicht mehr. Oh, we wondered, what is this pocket for?
Ja,
genau.
Fablet Jeans.
Genau, und auf der südlichen Halbkugel oder so nennen die Marketing-Idioten das dann Smartlet.
Smartlet?
Ja, das ist die andere statt Fablet, Smartlet. Ja, anyway, WebOS und so ist ja nicht mehr bei HP. Und deswegen steigen sie jetzt in den Android-Device-Markt wieder ein. Ich weiß nicht, ob sie vorher schon mal Android-Devices hatten. Und das sind halt zwei, die heißen Slate 6 und Slate 7 Voice Tab jeweils.
Voice Tab.
Hm. What the... Egal. Sie haben Android 4.2.2.
Oh, da sind ja richtig frisch dabei.
Kommen jetzt raus. Genau, knackfrisch. Haben nicht näher spezifizierte Quad-Core-Prozessoren und so. Jetzt gerade angekündigt, da kommt bestimmt bald noch mehr dazu. Witzigerweise Dual-SIM-Funktionalität und erstmal so indischer Markt das Ziel.
Das heißt, die dürfen auch nur nicht mehr als $100 kosten, oder?
Ja, das Preis und so habe ich auch noch keine Info gesehen. Also weder bei der Quelle, die ich da jetzt verlinkt habe, noch bei der, ich glaube, das war irgend so ein
CES-Ding. Aber die haben coole Sachen drin. Also die haben Micro-SD-Karten-Slot und Dual-SIM, das ist eigentlich eine nette Sache.
Ja.
Also es ist halt ein riesiges Telefon einfach, was ein bisschen doof ist schon wieder.
Ja, so wie ungefähr alle anderen in dieser Kategorie.
Fablet.
Ja, machen sie halt alle. Ja, schauen wir mal, was HP da so bringt.
Ja.
Themen.
Ich hab das Thema verschoben, weil wir einfach hart viel Zeit schon benutzt haben.
Verschoben.
Aber das Thema wäre LXC und Docker, was ich dann nächste Woche mal ansprechen will. Vielleicht kann der Flydi sich das auch mal kurz anschauen. Dann
also
können wir beide darüber reden, weil es ist immer langweilig, wenn man.
Genau, also die Grundidee war eigentlich, ich bin irgendwie ignorant und Felix will mir erklären, warum Docker und LXC der super heiße Scheiß ist und warum ich es unbedingt benutzen will. Genau. Aber ich kann mir das vielleicht auch mal kurz
genau. Weil kannst du ja anlesen und dann kannst du nächstes Mal sagen, du willst es bewusst nicht und Felix muss dich überzeugen.
Nee, das ich will es wahrscheinlich schon, aber
du weißt das nur noch nicht. Das ist das Ding.
Nee, ich bin einfach zu faul und Felix soll mir es einfach so.
Ja. Also eins von den coolen Sachen, der Flydi hat gesagt, das läuft doch nicht auf meinen komischen Fricke VPSen. Und die Antwort ist doch, weil es keine Virtualisierung ist, sondern Containerization.
Bei Virtualisierung ist so toll.
Nee, ist ja nicht Virtualisierung.
Deshalb meine ich, deswegen. Virtualisierung ist viel toller. Ich habe nämlich die Tage von VMware so ein Werbemailing bekommen, in dem Header davon war irgendwie oben so eine Mischung aus Bäcker, Metzger, IT-Facharbeiter. Ja, also so der Typ in dem Hero-Image war so ein komischer Mix aus allem. Und daneben stand der Claim, danke VMware, dass ihr mit Virtualisierung vieles so viel einfacher macht.
Die bessere Frage ist, warum bekommst du Newsletter von VMware?
Weil wir in gewissen Bereichen unsere Anwendungen
VMware eingesetzt haben. Aber das kann ja noch werden.
Ich betone noch Docker haben.
Haben.
Achso, das heißt quasi
Legacy. Zum Beispiel ganz klar, liegt an vielen Sachen, unter anderem auch auf dem Mac setze ich halt immer noch Fusion ein und zum anderen Spring Framework und so, die Basis von dem, womit wir Webanwendungen bauen, Grails, gehören ja mittlerweile alle zu VMware und wenn man sich einmal mit den Leuten wegen irgendeinem Sachen-Themachen auseinandergesetzt hat, hat man sie, ne? Also sie haben einen.
Ja. Und du kannst das Newsletter nicht abbestellen.
Danke, dass sie so viele einfacher machen. Yay.
Danke,
dass es mir so viel einfacher macht, euch zu hassen.
Ja, für dieses Bild. Es geht nie wieder weg. Ach ja, schön.
So. Spring Framework war das auch, was Factory Factories hat, oder?
Ja.
Ja, Spring Framework ist sogar eines der besseren Sorte. Ja, Spring Framework ist schon ein sehr gutes Java-Framework und nicht so EJB-mäßig. Hat ein bisschen Bloat bekommen in den letzten Jahren im Speziellen. Minimal. Aber deshalb benutzen wir auch nicht das Spring Framework.
Ja, Spring Framework hat das Abstract Singleton Proxy Factory Bean.
Ja.
Ja, ich meine, das ist halt einfach auch mit Java so verbunden. Ne? Also,
ja.
Deshalb benutzen wir Java Spring Framework nicht direkt.
Ja.
Abstract Wizard Form Control.
Sondern legen noch ein Layer oben drauf.
So. Genau, einfach noch mal eine
Abstraktionsebene
mehr oben drauf. Wo wir gerade bei Web-Frameworks waren, ich würde jetzt einfach mal direkt zum Lesefu übergehen. Ich habe hier einen Satz von Artikeln, die ich glaube ich nicht alle einzeln ansprechen würde, sondern einfach, wenn man sich für Ruby on Rails und Rails. Testing im Speziellen in Rails interessiert, dann habe ich mal so die Artikel, die ich die letzten paar Tage mal so zum Beginn meines neuen Jobs gelesen habe, habe ich mal so hier gesammelt und verlinkt, kann man sich mal angucken. Also spätestens seit unserer letzten Spezialsendung solltet ihr wissen, dass Testing total toll ist und dass man das haben möchte.
Ja, ich habe das auch eingesehen und deswegen mache ich jetzt alles mit Testing.
Das ist sehr gut.
Genau. Sogar Tests mit Tests.
Ja, genau, ich teste alle Tests.
Einfach Tests. Falls genau. Die Tests testen.
Und ich mache es, mach es mit Docker und Elixir und das ist so awesome.
Sehr gut.
Und ich werde es nicht jetzt.
Jedenfalls kann man sich die Artikel angucken, wenn man da dran interessiert ist. Zu einem ganz anderen Thema habe ich von einem Kumpel von uns letztens auf Twitter gesehen, nämlich Speaking.io. Also der hat das getweetet. Ist nicht von ihm.
So weit sind wir schon.
Ja. Und bei Speaking.io, da geht's da drum, wie hält man denn öffentlich Vorträge und wie strukturiert man die und wie geht man da ran und was sind da so generell die Best Practices, die man da so einhalten könnte, damit die Leute, die zusehen, was mitnehmen. Und es ist eine echt hübsche Webseite und die ist cool aufbereitet und die zeigen einem dann mal grundlegend so ein paar Tipps und Tricks, wie man den Vorträge hält,
genau.
Was ich eigentlich sehr sinnvoll finde, weil ich sehe das, habe das auch im Studium zu oft gesehen, dass Leute einfach technisch total toll drauf sind, aber sie können es nicht rüberbringen, weil sie nicht in der Lage sind, öffentlich irgendwie zu reden und allen Leuten, die vielleicht nicht so toll sind beim Vorträge halten, oder da schließe ich jetzt auch mich ein. Einfach mal diese Webseite angucken. Ich glaube, das hilft.
Genau. Die Tagline, because imagine everyone's naked is terrible advice. Ja. Da hattest du mich schon. Ja. Also bei mir geht's in letzter Zeit auch weniger um Speaking in dem Sinne. Also ich auch immer mal wieder auf verschiedenen Konferenzen irgendwie ein bisschen gesprochen. In letzter Zeit ist es mehr, dass ich mich wieder meinem Dozentenjob widme.
Oh,
ist
schön.
Und das eine etwas andere Anforderung, aber auch, glaube ich, dafür ist das sehr tauglich und genauso. Ja. Also ich habe genau die Erfahrung gemacht, im universitären Umfeld sind viele Leute mit sehr viel im Kopf und wenig in der Präsentation.
Ja.
Oder sehr viel, nämlich Flipping, Tables, Burning, Down, was weiß ich, Keynote, PowerPoint, Presentations, aber yeah.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich habe die Woche von Mark, hat das glaube ich geretweetet, den Simple Git Workflow is Simple Atlassian Post zum Lesen. Und zwar genau, da kommen wir wieder zu dem, ich werde in Zukunft wieder mehr mit Studenten unternehmen. Und viele von denen sind relativ neu in der Softwareentwicklung und haben noch wenig Erfahrung, was zum Beispiel Versionierung angeht. Und auch gleichzeitig habe ich auch bei uns im Beruf immer wieder oder bei mir im Beruf immer wieder das Problem, dass wir zum Beispiel Leute von Subversion rüber retten oder überhaupt ihnen das erstmal beibringen. Und
darf ich dich
ja, klar.
kurz unterbrechen und da eine kleine Anekdote erzählen, wie schlimm das denn tatsächlich ist? Also als es bei uns im Bachelor, als ich im Bachelor war, da ging es mit dem vierten Semester, man muss überlegen, da haben die Leute schon mindestens anderthalb Jahre studiert, da ging es so los mit Softwareprojekten, die man so statt Vorlesungen macht, um Credits zu bekommen. Und da hatte ich tatsächlich Leute in meinem Studiengang, die haben 3-4 Monate, also so übers komplette Semester, ein Softwareprojekt entwickelt und haben das weiterentwickelt, indem sie sich Java Classfiles per E-Mail, an denen sie was geändert haben, per E-Mail zugeschickt haben und die Leute dann die beiden Classfiles nebeneinander gelegt haben und dann quasi einen visuellen Diff.
Classfiles.
Ja.
Also die, nicht die Punkt Classfiles, sondern die Punkt Java Files.
Genau, die Punkt Java Files, die textuelle Repräsentation von
Java Bytecode. Ja.
Oh, nein, sind Bits geflippt.
Genau, einfach mal Bits.
Ob das jetzt das Dateisystem war oder.
Kann man nicht mehr so genau, oder ob es der E-Mail-Server war.
Ja, genau.
Ja,
das ist echt grässlich so.
Ne? Ja, also, nee, das Ding ist halt, es wird gerade in den niedrigeren Semestern wird es den Leuten halt auch nicht nahegelegt. Es gibt da keine einfachen Möglichkeiten, jetzt irgendwie mal ein Repository zu bekommen. Okay, GitHub kennen viele halt auch nicht so. oder sagen dann, oh Gott, ich schreibe doch so furchtbaren Code, der kann doch nicht öffentlich sein und sie haben keine Lust, irgendwie $7 im Monat zu zahlen. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist, da gibt es noch sehr viel zu verbessern.
GitHub
ja.
tut auch einen sehr guten Job in seinen Desktop-Clients, also zum Beispiel dem Mac-Client, ganz viel von dieser technischen Lingo rauszulassen, finde ich. Also das ist eben so, nicht irgendwie, ja, ich mach jetzt mal hier Git Pull Origin Master oder so, sondern da steht halt Update Synchronize oder
ja.
Update.
Ja, ja, ich fand einfach, der ist zu sehr dumped down, finde ich.
Genau, also als Power-User ist der total verhindernd. Aber für Einsteiger, glaube ich,
halt ja, geeignet. Genau, wenn
ich
du glaub, sagst,
dafür ist er genau
wenn du gedacht, jemanden sagst, okay, hier, hol dir mal das. Und dann sagt er, okay, und dann macht er, hole mir das. Und dann kommt das.
Genau,
und
Clone das ist ja in Desktop. So.
Was auch immer Clone ist, aber ich drücke auf dieses hole mir das.
Genau, weil da ist ein Computer davor und ich will es auf meinem Computer haben.
Ja,
genau, okay, und das ist deshalb finde ich das einen sehr guten Read, weil es geht nicht darum, immer den hipsten Workflow zu haben oder so, oder den tollsten oder vielleicht auch den absolut sinnvollsten vom Semantischen her, sondern man muss dabei auch immer bedenken, man braucht einen Workflow, zu dem sich alle mit einigermaßen moderatem Lernaufwand committen können.
Ja.
Haha, committen.
Ja, einfach ein Master committen.
Genau, ja, da müssen sie einfach nur forced pushen.
Ja, forced pushen. Und dann funktioniert es nämlich.
Genau, und der Workflow, der hier drin beschrieben ist, so mit wann merge ich, wann rebase ich, den finde ich sehr praxistauglich und eben gerade für Beginner-Intermediate-Level, sage ich mal, ganz gut.
Jo, und sagen wir mal so, wenn man irgendwie mit Versionskontrolle anfängt, dann ist es ja, dann fängt man halt an, ständig auf einen Master zu committen. Das geht dann halt vielleicht so lange gut, bis man irgendwie mal mehrere Features parallel entwickeln möchte oder mit mehreren Leuten parallel entwickeln möchte und so weiter. Und irgendwann wird's dann halt zum Problem und da ist es halt eigentlich ganz cool, dass man sagt, okay, wenn man im Team arbeitet, dass man sich mal auf einen Workflow einigt und den dann halt auch einhält und dann sollte man den Workflow halt so simpel wie möglich halten, dass er einem nicht im Weg rumsteht.
Genau.
Ja.
Also weil ich möchte solche Sachen einfach auch nicht mehr erleben, dass Studenten wie wir irgendwie im zweiten Semester irgendwie sozusagen eine Art Zeitschlitzverfahren entwickeln, indem sie einen gemeinsamen USB-Stick rumgeben und am Schluss die Integration Hell so aussieht, dass eben an diesem USB-Stick an einen Rechner angesteckt die drei Leute von den drei Teams, die am meisten Ahnung noch hatten, zusammensitzen und das dann integrieren. Das muss nicht sein.
Muss nicht sein.
Aber es würde mit Git funktionieren.
Das könnte man mit Git auch machen.
Und es würde sogar relativ gut funktionieren.
Genau, man könnte ein Git-Repo auf einem USB-Stick aufmachen und das dann immer rumgehen.
Aber die Sache ist, das würde sogar relativ gut funktionieren.
Das ist das Schlimme. Nee, du könntest sogar dein Git-Remote auf den USB-Stick
legen. Ja, das meine ich ja.
Quasi, ja, genau.
Also
ja.
Du hast ein Remote quasi und nur, dass du halt nicht immer Internet hast quasi.
Ja, gut, weil das Remote halt liegen kann, wo du willst.
Ja, aber du kannst weitermachen, du kannst all deine Dinge tun und dann holst du dir ab und zu quasi, oh, jetzt werf mal den USB-Stick rüber.
Genau.
Und dann funktioniert das.
Gib mal Upstream hier los. Also nee, Upstream ist gerade in Benutzung.
Ja gut, dann ist es so. Ich code dann weiter.
Genau.
So. Und dann git commit minus m all die Dinge gemacht.
Genau. Fertig. Done genau. All the things.
Dash force.
Nee, read patch.
Ja.
Ja, sehr gut.
Ja, ich habe einen lustigen Tweet. Ich habe es ausprobiert. Bei mir wirft es einen Fehler, ist Syntax-Error, ist trotzdem lustig. Try-Catch-Block mit irgendwie lustigen UTF-8 Bank umwerfen.
Lame.
Geschichten.
Tables.
Genau.
Bei sowas denke ich mir halt auch irgendwie nur, okay, das schreibt der wahrscheinlich. Also man möchte es glauben. Ja, das ist so ein bisschen gerade wie wenn jemand sagen würde, die NSA kann dein Notebook wegbeamen.
Ja, ist ja auch so.
Man möchte es irgendwie einfach glauben, weil es so logisch eigentlich nur ist. Und wahrscheinlich hat er einfach nur drauf gestiert, dass jetzt ganz viele Leute uns sagen, geht nicht.
Geht nicht.
Ja, ist tatsächlich auch irgendwie, also viele haben es einfach retweetet, mich eingeschlossen, weil ich fand es halt lustig. Ich habe es mal ausprobiert, ist trotzdem noch lustig.
Genau.
Ja, weil es ist ein lustiges, wie nennt man diese?
Also in Perl wird es funktionieren wahrscheinlich.
Nee.
Da kann
Wie nennt man dieses
Smiley?
Nee, diese Emojis.
UTF-8 Smiley Art.
Ja.
Emojis.
Oder, nee, Emojis,
ja, Emojis sind ja spezielle
Sind Characters. Ja die speziellen UTF-8 Smileys. Und das ist ja so. Sonderzeichen.
Das finde ich ja zum Beispiel immer noch cool, dass man, glaube ich, in verschiedenen Sachen tatsächlich Variablen mit Emojis. Ja, okay. Also ich habe das in JavaScript gerade dem letzten Mal irgendwo gesehen, dass man Variablen und Function an mit Emojis nennt und das ist einfach nur awesome.
Natürlich, das macht alles viel lustiger.
Ja, man muss einfach immer ein bisschen lächeln.
Ja, das Problem ist
irgendwann gehen die lachenden Smileys halt aus.
Stimmt, dann kannst du nur noch die Angry Smileys nehmen.
Ja. Genauso wie dieser Wow, such commit alias Tweet, der gerade die ganze Zeit rumgeht.
Ja.
Genau.
Ja, einfach mehr Spaß haben beim Programmieren. Man kann auch mal einen Kackhaufen als Variable benutzen.
Pupla.
Der wird halt nur noch kopiert, passiert dann immer.
Genau. Copy-paste.
Ist lustig. Ich habe ja auf Mac OS X mit 10.9 hast du ja tatsächlich jetzt hier eine Eingabe. Also wenn du Control Command Space drückst, dann hast du quasi ein Auswahlmenü, wo du halt dann Emojis so einfügen kannst. Awesome. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr cool. Da kann man auch gleich mal Mimimi vorziehen, dass, wenn du einen, wie heißt der, dieser in Java geschriebene XMPP-Server. Moment.
Java, EJabberD?
Es gibt nur den einen eigentlich.
Moment, ich google mal kurz da. OpenFire. Wenn du einen OpenFire-Server benutzt, zumindest in der älteren Version, dann funktioniert das folgendermaßen, wenn du irgendwo in ein Chatfenster ein Emoji reinschreibst und das abschickst, dann disconnectet dein Client und du musst erstmal wieder reconnecten. Da gibt's, glaube ich, diverse Bug-Reports und ich weiß nicht, ob das mittlerweile gefixt ist, aber also ich benutze benutze ich ein Prosody da ist ein Lua geschrieben und da geht das, da kann man auch über Java.
Ja. Nee, eigentlich brauchst du bloß einen EJabberD, weil alle benutzen den. Und der ist Erlang, das heißt, der ist Webscale.
Ja, kann man auch benutzen, aber irgendwie
also
ist
for the whole web.
Ja, für immer.
Ich bin irgendwie daran verzweifelt, wenn ich irgendwann mal in der Config was kaputt gemacht habe, das Ding zu debuggen, weil er mir einfach nur Erlang Stack Traces vor die Füße gekotzt hat und ich damit nicht alles anfangen konnte.
Hättest du Erlang lernen sollen?
Ja, hätte ich tatsächlich machen sollen.
Nee, Erlang ist schon echt fies. Ja. Also der Stack Traces ist auch voll gefährlich.
Also Erlang steht auch noch auf meiner Liste, was ich mir mal irgendwann angucken will.
Und
aber
zwar, wenn du dann alt bist und Philosophie studiert hast.
Erstmal brauche ich Zeit
dazu. Kannst du auch Erlang.
Also ich habe es irgendwann so gemacht, dass ich, weil ja gerade bei den Chat-Clients eben so häufig ein Problem ist, Emojis zu verschicken. Und ich hatte leider wenig Leute irgendwie dazu kriege, so Java und so zu benutzen, noch ein paar ICQ-Kontakte und ich weiß nicht, was habe, dass ich mir über die Text-Replacements in Mac OS X das dann so hingelegt habe, dass ich dann gerade solche UTF-8-Dinger sozusagen ersetzen kann. Also ich kann zum Beispiel meinen Kontakten hier -YUKNOW- schreiben und dann ersetzt es das automatisch in dieses UTF-8 für why you know und dann, naja.
Das ist dann lustig.
Für mich in dem Moment schon. Das reicht.
Close enough.
Das ist gut genug.
Weil die anderen erkennen das in der Regel ja gar nicht.
Sagen, du könntest
MSN Messenger. Für japanische Sachen.
Ja. Du könntest MSN Messenger benutzen und dann kannst du die Smileys dann kaufen.
Ja, geil. Ja,
total. Das kam ja auch wieder irgendwo. Welche kleine
Facebook Messenger. Facebook, da kannst du so Sticker Dingsies.
Oh, das ist so wie MSN-Zeiten einfach noch. Good old times.
Kannst du mit Minions und so um dich schicken.
Ja, nee, das ist halt die Generation nach uns. Die kennt das ja alles nicht mehr, deshalb muss die das jetzt wieder von Neuem durchleben.
Erfahren, dass es scheiße ist.
Ja, nee, die muss jetzt quasi den Pain von irgendwie Pain, Custom Smileys dazu kaufen, neu erleben, um zu reifen.
Ja,
quasi.
Um zu merken, dass es eine scheiß Idee ist.
Ja.
Facebook wegen Inner Purchase verklagt für Smileys. War nicht so happy.
not amused. 31 Millionen. Sie haben aufgehört, irgendwie Werbung zu machen, oder so, habe ich gehört.
Facebook?
Was? Ja.
Nein.
Sponsored Status. Genau.
Sponsored Not Tweets einfach. Das ist
genau,
es, ja.
Not Anti-Tweets, ja. Das wollen sie irgendwie demnächst.
Oh Gott, der Anti-Tweet.
Das heißt aber wahrscheinlich, der Anti-Tweet. Das heißt natürlich eigentlich im Umkehrschluss nur, sie schreiben es in Zukunft nicht mehr hin. Das meinen sie wahrscheinlich dann.
Genau, so. Damit sie sich halt abzocken.
CES-Time.
Was? CES?
Auf der CES in Las Vegas wurden demnächst, also...
Wo sind wir?
Lesefu.
Ah ja, okay. Flat...
Genau, Flat Out Truth about Curve TVs. neben dem, dass er auf der CES ungefähr jeder und sein Nachbar so ein Armband vorgestellt hat, so ein Wearable, hat auch ungefähr jeder gedacht, wir nehmen mal eine Ebene und biegen sie.
Und dann Profit. Und
dann machen wir, genau, dann machen wir noch Pixel hinten dran und dann Profit.
Ja. Das hatten wir ja früher schon mal, diese gebogenen Röhren.
Genau. Ja, aber das Problem war, dass sie kacke waren.
Ja, das Problem war, die waren kacke und haben das Bild verzerrt.
Genau. Und bei Röhren war das aus anderen Gründen, weil man sie dadurch, glaube ich, ein bisschen dünner machen konnte oder so.
Ja, also es gab dann auch die Röhren, die teuren Röhren, die ein glattes, die so vorne glatt waren.
Ja. Yeah.
Aber
ja,
da musst du mehr Geld bezahlen dafür.
Ja, Röhren waren ja immer in die andere Richtung gebogen. Ja. Jetzt werden sie ja, also die waren ja immer sozusagen konvex.
Und jetzt konkav.
Und jetzt konkav, weil das, und dann werden halt einfach alle möglichen Bullshit-Begründungen wie, das ist wie eine Kinoleinwand.
Kinoleinwand ist aber nicht dann, so.
Ja, aber das kann man den Leuten auf der CES erzählen.
Ist es nicht beim IMAX so, dass da die Leinwand gewölbt ist? Ich weiß es gar nicht.
IMAX?
Nein.
IMAX.
Ach, beim IMAX.
Ach so, ja, vielleicht.
IMAX-Kino.
Aber ich glaube auch bloß irgendwie.
Aber das ist halt auch einfach immer in Relation zu der Entfernung, zu der man da sitzen sehen. Oder dann eben gerade solche Begründungen wie, naja, dann ist es ja so, dass das alles in einer ähnlichen Entfernung von dir ist. Weil wenn du jetzt so sitzt und du hast irgendwie einen 200 Zoll Fernseher, dann ist die obere linke Ecke viel weiter entfernt, ja, theoretisch, als die Mitte. Ja,
gut, dann helfen die 2 Zentimeter das bestimmt.
Das ist der Punkt, ja. Oder, also das ist einfach so eine scheiß Marketingmaßnahme.
Das ist einfach, dass die Leute wieder neue Fernseher kaufen. Genau,
kauft neue Fernseher, weil normale Hälse halten die ja sowieso.
Auf der IFA gab es auch schon gerundete Fernseher.
Genau, ja. Das versuchen sie jetzt halt eine Weile lang, weil das 4K halt nicht so schnell vorankommt.
Mhm. Ja, und es auch kaum Content dafür gibt.
Genau, ja, deswegen kommt es nicht voran. Also ja, auch wieder so ein Henne-Ei-Ding.
Ja.
Und deswegen machen sie halt alle so Curve-TVs. Was total behindert auch ist, weil ich habe halt einfach keine gebogene Wand in meiner Wohnung.
Tut warum mir leid. Nicht?
Werde ich auch so schnell nicht bauen.
Das solltest du bauen. Das
solltest du reinbauen, ja.
So. Architekt, das ist das Fernsehzimmer, das hat nur gebogene Wände.
Du könntest den Beamer holen und dann so einen komischen Vorhang quasi, so einen gebogenen Vorhang.
Yo.
Aber und der flattert dann auch immer im Wind.
Aber dann habe ich immer noch von Samsung kein Curve-TV gekauft.
Oh nee, den kannst du hinterstellen, weil der ist dann ja perfekt passt.
Genau, den habe ich nur für die Form. Zum Abmessen, ne? Schmeiß ich ihn weg.
Ja. Direkt in kleine 1-Kilo-Stücke geschnitten und dann an die Post geschickt.
Also ein Bekannter von mir ist Fotograf und der hat in seinem Studio eine Hohlkehle aufgebaut. Also es ist halt so ein Raum, wo du am Ende, um die Bodenkante zu unterdrücken, also auch so gebogen das Ding vom Boden zur Wand hinten hochführst. Und dafür hat er sich damals extra ein Profil gebaut. Ich werde ihm sagen, er kann sich so einen Fernseher kaufen.
Kann er da direkt reinlegen. Fertig.
Genau. Und ja, momentan, also es gibt dann so lustigen Artikel und es ist auch tatsächlich dieser Artikel untersucht das auf vielen verschiedenen Ebenen.
Es ist wieder Ars Technica,
diese ganzen, genau, es ist Ars Technica.
Ist ja, besser.
Untersucht die ganzen Argumente und kommt im Endeffekt drauf, ja, an allem vielleicht so minimal halt was dran. Alles zusammen nimmst du noch den Marketingfaktor 100 Bullshit und
dann ist auf einmal 1000-mal näher.
Genau.
Alles super immersive, genau. 100% 3D
Bonus-Features. Du hast einfach nur Dollarzeichen in den Augen von irgendwelchen Fernsehverkäufern.
Yeah.
Dollar Bill, ja.
Genau.
Sweet.
Okay, sehr genau, schön.
Sweet.
Ich habe hier einen netten Artikel, der mal so beschreibt, warum es irgendwie schwachsinnig ist, dass jeder Mensch und sein Hund Compiler bauen, die nach JavaScript runter kompilieren und hat dann mal...
Jetzt höre ich auf.
Oh, Mann. Ja. Ich habe gerade mit Espresso Super Mocha Latte fertig.
Genau. Espresso Ristretto Script.
Ich habe gerade JavaScript Macchiato.
Genau. Jedenfalls stellt er da ein ganz nettes Library vor oder ein nettes Tool, um quasi Makros in JavaScript zu benutzen, womit man dann quasi seine eigenen Sprachkonstrukte einführen kann, wenn man da Bock drauf hat. Und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz, weil du bist halt echt sehr flexibel, weil du halt so deine eigene Syntax schaffen kannst, indem du halt die API dieses Makrosets benutzt und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden musst, um einen neuen Compiler zu schreiben.
Das heißt, eigentlich hat er einen neuen Compiler geschrieben.
Ja, er hat einen Compiler geschrieben.
Das nächste Level. Eigentlich also sagt, er wollte doch einmal einen Compiler schreiben, aber alle anderen dürfen nicht mehr.
Nee, das ist verboten. ist aber ganz nett geschrieben. Ja. Und ich finde den Ansatz auch ganz cool. Das Ganze nennt sich Sweet Jazz. Und ja, kann man mal, also wenn man JavaScript benutzt, kann man es ja vielleicht mal angucken. Also ich fände es ziemlich interessant.
Eigentlich sagte, dass alle Leute Lisp benutzen sollen.
Ja. Aber da Lisp halt irgendwie kaum deployed ist und JavaScript halt überall, benutzt man halt JavaScript.
Also ich finde das ein bisschen weird. Er sagt es wohl damit, dass es okay ist, wenn du dir eine neue Sprache ausdenkst, die dann zu JavaScript runterkompiliert, aber dass es böse ist, wenn du dafür den Compiler geschrieben hast. Nee, weil du könntest sein Shit benutzen.
Das ist ja nicht sein Shit.
Sweet.
Ja. Gut. Er sagt ja nicht, dass es böse ist, sondern dass es halt ein bisschen Zeitverschwendung ist, weil halt
aber das ist immer eine gute Arbeit
einfach. Ja, ist es auch.
Du lernst über Compiler einfach, was sind überhaupt dieses Tokenizing und was muss man
da genau, wie funktioniert das Ganze und dann einfach mal ich habe ja auch schon mal einen Lisp-Interpreter in JavaScript geschrieben.
Ja, richtig, ist ja auch okay.
Da lernt man auch eine Menge dabei, ist keine Frage, aber das halt immer wieder zu tun.
Wie oft schreibt man so einen Compiler zu JavaScript? Du machst es einmal und dann bist du davon überzeugt,
manche
dass
Leute
deine
machen,
Sprache die richtige ist.
Manche Leute machen das fünfmal vielleicht?
Nee, ich glaube nicht. Weil du machst es einmal, weil du denkst, okay, dann, wenn ich das gemacht habe, dann ist JavaScript wieder okay für mich, weil ich habe eine neue Sprache dafür.
Ja.
Das ist dann auch okay, dass du es schreibst, aber ich finde seine Aussage interessant. Vielleicht.
Ja, sagen wir es mal so, ist ein reißerischer Titel mal wieder, um irgendwie Klicks anzuziehen.
Für Klicks.
Für mehr Klicks.
Auf Reddit One-Ups kriegst du da.
Auf jeden Fall. Ist trotzdem ganz interessant und ich finde das Tool ganz, ganz nett.
Nee, auch Makros, so dass man die Idee von Makros versteht, ist ja auch ganz nett eigentlich.
Sagen wir es mal so, sagen wir, der Artikel erklärt einmal, wie man Makros einsetzt in der Sprache, die man vielleicht auch in der realen Welt verwenden möchte.
Und er erklärt auch, was Makros sind überhaupt.
Genau.
Was ja nicht unbedingt jeder jetzt zu wissen vermag.
Genau.
Okay. iBacon. iBacon.
Macht das Bacon. Ja.
Recht interessanter Artikel, warum iBacon im Gaming, also Mobile Gaming, recht interessant werden kann. Ich linke dazu gleich noch einen anderen Artikel zum Multi-Peer Connectivity Framework aus iOS 7, das auf der Technologie zum Teil aufsetzt. Und kann man sich mal durchlesen.
Ich glaube, da hat der Mark auch schon mal
mal was zu erzählen. Genau, iBeacon ist für alle, die gerade mit iOS zu tun haben und in der Welt des nicht nur virtuellen Leben ganz interessant. Und interessant ist es auch deswegen, weil es unser erster, wenn ich mich zumindest nicht verzählt habe, unser erster Link zu Recode ist. Was ist Recode? Der Walt Mossberg und die Kara Swisher, die die längste Zeit bei All Things D gearbeitet und geschrieben haben, die haben sich zum Jahreswechsel dort ausgetragen und haben Recode gestartet. Das hat deren ihre neue Newsseite im Netz. Kann man auch mal auf Twitter folgen und so weiter. Ich glaube, da hat sich nicht viel verändert.
Okay.
Aber ist halt jetzt deren neues Projekt.
Ach, das ist schön. Wie der Woche?
Da hätte ich mal wieder NS-Hipster verlinkt.
Der NS-Hipster. Das ist nicht in Ordnung irgendwie. Aber das hatten wir letztes Mal schon.
Ja. Ich kann jetzt so lange mal mit meinem First-World-Problem der Woche oder Mimimi der Woche weitermachen. Es gibt Dinge an Mac OS X, die mir furchtbar auf den Sack gehen. Und zwar ich habe ein neues Hobby. Mein Hobby ist
Ragen. Oh nee, ist kein neues Hobby.
Nee, ist kein neues Hobby, das habe ich schon immer. Mein neues Hobby ist es, lustige animierte GIFs per iMessage an meine Freundin zu schicken.
Das ist ein guter Ansatz.
Ja,
ein tolles Hobby.
Ja, und zwar, ich finde die auf Twitter, dann klicke ich hier Copy Image oder irgendwo auf irgendwelchen lustigen Webseiten, dann klicke ich Copy Image, dann paste ich das in iMessage rein. Und was passiert?
Das Bild. Genau, das passiert.
Genau.
Und was passiert?
iMessage passiert.
Ja, nee, iMessage passiert. Nee, tatsächlich.
Noch nicht mal.
Tatsächlich ist es irgendwie ein komisches Schnittstellenproblem oder so. Ich weiß es nicht genau. Nee, was passiert ist tatsächlich, das Bild wird gepastet. Es wird auch verschickt, aber es ist kein animiertes GIF mehr, sondern es wird nur das erste Frame genommen und das wird verschickt.
Das macht total viel Sinn.
Und da gibt's einen Workaround dafür, nämlich...
Du machst ganz viele Screenshots von dem
GIF. Nein. Der Workaround ist, man speichert das GIF zuerst auf der Festplatte und zieht's dann per Drag and Drop in sein Chatfenster rein, dann tut's. Aber was mich noch viel mehr, irritiert, auf iOS tut das. Also auf iOS kann ich problemlos irgendwie ein GIF anklicken, kopieren, irgendein Chatfenster einfügen und dann verschicken. Tut ums Verrecken nicht auf macOS 10 so ohne weiteres. Und das finde ich irgendwie sehr nervig. Und das ist irgendwie, es ist ein furchtbares First World Problem, das gebe ich zu, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, aber hey. Ich kann
meine Chips nicht verschicken.
Die lustigen Chips, dabei sind die so lustig. God,
ich muss sie erst auf die Platte ziehen ich
muss dir einen Link schicken oder so.
Oh Gott, das ist so kacke. Ich finde das zum Beispiel mittlerweile total ätzend, umgekehrt bei Links, dass ich sehr häufig irgendwie ein Bild aus einem Tweet verlinken will, also und dann, es geht nicht mehr, außer ich gehe in den Browser und hol mir die Resource und da den Link. Dann muss ich verlinke immer den ganzen Tweet dann. Mhm. Oh, nerv. Und das Schlimme daran ist, ich möchte das machen. Warum möchte ich das machen?
Lustige Gifs verschicken.
Manche Sachen Leuten schicke, wo ich nicht möchte, dass sie wissen, dass die von Twitter kommen, weil sie eine Abneigung gegen Twitter haben, die nicht rationell begründet ist.
Aber irrationell begründet.
Und ich sie deshalb einfach nicht mit dem auseinandersetzen möchte, dass ich diese Information wo gefunden habe, diese wichtige Information, dieses GIF.
Ja, God, das ist echt traurig.
First world problems in my head.
Ja.
Ja.
Nee,
du kannst ja Bitly und dann klicken sie aus dem Bild raus.
Oh nein! Oder dann ziehen sie so werden sie irgendwie, dann werden sie total bekloppt, weil sie sind ja so zwiegespalten, sie hassen Twitter, aber dieses Bild ist so awesome und sie hassen Twitter, aber dieses Bild.
Das kannst du nicht machen.
Doch.
Siehst ja.
Alle Twitter töten, fressen.
Genau. Ich habe 2 Mimimis. Felix, du keins?
Ich habe gar keins.
Cool, dann nehme ich dann Slot mit. Fly, die das gerade erwähnt hat, fiel mir ein, dass ich mich die Woche mit UI Activity rumgeschlagen habe. Das ist die API, die man benutzt, wenn man unter iOS was sharen möchte. Mhm.
Also das, was auf so einem Share-Sheet kommt.
Genau, wenn ich auf diesen lustigen Share-Button drücke, dann kommt in der Regel ein sogenannter UI Activity View Controller. Dem habe ich davor sogenannte Activity Items dargelegt. Das heißt, ich sage ihm, okay, ich möchte gerne das, das und das sharen. Und dann holt er sich wiederum dazu Activity Items und die können das dann, also die können damit umgehen und machen dann entsprechend entweder einen iMessage Controller oder einen Mail Composer Controller und so weiter. Diese API ist so ein Grundscheiß. Ah, Apple. Da habt ihr so einen Schrott gebaut. Hm. Also konkret, die API ist so, wenn du dann an diesem Activity-Item noch was dran drehen willst, bevor du das wirklich dann dem entsprechenden Controller übergibst, dann muss das innerhalb von einer Methode synchron geschehen. Nicht irgendwie asynchron mit Callback, also Blocks und so. Und ich brauche für eine Applikation, die wir gerade bauen, brauche ich halt eben erst in dem Moment, wo ich weiß, mit welchem Medium ich das sharen möchte, muss ich einen entsprechenden Share-Link generieren. Das heißt Networking machen. Und Networking macht man asynchron und nicht synchron. Aber wenn ich das natürlich dann in einem synchronen Block abhandeln muss, dann muss ich das Networking
einfach Threads, irgendwie... kein fucking Problem.
Oh, und das ist so störrisch und das ist so schlecht. Und dann gibt es zum Beispiel auch in dieser ganzen Geschichte gibt's keine Möglichkeit, in so einem UI-Activity-Controller zu sagen, da gab es jetzt einen Fehler, ich kann jetzt auf einmal doch nichts sharen. Also, da ist das einfach nicht vorgesehen. Dann muss ich irgendwie einen Delegate nach außen legen und muss einfach den Activity View Controller wieder wegziehen. Dann hat er aber schon sich den neuen Mail Composer geschnallt und will den jetzt darstellen, kann es aber nicht.
Ah, jetzt macht alles Sinn. Nachdem du jetzt diese ganzen Buzzwords gesagt hast, macht natürlich alles viel mehr Sinn.
Das ist eine sowas von störrische Scheiß-API.
Okay.
So, und das ist halt iOS 6 drin und
mit iOS 7 nicht besser geworden, außer dass jetzt noch AirDrop mit drin ist und wenn das AirDrop angeschaltet ist, dann dumpt es einem irgendwelche Bemessungen der View irgendwie in die Konsole, die man halt nicht wissen will. Also irgendwie Apple-Entwickler mal wieder irgendwie Log-Statements drin gelassen, die raus hätten sollen. So. Und das andere war, dass sich dem letzten Mal eine Krankenkasse bei mir gemeldet hat und gesagt hat, der Vance, Sie sind ja selbstständig. Da gehen wir mal ganz, ganz einfach davon aus, dass Selbstständige sehr viel Cash-Moneys haben.
Genau, 100 das Millionen Cash-Moneys.
Immer so, ja.
Dann sagst du, nee, das ist nur ein Hundertstel Instagram.
Genau. ja. Naja, und da ging es im Wesentlichen darum, dass sie irgendwie meinen, sie haben ein Anrecht darauf, meinen Steuerbescheid zu sehen, weil nur der als Einkommensnachweis gilt und nichts anderes und so. Und dann habe ich sie halt gefragt, so auf welche Rechtsgrundlage sie denn meinen Steuerbescheid sehen wollen, weil das eine ist die Krankenkasse und das andere ist das Finanzamt und das geht ihr eigentlich nichts an. Und ja, dann haben sie mir so mehr oder weniger ein Schreiben geliefert nach mehreren Tagen mit der Begründung, ist so.
wollen wir, weil wir wollen.
Aber ich darf das ja, ich darf den Steuerbescheid schwärzen, das ist nämlich mein neues Hobby. Ich darf also Textstellen schwärzen, die sie nichts angehen und ich werde ihnen jetzt mehr oder weniger eine schwarze Seite, wo ein Kästchen frei ist und da steht die Gesamtzahl, die aus dem Steuerbescheid.
Hast du dir schon Eddings gekauft wenigstens? Aber die kannst du doch direkt gekauft? Absetzen, Eddings.
Eddings? Nein, ich mache das digital.
Oh, das wäre so cool, einfach mit so einem fetten digital. Edding die ganze Zeit so. Und dann setzt es einfach von der Steuer ab.
Ich meine, von dem all dem Lösungsmittel, was in diesem Edding drin ist, hast du vielleicht sogar noch Spaß dabei.
Ja, so gut.
Ich hatte auch so meinen Spaß. Weil ich einfach so ein böser Mensch bin.
So ein böser Mensch.
Ich glaube, die haben es so bekommen. Ihm gelegt und war fertig. Ich glaube, du stellst dir das nur so toll vor, dass sie so denken, so, oh Gott, das ist aber Birds. Aber in Wirklichkeit so, nee.
Nein, sie haben ja noch nichts bekommen. Ich bin ja mit Schwärzen noch nicht fertig.
Aber so wird es kommen einfach.
Muss ja so viel, ja. Vor allem die letzte Seite eines jeden Einkommensteuerbescheids, auf der ja so ungefähr eine DIN A4-Seite lang immer so steht mit, ja, der Einkommensteuerbescheid ist vorläufig gemäß der Frage, ob der Soli überhaupt verfassungsrechtlich gültig ist, da steht ja in jedem Einkommensteuerbescheid seit ungefähr 20 Jahren oder so, oder seit es den Soli-Zuschlag so gibt, dran. Das werde ich alles einzeln schwärzen. Ja, ich bin ein böser Mensch. Pix. Oder Pix. Ist Felix Mimimi eingefallen, zum Beispiel, dass ich seinen Slot gestohlen habe?
Nee, das ist ja kein Mimimi, das ist ja in Ordnung. Weil wir haben ja quasi so viel Zeit übrig, jedes Jahr.
Genau.
Quasi können wir alles diesen Tag verbrauchen.
Genau. mein Pick, den ich, ein Tab, den ich mittlerweile immer offen habe, weil das einfach auch so schrecklich ist, wie Apple das gemacht hat, ist fuckingblocksyntax.com. Weil man sich einfach nicht merken kann, ich glaube, kein Mensch kann sich merken, wie man in Objective-C Blocks deklariert. Vor allem, weil es halt in den verschiedenen Fällen, ob ich es jetzt als Variable, als Property, als Methodenparameter oder so, dann sieht es immer ein bisschen anders aus. Einheitlich ist eigentlich immer...
Blöcke?
Ja, Blöcke sind halt Closures oder...
Also im Endeffekt eine anonyme Funktion.
Ja, okay. Genau.
Alles so. Klar. Das heißt, die hat... Nee, das kann nicht sein, weil es ist ja nicht mal anonym, da steht ja ein Name.
Oder? Nee, ist nicht anonym. Also du kannst... Das ist eine Closure im Prinzip.
Okay, alles klar.
Also du kannst es in einer Variable speichern, den Block, und ihn rumreichen.
Ich meine, du könntest es genauso ohne Variablen-Name machen, dann wäre es halt anonym. Genau. Also
Du kannst es auch anonym
machen. Ja. Das ist aber irgendwie komisch, dass du da so viele Arten hast, das irgendwo hinzutun.
Ja, darum gibt es diese Webseite.
Deshalb gibt es diese Webseite und deshalb ist das so ein bisschen nervig. Das Einzige, was man sich, aber was Bootstrap man immer weiß, wenn man Blocks in Objective-C verwendet, ist, es gibt einen Caret und ganz viele runde Klammern. Aber wo die sind, keine Ahnung. Die
sind immer anders.
Immer irgendwo anders.
Was sind da für Sinn?
Genau.
Ja, so würde ich es auch machen. So.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, das ist halt eine der fiesen Sachen, von dem das Objective-C ja eben auf C oben drauf sitzt. Das heißt, man kann die ganzen Sprachkonstrukte und Zeichen, Literals, die es halt in C schon gibt, kann man nicht verwenden. Muss ich immer irgendwelche neuen Shit ausdenken. Ja, deshalb sind so viele Ads in Objective-C
zum Beispiel drin. Konnten die da keine Emojis für verwenden?
Genau.
Könnte man da nicht einfach sagen, hier, Kackhaufen, Klammer auf.
Ja, oder halt einfach diesen UTF-8-Block-Character für einen Block.
Ja, genau. Oder das. Oder den Schneemann einfach. Mhm.
Ja.
Gay Parents einfach als Emojis. Das ist halt einfach gut. Genau. Ja. Und das ist dann quasi der Combiner, Super Combiner. Oder ein Supercombiner einfach als,
als Konstrukt. Supercombiner.
So alle, alle Accents einfach übereinander. Und das ist dann einfach ein Character.
Auf
kennst
jeden
du
Fall.
Gerade den UTF auch zu bekommen, meine, oder?
Ja. Kannst du ja gleich nochmal repicken.
Genau, kannst du mal repicken. Ja. Ich meine, ich hab's gesehen,
ja. Ja, genau, was hab ich? Ich hab den Mac OS X Recovery Mode. Das ist eigentlich so seit 10.8 dabei und funktioniert und überhaupt und sowieso. Man muss nur wissen, welche Tastenkombination man beim Booten drücken muss. Und zwar hatte ich letztens den Fall, dass ich mein Firmenlaptop zurückschicken musste und der musste ja amtlich gewiped werden und ich wollte dann Mac OS X neu installieren, dass da mein Scheiß nicht mehr drauf ist und überhaupt und sowieso. Und das kann man alles aus dem Recovery-Mode raus machen, was eigentlich ganz cool ist, weil so du brauchst kein Installationsmedium mehr, du musst nichts irgendwie von irgendwo extern booten, sonst irgendwas, sondern du hältst, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich Option R oder sowas, beim Booten gedrückt. Und dann bootet der in den Recovery Mode und da kann man Disk Utility starten, dann sagen, jetzt wipe mir mal meine Festplatte und überschreibt die mit Zufallswerten und null sie dann wieder aus, so dass es sicher gelöscht ist. Mhm. Und dann kann man auch sagen, jetzt starte mir mal eine Installation und dann lädt er sich das Installationspackage aus dem Internet runter und installiert es neu und dann hat man einen cleanen Rechner.
Merkt er so auch, ob du Blöcke quasi nur lesend also die du nicht bearbeiten kannst und die dann, dass er dir das sagt, dass du es lieber deine Festplatte zermatschen sollst?
Vermutlich.
Also mir hat er nichts gesagt. Ja, so wie Bedblocks es halt macht zum Beispiel.
Ach so.
Dass er dann sagt, okay, ich konnte jetzt aber dieses Ding nicht lesen, nicht schreiben. Aber lesen ist okay, aber nicht schreiben.
Ja, also bei mir war das auch nur so ein bisschen, die Festplatte war eh verschlüsselt.
Ja, das ist egal.
Ich wollte die einfach nur mal sauber kriegen und dann eh einen Clean Install machen und dann habe ich den halt mal...
Wenn die verschlüsselt gewesen wäre, hättest du ja auch einfach so lassen können.
Hätte ich eigentlich machen können, aber weißt du, dann kann...
Security.
Ja, nee, dann kann der Next bessere die Kiste wieder einfach in einem sauberen Zustand benutzen. Ich glaube aber nicht, dass die jemals wieder benutzt wird, aber egal. Ja. Aber Recovery Mode ist ganz cool.
Genau, also der ist halt auch visuell ganz cool.
Ja, ist halt.
Weil es so halt ein Mini Mac OS 10
im Prinzip. Rumklicken und du hast halt irgendwie nur 2-3 Aktionen, die du machen kannst. Genau. Du kannst irgendwie Disk Utility starten, um irgendwie deine Festplatten-Permissions und dann dein Dateisystem zu richten. Du kannst irgendwie umpartitionieren und du kannst halt installieren und deine Festplatten wipen.
Genau.
Sehr viel mehr kannst du eigentlich nicht machen.
Genau,
du kannst ein WLAN joinen, um dann deine Installation durchzuführen.
Genau. Kurzer Themenbumerang, da nämlich Dateisysteme nochmal.
Oh je.
Du kannst, genau, also sehr häufig musst du diesen Recovery Mode eben starten, wenn du unter Mac OS X das Boot Volume eben repairen willst. Und ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, HFS Plus ist ein Scheiß-Dateisystem. Und als es bei mir dem letzten Mal, also nicht dem letzten Mal, vor einem halben oder ganzen Jahr.
Dem Mingo expediert das ständig, das ist gar kein Problem, wir wissen davon.
Unterm Arsch weggegangen ist und ich dann diesen Recovery-Mode gebootet habe und das gemacht habe, da macht er so irgendwie so dreimal das Ganze, versucht das und wenn er dann immer noch nicht weiter weiß, dann sagt er irgendwie so, okay, ich bin kaputt, Daten sichern, was noch geht. Ich meine, Daten sind kaputt, also was willst du sichern? Und da ist dann mein Tipp, dann nicht aufgeben, einfach nochmal machen. Weil das ist echt der Witz. Also ich hab das irgendwie 2 Stunden rödeln lassen und er hat dann halt irgendwie ein paar kaputte Blöcke repariert, hatte aber immer noch einige übrig und hat dann gesagt, ja, ich bin kaputt. Dann macht man das einfach nochmal, dann repariert er die restlichen. Also man kann das auch einfach 10-mal machen, weil die Zeit hat man. In dem Moment hat man ja eh nichts von dem Rechner sonst. Und in der Regel geht's dann irgendwann schon wieder. So nur der Tipp für den Fall, dass Leute da vor den Kopf gestoßen sind und dann, also ist natürlich keine Erfolgsgarantie, ja, funktioniert nicht zwangsweise immer, aber bei mir hat es jetzt 1-2 Mal erfolgreich funktioniert, dass ich einfach beharrlich gesagt habe, nochmal Dateisystem reparieren und irgendwann hat es dann ganz normal
funktioniert. Ich hatte auch, tatsächlich fällt mir jetzt mein Mühe wieder ein, ich hatte auch eine tolles Erlebnis und zwar vorm Kongress hatte ich irgendwie, keine Ahnung, mein Computer, keine Ahnung, was gemacht, neu gestartet. Und dann hat er gesagt, oh ja, dein Filesystem ist aber irgendwie kaputt. Und du solltest F-Check laufen lassen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das halt. Und dann hat er gesagt, ja, du musst es irgendwie härter machen, damit ich die Sachen auch tue. Und ich habe gedacht, okay, wie das Yes, also für Yes, für alles so, ja, das ist kaputt. Und ja. Und nachdem das Ding fertig war und ich meine Kiste noch gestartet habe, dann habe ich gesehen, dass mein Root-File-System leer war, komplett. Nur noch Lost and Found.
und alles war in Lost and Found.
Lost and Found hat einfach alle Dateien beinhaltet.
Ja.
Das war nicht so richtig praktisch.
Ja, die waren ja auch Lost und dann wieder
Found. Ja, wirklich so. Ich dachte, okay, das ist nicht so praktisch jetzt. Mhm. Genau. Das Gute ist, ich habe in dem Lost and Found Ordner meinen ETC-Ordner wieder gefunden, was echt praktisch war, weil dann habe ich einfach nur ein Arch Linux neu installiert, weil es geht ja relativ schnell, und dann den ETC-Ordner einfach rübergebügelt und dann war quasi alles wieder da. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas ausprobiert habe, also irgendwie, keine Ahnung, ich wollte mal starten, Firefox war nicht einfach da. Einfach
Lost and Found.
Genau. Na gut,
Was brauche ich denn noch so?
Firefox installieren. Und dann so, ja, die Shell hat am Anfang gesagt, so, ja, du brauchst übrigens das, na gut, dann installiere ich das besser. Und dann war das quasi so bug-driven, bis mein Computer wieder halbwegs funktioniert.
Nicht schlecht.
Das war ein bisschen doof, weil in Lost and Found hätte ich es jetzt nicht erwartet. Aber ich habe es wiedergefunden, was irgendwie trotzdem doof aus.
Ja.
Ja.
Ja. Die Woche kam noch ein sehr lustiges College-Humor-Video, What if Google was a guy?
Ich habe auch College Humor. Also das ist das Video geht so ein bisschen darum, wie ich weiß gar nicht, der XKCD, der gesagt hat, dass man für YouTube Videos eigentlich jemanden braucht, der die dann quasi vorliest, bevor du sie abschickst, deine Kommentare. Und ungefähr so ist es. Also nur für Google Anfragen quasi.
Ja, also das Coole an diesem College Humor Video ist, finde ich, es spiegelt halt beide Seiten irgendwie so wieder. Also es ist zum einen natürlich die vielen doofen User, die irgendwie zu ihm kommen, so wie my grandson on Facebook oder gmail.com. Aber gleichzeitig halt auch so das andersrum, ja, dass er hin und wieder so die Leute dann so korrigiert und so, du meinst doch Mississippi und so, ja. Oder halt so, eine kommt zu ihm und sagt, download Firefox, und er so, er heard of Chrome. Ja, also, das ist ja so in beide Richtungen. Das ist ja schon ganz cool gemacht.
Lustig auf jeden Fall. Konfirmier ist eh gut, aber.
Ja.
So, Tweetbot for Mac Sync.
Genau, ich habe ein Jahr lang gebraucht, mich durchzuringen, diese App zu kaufen.
Warum?
Weil sie scheiß teuer ist.
Warum?
Sie ist scheiß teuer.
Warum kaufst du sie dann? Das macht ja gar keinen Sinn.
Weil sie es taugt.
Weil sie es wert ist.
Ja. Ich werde irgendwie übrigens von der Seite über Trade Doubler weitergeleitet.
Ist ein Affiliate-Gedöns für den Mac App Store.
Evil.
Ist eine Mac App und ich benutze Tweetbot auf iOS schon eine ganze Weile, weil es einfach ein guter Client ist. Auf dem Mac habe ich jetzt eine ganze Weile dort.
Kostet 4,50.
Was? Nein. 18 Euro.
Nee.
Das ist die iPhone-Version.
Das sind die iOS-Version.
Ach so. Und warum kostet die auf einem anderen App mehr?
Weil Mac-User mehr Geld haben.
Ach so, ja.
Ich weiß es nicht.
Naja,
aber wahrscheinlich, weil es aufwendiger war, die zu entwickeln.
Ich glaube nicht.
Ja doch, also ja, vielleicht war es nicht aufwendiger oder würde man es selber nicht als aufwendiger empfinden. Aber die haben da zum ersten Mal, also das Original-Tweetbot haben irgendwie nur der Mark Jardin und der Paul Haddad zusammen, also Mark Jardin als Designer, Paul Haddad als Entwickler zusammengebaut, fürs iPad genauso. Und dann bei dem für den Mac haben sie den, mir fällt der Name gerade nicht ein, Todd Thomas oder so, haben sie noch dazu geholt, weil der halt irgendwie Mac-Entwickler ist, whatever. Und bei den Tapods ist es halt so, die haben auch zum Beispiel, die verlangen für die iPhone-Version einmal Cash Moneys, für die iPad-Version einmal Cash Moneys und für die Mac-Version. Und jetzt gerade ist nur die iPhone-Version iOS 7 und die anderen noch nicht. Ne?
Ja. So. Ich glaube halt auch, dass die Mac-Variante deutlich seltener verkauft wird und deswegen teurer sein muss, damit sich's rentiert. Nichtsdestotrotz ist eine super App und was ich halt echt sehr cool finde, ist halt diese ganze Synkerei. Also sonst ging's mir halt so, ich habe irgendwie den Tag über Dinge so auf Twitter so runtergescrollt und irgendwie im normalen Client gelesen. Dann bin ich unterwegs in der Bahn gesessen und wusste nicht mehr, wo ich hinscrollen muss und habe dann einfach viele Sachen einfach nochmal doppelt an mir vorbeigescrollt. Und ich bin teilweise da halt irgendwie, gut, das war immer so zu Zeiten, wo ich gerade nichts Besseres zu tun hatte und dann irgendwie so ein bisschen auf Twitter rumgehangen bin. Aber es nervt halt trotzdem, wenn einem dann auffällt, oh, ich habe jetzt die letzte halbe Stunde damit verbracht, Tweets zu lesen oder
die ich schon gelesen habe.
Anzusehen, die ich schon angesehen habe. Und das ist einfach sehr blöd. Und allein die Zeit, die ich mir dadurch spare, dass es jetzt synkt, ist es mir schon wert, diese App zu kaufen. Und ich hätte es früher tun sollen.
Die haben ja so ein iCloud-Sync mittlerweile drin.
Ja, genau.
Früher war es Tweetmarker basiert.
Mhm.
die erste Version. Dann mit der iPad-Version kam so ein iOS, iCloud-Sync dazu. Da konnte man, glaube ich, noch wählen, ob man Tweetmarker oder iCloud oder glaube sogar beides irgendwie
will. Also ich hatte die Beta, ich hatte die Beta-Version damals verwendet und die hatte noch keinen Sync mit drin. Mhm. Die ersten Bezahlversionen hatten dann Sync mit drin, aber die waren schon zu dem Preis, wie es heute ist, und da hatte ich dann keine Lust drauf.
Ich glaube, die haben auch selten mal einen Sale oder so gemacht. Sie hatten einen Introductory Sale bei den meisten Apps und danach machen sie keinen Sale mehr. Ja. Das war übrigens auch der Hauptgrund, warum ich mich Twitter lange verweigert habe, dass ich einfach dabei gesagt habe, Mann, es ist fucking 2007 oder so und das Ding kann sich den Read State nicht merken.
Es kann sich nicht mal merken, welche privaten Nachrichten du gelesen hast oder nicht.
Also der fucking Service, warum muss da jetzt noch ein Drittanbieter-Service zu einem anderen Drittanbieter-Service dazukommen? Das kann doch echt nicht die Wahrheit sein. Es ist mittlerweile gelöst, weil es halt Commodity ist, also ich muss mich nicht darum kümmern. Aber eigentlich, ey, Twitter, kriegt euren Scheiß zusammen.
Komm mal auf euer Leben klar.
Echt, ja. Also selbst E-Mail kann das, ja.
Echt, ey. Kann E-Mail selbst als gelesen markieren und als wichtig.
Genau,
und
genau, selbst wenn als E-Mail, unwichtig.
Wenn E-Mail das kann, dann sollte das Twitter erst recht können.
Ich finde, wir könnten einfach Twitter ersetzen mit E-Mail. Was soll ihr davon? Das ist so einfach.
E-Mail kann mehr als 140 Zeichen. Bam.
Alles besser.
Und
einfach.
Man kann animierte GIFs rumschicken.
Ja, kann man einfach so.
Einfach so. Ohne dass es irgendwo hochladen
muss. Dass es gemirrored ist oder so.
Folgt mir doch mal auf meine E-Mail-Adresse.
Ja, einfach
auf meine Mailingliste.
Einfach Mailinglisten statt Twitter benutzen.
Genau.
Ja, schwierig.
Ich finde, das hat sich noch
Plan. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte dann irgendwie keinen Bock mehr drauf. Genau. Stell dir mal vor, du kriegst alle Sachen, die irgendwelche Leute twittern in deine Inbox.
Ja, das ist ja bloß so, wie du gerade deine Inbox benutzt, wenn du das filterst.
Ja,
wenn
ja,
wenn du den Twitter fucking Bonusfolder hast.
Twitter fucking Bonusfolder.
Ja, mir geht's zum Beispiel gerade so, ich benutze eigentlich nur noch die iPhone und die Mac-Version von Tweetbot und iPad sehr selten, weil ich, also früher habe ich die sehr oft benutzt und jetzt halt nicht mehr, weil sie ist halt einfach dated look. Ja, iOS 6. Mein
Boom.
Das kommt auch wann anders. Dexet. Dexet ist noch nicht mal, glaube ich, ist in Private Beta, aber noch nicht mal so irgendwie in etwas größerem Raum, aber kommt irgendwann 2014, ist von ein paar Leuten, die ich in Berlin kennengelernt habe, die auch hier im Mac- und iOS-Umfeld coole Sachen machen. Die haben halt in letzter Zeit viele Präsentationen gehalten, haben dann irgendwann gemerkt, so, Keynote, PowerPoint, stinkt alles. Und haben mal was gebaut, wo sie mehr oder weniger mit Markdown eine Präsentation machen können.
Die haben quasi das Ding gebaut, was ich irgendwie schon seit 5 Jahren bauen will.
Genau, weil ich liebe auch Markdown und ich habe mir sowas auch schon mehrfach überlegt. Ich glaube, vieles wird da vielleicht auch nicht so 100% dann gelöst sein, weil ich habe zum Beispiel in den Previews, die man da gerade sieht, noch nicht gesehen, wie man Bilder einbindet.
Oder wie man Text irgendwie anders formatiert, genau, als es drin ist oder so.
Genau,
wobei, aber ich Markdown bin sehr kann schon Bilder einbinden. Aber
genau, Markdown kann es.
Aber die Frage ist, wie man sie formatiert und wie man sie positioniert und so weiter.
Genau, und wie ich dann meinen Feuereffekt draufkriege.
Ja, Feuereffekt, das ist wichtig.
Feuer.
Und die Videos, die man dann abspielt.
Genau. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, die Seite ist jetzt schon ganz neat gemacht.
Ja, aber es halt, sagt halt gar nichts einfach.
Sagt gar nichts.
Sagt gar nichts. Was auch nicht viel sagt, aber dafür lustige Dinge tut, ist Moom.
Moom.
Moom ist eine Mac-App, mit der man so Fenster, tastaturgesteuert verschieben, resizen und sonstige Dinge tun kann. Die fügt auch noch ein bisschen Zusatzfunktionalität zu den eingebauten Minimieren-Button hinzu, wo man dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt, dass diese App nur den linken Bildschirm füllt oder nur den, also die linke Bildschirmhälfte oder nur die rechte Bildschirmhälfte. Und ich finde das echt ab und zu ganz praktisch, weil ich irgendwie nicht ständig mit dem Trackpad oder mit einer Maus Fenster manuell resizen will. Ich will, im Normalfall will ich dann einfach mal zum Beispiel zwei Apps direkt nebeneinander haben, um irgendwelche Dinge zu vergleichen. Und dafür ist es ziemlich cool, kostet irgendwie $10, also in Euro, weiß ich gar nicht, 7-8 Euro.
Also
ist es mir wert, benutze ich mittlerweile auf allen meinen Macs und ist sehr praktisch.
Genau. Also das ist vergleichbar mit dem, was du bei Windows 7 quasi automatisch dabei hast. Du schiebst es so in die Ecke und dann wird es so die Hälfte von der.
Genau.
Das ist ein Teil der Features.
Das ist ein Teil aber der Features, aber es kann halt noch deutlich mehr.
Ja, wie mit den meisten Sachen, aber die Frage ist halt, was brauchst du denn wirklich?
Also ich brauche halt, dass ich das Ganze halt auch mit der Tastatur bedienen kann, okay. Und das kann halt Windows nicht zum Beispiel. Und Windows, da müsste ich Windows verwenden. Das wäre jetzt halt schon mal mein größtes Problem.
Aber Fenster! Hey.
Ja.
Also macOS 10 fehlt das tatsächlich auch, ja. Aus meiner Sicht kläglich, dass sie das nicht gemacht haben. Mhm. Weiß nicht, vielleicht hatten sie Angst davor, dass man sie dann als Copycat beschimpft oder so. Sehr schade. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass das so das Hello World, das fortgeschrittenere Hello World für Leute, die für einen Mac App Store entwickeln wollen, gerade ist, so ein Window Resizing Tool zu bauen.
Ich weiß nicht, gibt's da so viele? Mir wurde das von ein paar Leuten empfohlen und ich habe das einfach benutzt. Aber
es gibt wenige gute, aber sehr viele insgesamt.
Ja. Nee, also Moom ist, glaube ich, eins der besseren. Du kannst auch wenn du mehrere Fenster auf einem bestimmten Desktop hast, kannst du auch sagen, jetzt speichert mir mal mein Layout, und wenn du irgendwie neu gestartet hast oder sonst was, kannst du auch einfach ein Layout wieder laden. Mhm. Das ist ganz nett.
Also das hört sich so ein bisschen nach einem Tiling Window Manager an.
Es ist so ein bisschen Tiling Window Manager für Arme.
Einfach. Ja, es ist für Arme, genau,
das ist das Ding. Also ich glaube, so könnte man es beschreiben, aber das ist halt so wahrscheinlich so gut, wie man es auf dem Mac Tiling hinbekommt.
Ja, das ist halt wieder dieses Tiling dazu gepatcht, wo es eigentlich nicht hingehört, weil es halt was anderes ist.
Also
der Window Manager verhält sich halt anders. Und
ja. Es erleichtert mir mein Leben, deswegen ist es cool und
plus eins,
ja.
Genau.
Sehr gut.
Nicht zu guter Letzt, der Peter Maurer ist einer der Entwickler von Many Tricks, die das Moom machen. Mhm. Ist auch relativ guter Teilnehmer in der deutschen iOS- und Mac-Entwicklerszene.
Umso besser.
Kann man unterstützen.
Ja, plus eins, doppelt.
Genau, plus zwei.
Plus 12.
Gut, Felix.
So, der nächste, ich habe auch wieder College Humor, und zwar jetzt habe ich 8 Unflattering Description of Popular Video Games. Das fand ich eigentlich ziemlich lustig. Also das ist die Beschreibung von Spielen, die sie in einem weniger hübschen Licht, was sie aber eigentlich wirklich sind, darstellen. Zum Beispiel Super Mario Bros. Ist Jump over stuff until you're done. Oder Sonic the Hedgehog ist Hold right except sometimes. Und ich denke, das beschreibt es schon ziemlich gut.
Ich finde das Call of Duty Ding sehr gut. Trade insults with children.
Ja, genau. Also ja, sehr lustig. Könnt ihr euch durchschauen. Es sind noch ein paar andere. Push buttons better than the other guy.
Ja,
sehr gut.
Sehr gut.
Genau. Okay, schön.
David Lanham ist ein Zeichner, Illustrator, der aus meiner Sicht einen sehr coolen Style hat, und ich habe in letzter Zeit angefangen, mich und meine Wohnung mit Sachen von ihm einzudecken. Und kann man sich immer anschauen, was er so
bisschen
malt.
Creepy aus.
Ja, also es ist halt sehr lustig, weil er häufig so diesen Art japanischen Comic-Stil irgendwie hat, mit sehr lustigen Szenen halt, wie zum Beispiel einen an sich ganz nett aussehenden Affen, der aber halt gerade so irgendwie so ein Monster halb zerschlagen hat, dessen Gedärme so ein bisschen rumhängen. Also ich finde den Stil sehr, sehr schön.
Mhm. Kann man sich da dann irgendwie bedruckte Leinwand kaufen oder
genau.
Sind das Poster oder
genau.
Wie sieht das
aus? Man kann Sachen von, okay, dann muss ich es jetzt doch verlinken, auch wenn ich mir geschworen habe, das nie mehr zu tun, weil das Fuckers sind. Man kann Sachen bei Society 6 davon bestellen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel jetzt da auch T-Shirts bestellt und Drucke und
Der hat das Twitterific-Icon gemacht.
Genau, der arbeitet für die Icon Factory häufig.
Ah, okay. Ich sehe da nämlich so ein paar Sachen, die mir bekannt vorkommen.
Genau.
Das zum Beispiel das Fantastical Icon. Ja.
Genau. Solche Sachen hat er gemacht. Ich habe jetzt auch mal gerade noch verlinkt, wo man Sachen von ihm bei Society 6 bestellen kann. Denkt dran, Society 6 sind Fuckers. Die haben mir dem letzten Mal irgendwie Sachen 5 Wochen lang nicht geschickt. Dann habe ich nachgefragt, dann haben sie gesagt, okay.
Ja, stimmt.
Na, doof. Nee, sie haben es mir geschickt, aber es kam halt nicht an. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann hat es nochmal eine Woche gedauert, dann haben sie gesagt, okay, wo willst du denn das hinhaben, das Neue? Und ich gesagt, hierhin. Und dann kam die Originalbestellung, und jetzt kommen noch, also ich krieg's jetzt doppelt.
Ja, gut. Also aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes.
Nö, an sich nicht.
Hat sich ein bisschen nach AliExpress
jetzt,
an,
außer, dass
ich
jetzt halt irgendwie 2 Monate bald gewartet habe.
Ja, wie gesagt, AliExpress kostet dann.
Genau, Express.
AliExpress kennst du? Der beste fucking China-Seller für alle beliebten Dinge.
Alles.
Ja, eigentlich für alles, ja.
Und halt Express.
Ja, so Express, genau. Wie 2 Monate halt genau. Express sind.
Ja, und halt eben dieses, was ich schon mal erwähnt hatte, dass sie irgendwie Fuckers sind, dass sie immer so tun, als wäre irgendwie versandkostenfrei auch nach Deutschland, und wenn du dann mal ein gerahmtes Bild reinlegst, sind es auf einmal $50 Versandkosten.
Juhu. Dürfen die das überhaupt?
In den USA, ja.
Scheiß Fuckers, ey. Na gut, machen wir aber weiter.
Genau.
Ja.
Guter Customer Service.
Ja, guter Customer Service ist gut, deshalb muss ich Airbnb nochmal zusätzlich picken. Was nämlich passiert ist, ich hatte eine Airbnb-Wohnung für unseren Urlaub über die Weihnachts-Silvesterzeit gebucht. Da hat dann die nette Frau, die uns diese Wohnung eigentlich vermieten wollte, den Auftrag storniert, weil sie Eigenbedarf an dieser Wohnung hatte.
Eigenbedarf.
Also sie hat die Wohnung halt gebraucht. Mhm. Und da fand
ich
eine Woche lang.
Ja.
Mhm.
Gibt's.
Es war ein längeres
Date. Praktisch. Oder ja. Mehrere. Egal.
Mehrere, ja. Jedenfalls fand ich da ganz cool, dass mir da Airbnb halt auch einfach nochmal zu meinen kompletten Kosten, die mir bis jetzt angefallen sind, nochmal einen saftigen Bonus obendrauf spendiert hat, sollte ich denn nochmal jetzt eine Wohnung finden, die halt ein bisschen teurer ist. Und das fand ich eigentlich ganz gut so. Also das war jetzt irgendwie zeitlich kein Problem. Ich hatte noch irgendwie 1-2 Wochen Zeit, mir eine neue Wohnung zu besorgen. Aber allein, dass es halt so geregelt ist, dass dann quasi, wenn jetzt irgendwie Anbieter von einer Wohnung stornieren, dass die dann eine Strafgebühr zahlen müssen und dass diese Strafgebühr dann dem eigentlichen Kunden zur Verfügung gestellt wird, dass man mal irgendwie dann halt auch eine höherpreisige Wohnung mieten kann, ist schon cool. Mhm. Also die haben irgendwie, sagen wir mal, ihren Customer Service so weit im Griff. Also ich fand das ganz angenehm. Dann noch ein paar Kleinigkeiten, das sind größtenteils irgendwelche Mac-Picks. Ich habe hier Brew Cask, das ist ein Add-on für Homebrew, mit dem man normale, in Anführungszeichen, Mac-Apps installieren kann über die Kommandozeile. Also da gibt's irgendwie Firefox, Chrome, Skype, Spotify, sonst irgendwas. Mhm. Und das Schöne ist halt, alle Apps, die ich irgendwie benutze, die schreibe ich in meinen Brew-File rein und versioniere das mit Git. Und wenn ich das auf einem anderen Rechner dann auch haben will, dann checke ich mir einfach das aus dem Git wieder aus, sag Brew Bundle und er lädt mir die Sachen automatisch runter, er tut die DMGs automatisch entpacken und er packt's automatisch irgendwie in einen Ordner, der in Spotlight gefunden wird und ist ziemlich cool, funktioniert erstaunlich gut, mit einer Ausnahme. Wenn man 1Password benutzt und dann das Plugin im Browser, in meinem Fall jetzt im Chrome, dann modst 1Password, weil irgendwie eine Signatur nicht mehr stimmt und die App außerhalb vom Applications Folder aufgerufen wurde und sonst irgendwas, und dann weigert sich 1Password da die Passwörter rauszurücken, weil das könnte jetzt irgendwie eine Fake-App sein, die quasi Passwörter abschnüffeln will. Daher musste ich dann halt meinen Hauptbrowser, den Chrome, nochmal irgendwie von Hand nachinstallieren, damit es wieder ordentlich funktioniert, aber ansonsten tut es ganz gut.
Okay.
Ja,
1Password ist eigentlich ganz cool. Ein paar Sachen daran sind ein bisschen braun. Ich habe nämlich zum Beispiel auch bei der 1Password 4 Beta mitgemacht. Mhm. Und damals haben die ihren App-Bundle-Identifier nicht so ganz hundertprozentig wohl hinbekommen oder haben irgendwas vergessen in der Notification-Center-Integration. Mhm. Und seither ist es auf dem Rechner, das ist mein Arbeitsrechner im Geschäft, deshalb kann ich es gerade nicht zeigen, so, dass wenn Notifications von 1Password kommen, die übrigens sehr häufig kommen, weil selbst wenn man nicht auf dem Beta-Channel ist, das Ding ungefähr jeden zweiten Tag sagt, hey, Updates. Vor allem immer so, es gibt eine neuere Version von der gleichen Version, die du schon hast, egal. Naja, dann steht da halt nie 1Password als Titel, sondern der Company Identifier und dann kommen Agile Bits, bla bla bla, 1Password.
Mhm. Super.
Ja, ein bisschen nervig. Habe ich auch schon denen gesagt, aber...
Haben sie ignoriert, gekonnt.
Nee, die antworten in der Regel, aber wir sind da noch auf dem Weg.
Jo. Was habe ich noch? CC Menu, das ist ein kleines, auch ein Mac-Tool, was so in der Toolbar lebt, so eine Toolbar-App. Und das ist mehr oder weniger ein natives Monitoring-Tool für einen Continuous Integration Server. Also funktioniert mit unterschiedlichen. Ich benutze es jetzt mit Jenkins. Und da ist es halt ganz cool, weil das zeigt mir dann einen grünen Button an, dass meine ganzen Projekte grün sind, oder wenn es irgendwie ein Bild fehlschlägt, dann wirft er mir native Mac-Notifications, meistens bevor ich dann schon eine Mail bekomme oder so, und das ist eigentlich, ist ganz cool, das dann direkt so in Sichtweite zu haben, dass man irgendwie auch weiß, oh, ich muss jetzt was fixen, weil ist ja blöd sonst. Ja, Felix, du hast noch was?
Ich habe noch eine Sache, nämlich ein Arch Linux Wiki Eintrag, und zwar für ein Lenovo ThinkPad X230, ist quasi das, was ich habe. Und der beschreibt relativ cool viele coole Sachen, damit du mehr Juice quasi aus deinen Batterien rausbekommst. Und also ein paar Quirks, die du halt normalerweise hast. Und ja, coole Sache einfach, wollte ich nochmal kurz beschreiben. War jetzt, habe ich super doppelt viel Energie aus den Batterien
raus. Doppelt viel Energie, das ist natürlich super. Super
Batterieverdoppler. Gut.
Der Batterieverdoppler ist quasi wie der RAM-Verdoppler im Mac, ist quasi diese Wiki-Page für Arch Linux-User. Was schon echt cool ist.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Sehr cool, genau. Und Arch Linux ist eh immer gut für alle Dinge.
Ja,
außer Server. Aber ist auch egal. Genau.
Genau. Ich habe noch ganz zum Schluss eine weitere Mac-App. Das ist letzten Endes eigentlich ein Client für diverse RSS-Reader-Dienste. Ich benutze es jetzt mit, na, wie heißt mein Dings? Feedbin. Bietet zudem auch noch die Möglichkeit, dass man da Instapaper integrieren kann. Das heißt, ich kann quasi in einer nativen App meinen ganzen Reader-Kram irgendwie verwalten. Einziger Punkt, den man beachten sollte, ist, dass man eine bezahlte Subscription bei Instapaper braucht, um den Account benutzen zu können, weil man da irgendwie für bezahlen muss, wenn man die API nutzen will. Kostet allerdings $1 im Monat und ist zu verschmerzen, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, und ist ganz cool, weil dann, also wenn man irgendwie Sachen auf dem Mac lesen will, das ist zwar schon ganz nett, dass man das alles im Browser machen kann. Ich find's aber meistens irgendwie hübscher und irgendwie gechillter, das in einer dedizierten App zu machen, die ich dann halt einfach irgendwo minimiert haben kann und dann mal irgendwie maximiere, wenn ich dann jetzt irgendwie mal Zeit habe, dazu nicht ständig 1000 Ablenkungen habe, die sonst im Browser passieren. Mhm. Daher ganz nett. Und ja, kann man benutzen.
Ja, dieses, dass Google Reader weg ist, das hat irgendwie so ein Chaos ausgelöst.
Also ja, ich finde allerdings
persönlich auch... Persönlich zum Beispiel, jetzt weiß ich einfach nicht mehr, welchen Service ich nutzen will. Ich habe mich jetzt irgendwie auf Feedly... Ich warte immer noch einfach gespannt drauf, dass endlich mal Reader für den Mac wieder rauskommt. Also diese
haben sie ja gesagt,
letztes Jahr. Ja, genau, haben sie ja gesagt irgendwann, so, weil fürs iPhone und glaube ich auf, ne, fürs iPhone gibt's das, fürs iPad glaube noch nicht.
Ist mittlerweile ist Universal.
Ja, also die eine iOS 7 ähnliche App. Ja, schön, gerade sowas tue ich halt eher mal am Mac, also irgendwie die 1000 RSS-Feeds irgendwie durchforsten. Dummerweise mache ich das deshalb in letzter Zeit irgendwie kaum noch. Genauso wenn ich Sachen halt mache, also ich nutze mittlerweile Pocket. Keine Ahnung, ob die Typen doof sind. Ich finde die App ganz okay. So dass ich halt gerade zum Beispiel in meinem Tweetbot oder so Links immer direkt an mein Pocket weiterschicke, weil das kann ich dann auf meinem Mac anpacken. Und das Fiese ist genau, ich würde mir jetzt gerne ReadKit angucken, aber es sind halt wieder irgendwie 6 €. Und, oh.
Ja.
Ich habe schon so viele Lese-Apps gekauft, so viel kann ich gar nicht lesen.
Ja. Nee, ich konnte
Kontoauszüge auch noch lesen. Dann.
Nee, bei mir hält sich das tatsächlich in Grenzen, was ich da bis jetzt in Geld ausgegeben habe. Ich habe mir auch mal Reader für den Mac gekauft, war dann auch irgendwie enttäuscht, dass es das jetzt nicht mehr gibt und ich wollte jetzt einfach nicht mehr warten. Und ich habe da mal ein bisschen im Freundeskreis rumgefragt, was so die Leute benutzen, und irgendwie die einzigen, die jetzt irgendwie native Apps für sowas benutzen, waren dann halt diejenigen, die ReadKit gekauft haben. Habe ich gedacht, ja, probiere ich es mal aus. Bis jetzt ist es ganz cool. Und bis jetzt tut's, ist einigermaßen schnell, und ich muss jetzt irgendwie noch meine Kreditkartendaten rausfummeln, dass ich da irgendwie mal bei Instapaper Geld drauf werfen kann, dass ich das auch irgendwie aus der App raus benutzen kann. Ja.
Ja, also ich benutze gerade noch InnoReader, weil das funktioniert. Aber es ist halt so Webzeug.
Ja, also in Sachen Sync-Backend bin ich mit Feedbin sehr zufrieden. Das ist ein Paid-Only-Service, glaube ich. Und da zahlt man irgendwie, glaube ich, $20 im Jahr. Der Web, Das Webinterface ist ganz cool, der Service auch, das wird ständig weiterentwickelt, ist mittlerweile, glaube ich, der Code dahinter ist mittlerweile, glaube ich, sogar Open Source, den willst du allerdings nicht selber hosten, weil kompliziert und große Infrastrukturen so. Aber Feedbin, ich kann es jetzt hier mal auch in den Shownotes verlinken, hatten wir bei der Reader Kalypse schon mal angesprochen, Marc benutzt es, glaube ich, mittlerweile auch. Finde ich gut. Also tut, was es soll und der Webclient ist einigermaßen benutzbar.
Also ich habe bei mir Paid None für InnoReader und es funktioniert.
Ja.
Deswegen, also das Coole ist ja eigentlich an RSS-Feeds, dass du überall hingehen kannst, weil du keine Probleme hast, weil du einfach nur den OPML dir rausziehst und es irgendwo anders hinwirfst.
Es sei denn, du hast irgendeinen so einen Arschloch-Service, der dir keinen OPML
rausrendet. Dann solltest du ihn einfach nicht benutzen. Ja,
genau das.
Du solltest als also quasi als Pre-Requirement muss dein neuer Reader einfach das auch wieder rauslassen können.
Natürlich. Ja.
Und ansonsten nicht benutzen. Sonst ist es nämlich ein fucking Hoden.
Ganz genau.
Ja. Ich bin mit Feedly sehr zufrieden. Mir wurde auch mal Feed Wrangler ans Herz gelegt. Vor allem, weil es da, glaube ich, auch irgendwie Apps dafür gibt. Die fand ich aber einfach nur hässlich.
Ja, also Feedbin habe ich so die Erfahrung gemacht. Das wird von den meisten Apps, die es da so gibt, unterstützt mittlerweile. Mhm. Und ich muss halt auch sagen, dass es keinen Google Reader mehr gibt, hat so ein bisschen für mehr Diversität in dem Ökosystem gesorgt, was vielleicht auch für mehr Innovation sorgt, weil ich glaube, viele der Dienste würde es jetzt nicht geben, wenn Google nicht dicht gemacht hätte.
Ich hätte gern Google Reader weiter benutzt.
Ja.
Ja, also ich.
Also ich traue ihm aber auch nicht hinterher.
Ja, also genau. Ich finde es einerseits gar nicht schlecht, dass zum Beispiel das jetzt nicht mehr alles zentral bei Google gesammelt ist, was wir alle lesen, so. Ich meine, die wissen das eh.
Ja.
Ich finde es auch von dem Prinzip her gut, dass es da ein bisschen Diversität gibt. Ich sehe es aber noch nicht so, weil ich sehe halt irgendwie nur die ganze Zeit irgendwie neue Read It Later und
eigentlich sind alle
Mobilizer-Versionen rauskommen. Sie unterscheiden sich halt in der Regel ein bisschen davon, ob es jetzt irgendwie ein Three-Column-Layout ist oder sonst wie und ob eben ob eine Serife oder eine Sans-Serife-Schrift irgendwie standardmäßig für die Readlist ausgewählt ist und ob sie auf irgendeinem Sepia-Hintergrund laufen oder auf weiß oder auf schwarz und ob sie Night-Mode haben oder nicht. Boah, das sind jetzt nicht so die Unterschiede, nach denen ich gucken würde. Aber ja, ist auf jeden Fall auch schon mal insofern schön zu sehen. Finde ich auch immer gut, dass da anscheinend genug verschiedene App-Entwickler und Service-Provider von leben können oder zumindest interessante Summen damit verdienen können.
Also sagen wir es mal so, zumindest insofern, dass sie sich damit selber irgendwie am Leben halten können.
Genau.
Was schon mal cool ist, wenn man irgendwie mit dem, was man eigentlich gern macht, irgendwie seine Kohle verdienen kann. Das ist super.
Pappalapapp.
Genau.
Genau. Habt keinen Spaß.
Habt keinen Spaß.
Auf keinen Fall.
Niemals.
Okay, ich glaube, das war's dann für heute, oder? Wir haben jetzt auch schon lange genug gesendet, obwohl wir eigentlich spät angefangen haben.
3 Stunden. Genau. Mir fiel noch ein Follow-up von der letzten Folge ein, und zwar hatten wir es da mit der iCloud-Geschichte, also dass die Leute von Mailbox jetzt irgendwie auch dein iCloud-Postfach scrapen können. Und da hatten wir vermutet, dass sie das über das Web-Interface machen. Und da wurden wir dann in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass sie das höchstwahrscheinlich darüber machen, dass auch das iCloud-Postfach im Prinzip ein IMAP ist. Das muss man halt entsprechend sich die Settings dann irgendwie aus Mail-App wahrscheinlich rausziehen, wie man dahin connectet. Natürlich muss man dann trotzdem weiterhin denen sein iCloud-Passwort geben, was immer noch nicht schön ist. Und ob das jetzt so viel besser ist, weil ich meine, auch bei IMAP wird irgendwie ganz viel Schindluder getrieben. Aber wie ich in den Kommentaren dann auch angemerkt habe, die Leute von Mailbox haben es schon mit Gmail anscheinend ganz gut hingekriegt. Dann sollte das mit iCloud eigentlich auch gehen.
Ja, sehr schön.
Passt. Okay, dann.
Genau.
Packen wir es mal und vielen Dank fürs Zuhören.
Dinge,
Sachen, Zeug und Kram. Habt Spaß.
So much.
Okay, Spaß. Am Gerät. Sagt Ach keiner. So, ja. Felix hat geschlafen.
Ich habe schon Dinge gesagt. Ich habe gedacht, es reicht.
Ja, okay.
Dinge, Gerät.
Wir sehen uns
Dinge,
wahrscheinlich, Gerät. Oder ihr hört uns wahrscheinlich wieder nächste Woche. Da ist dann hoffentlich der Ingo auch wieder dabei. Ansonsten passt auf euch auch auf. Passt auf euch auf. Ja, so rum. Ich kann kein Deutsch mehr.
Ja, so ist es halt.
Jo. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.